Der 31. Spieltag, er ist gespielt und es wird so richtig eng im Tabellenkeller, im Rennen um die Champions League und auch die Europa League und die Europa Conference League. Also alles außer Meisterschaft eigentlich. Ist noch halbwegs interessant. Wir wollen drüber sprechen mit Petra Neher und Maximilian Müller jetzt hier im Rasenfunk.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich, Petra Neher hier begrüßen zu dürfen. Petra, wie schön, dass du mal wieder da bist.
Dankeschön. Ich habe super gute Laune. Ich freue mich auch.
Das haben wir ja sowieso schon festgestellt, dass hier alle gute Laune haben, denn auch Maximilian Müller, den ihr natürlich vom MVP-Club kennt oder aus dem VfL Wolfsburg-Schwerpunkt, und das erklärt auch schon, woher seine gute Laune kommt, auch er hat gute Laune. Und Maxi, das wäre nicht so klar gewesen vor diesem Spieltag, oder willst du uns jetzt sagen, so gut ist die Laune gar nicht, habe ich das gerade richtig gesehen?
Also nach letzter Woche hätte ich bessere Laune gehabt. Mich freut es natürlich dennoch, dass ich mal wieder dabei sein kann, dass es jetzt vorm Saisonende nochmal geklappt hat. Aber grundsätzlich mit dem Punkt kann man leben. Aber lass uns einfach in den Spieltag reingehen. Ich glaube, ich habe da später noch einiges zu sagen.
Fantastisch. Du bist einfach ein solcher Profi. Ja, komm, keine Zeit für Smalltalk. Wir gehen rein in den Spieltag. Und ich habe mich auch dafür entschieden. Wie immer gehen wir natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wir gehen alle Spiele durch. Wir haben sie so ein bisschen zwischen euch aufgeteilt. Aber ich komme an der Aktualität nicht vorbei. Und deswegen beginnen wir mit den Partien eurer beiden Teams. Also im Fall von Petra mit des ersten FC Heidenheim. Zu Hause gegen den FC St. Pauli. Jeder, der eine Tabelle lesen kann, der wusste, welche Bedeutung dieses Spiel hat. Und dieser Bedeutung ist der FCH auch gerecht geworden. Schon in der dritten Minute macht Tsivtsivadze nach einer Ecke das 1:0. Und das bleibt ganz, ganz lange der einzige Treffer dieser Partie. Der FC St. Pauli, er ist denkbar harmlos. Es gibt unter anderem eine Chance von Huntonji, aber so arg viel ist es nicht. Dann stellt St. Pauli um, dann stellt Heidenheim um. Und dann passiert nichts mehr, also es gibt keine weitere Anpassung von St. Pauli und das einzige Tor, das noch fällt, das macht ausgerechnet Ehren Dingchi. Wunderschöner Treffer nach einem Konter, sehr schön abgeschlossen und logischerweise aufgeladen mit einer Bedeutung, die einem ja auch klar macht, Petra, Fußball ist dann doch nicht alles und dementsprechend freut man sich über den Sieg, aber weiß auch gleichzeitig, andere Dinge sind wichtiger. Was war das für ein Nachmittag in Heidenheim? Und wie viele Fünkchen Hoffnung fliegen denn gerade so durch die Heidenheimer Luft?
Also ich würde gern damit beginnen, dass ich allen Bewerbenden zurufe fröhlich, hört auf, mir eure Lebensläufe der Vereine zu schicken. Frank Schmidt ist im Moment nicht auf dem Markt, das wird noch eine Weile dauern, ihr habt wirklich keine Chance, weder die Augsburger noch die Berliner, da geht
die
gar nichts.
Die wollten sich jetzt Frank Schmidt schon greifen oder was?
Ich habe viele Nachrichten bekommen, ja, ich sag mal so. Also einige sind der Meinung, jetzt müsste man eigentlich zugreifen und den Mann noch unter Vertrag nehmen, solange er überhaupt noch auf dem Markt ist, nicht, dass der aufhört und dann womöglich woanders unterschreibt. Ja,
beim
was
Rasenfunk.
War das für ein Nachmittag? Hm?
Bitte? Beim Rasenfunk sollte ich mit reinholen, das finde ich gut. Aber lass mal erstmal beim Nachmittag bleiben, dann können wir noch über Frank Schmidt sprechen.
Es war ein schwieriger Nachmittag zu Beginn, denke ich. Allerdings nur für die, die nicht drin gesteckt haben. Ansonsten fand ich die Lockerheit von Trainer und Mannschaft, die fand ich eigentlich erstaunlich. Also man hat es beim Training gemerkt, man hat es vorab gemerkt, man hat es auch in der PK gemerkt von Frank Schmidt. Die waren eigentlich alle relativ gelöst. Ne? Die Nummer mit den Totgesagten leben länger und diese Verkrampfung war weg. Mhm. Diese Blockaden im Kopf, hatte ich das Gefühl, waren weg. Die Stimmung war trotz der mittlerweile hinlänglich bekannten Umstände sehr schön im Stadion. Also die Menschen waren alle, es war sehr warmherzig. Es gab rund ums Stadion diverse Stände, nennt man das Stände, wo du dich registrieren lassen konntest für dein, ich glaube vier verschiedene, auch im Business Club gab es natürlich einen. Also die haben sich wirklich große Mühe gegeben. Ich fand's toll, wie Sky das gemacht hat. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt jemand, der ständig Sky lobt, aber wie die damit umgegangen sind, wie oft die darauf hingewiesen haben, wie viel die drüber gesprochen haben, wie die den Fokus gesetzt haben, auch bei den Interviews, fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und dann muss man einfach auch mal loben.
Ja.
Die St. Paulianer waren nicht so gut drauf. Also da hatte ich im Vorfeld schon das Gefühl, dass sie sehr, sehr angespannt waren. Also nicht nur der Trainer und die Spieler, auch was ich so vom Umfeld her mitbekommen habe. Ich habe mit Millerton die Vorherfolge fürs Spiel aufgenommen und so zuversichtlich waren die alle nicht. Also die hatten schon Bammel, das hat man gemerkt. Auch die Kontakte, die ich vor dem Spiel hatte, die waren alle relativ nervös. Und ich glaube, das war auch so das Hauptding. Die einen sind relativ locker auf den Rasen gelaufen und die anderen habe ich als sehr verkrampft empfunden. Ich fand die PK von Blessin vorm Spiel, die fand ich bezeichnend. Er wurde irgendwann dann gefragt, ob es jetzt darum ginge zu gewinnen und Punkte zu machen oder ob es denn auch die Option gäbe, dass ein Unentschieden, dass man mit einem Punkt zufrieden wäre. Er hat relativ lange gezögert mit seiner Antwort und so ein bisschen rumgedruckst und meinte dann, ja, käme auf die Situation an. Und dann dachte ich mir, oh, kann das sein, dass der gar nicht unbedingt nach Heidenheim fährt, um das Spiel zu gewinnen, sondern einfach nur einen Punkt. Sich sagt, wir brauchen nur einen Punkt, das reicht uns schon. Und so sind sie auch ein bisschen auf den Platz gegangen. Also ich fand beide Mannschaften dann bei Anpfiff schon nervös. Also du hast schon gemerkt, es geht um was, ne? Aber bei den St. Paulianern war es noch ein Ticken mehr. Also die waren, und ich kenne die so nicht, ich habe viele Spiele von St. Pauli gesehen, letzte und diese Saison, und diese Verunsicherung, dieses Verkrampfte auf dem Platz, das war mir eigentlich neu.
Ja, ich meine, da kulminiert halt langsam etwas bei St. Pauli. Also die schlechten Ergebnisse haben sich zu den schlechten Leistungen gesellt und dann hat sich das so aufgebaut. Und gleichzeitig, ich meine, Maxi, du wirst ja auch nochmal ganz genau drauf gucken, drückt von hinten Wolfsburg jetzt nicht mit der Geschwindigkeit einer Artemis-Rakete, aber immerhin gibt es eine Geschwindigkeit, anders jetzt eben bei St. Pauli, das auf der Stelle tritt, jetzt seit ganz vielen Spieltagen. Ich nehme mal an, dass du dir das Spiel auch angeguckt haben wirst, Maxi, oder zumindest halt mitverfolgt hast. Wie blickst denn du auf St. Pauli, das ja erstmal euer stärkster Konkurrent ist, wenn es darum geht, nochmal jemanden einzuholen?
Also grundsätzlich blicke ich auf beide Vereine relativ intensiv. Ich war natürlich gestern der größte Heidenheim-Fan, den es auf der Welt gab. Also wenn da gestern noch Pauli gepunktet hätte, also richtig krass gepunktet hätte mit 3 Punkten. Und also dann wäre Heidenheim halt weg gewesen. Das wäre schon mal gut gewesen, wenn man da nicht noch einen Verfolger gehabt hätte. Aber naja, Pauli wäre jetzt auch so ein bisschen aus Sichtweite geraten. Und ja, ich fand's all in all sehr gut, wie Heidenheim aufgetreten ist. Also so wie es Petra eben schon einmal gesagt hat, Totgesagte leben länger. Und ich finde, es gibt schlechtere Zeiten, als jetzt so in die beste Saisonphase reinzukommen. Also Heidenheim gefällt mir so seit einigen Spielen schon sehr viel besser. Mhm. Dass man da die 2 Punkte gegen Leverkusen und gegen Gladbach waren es ja, glaube ich, geholt hat. Das war auch wichtig. Gegen Union den 3er mitgenommen hat und gestern dann auch nochmal. Also ich würde jetzt endgültig Heidenheim auch noch nicht daraus sprechen. Also die haben immer noch ein Wörtchen mitzureden. Bei uns waren es letzte Woche auch 4 Punkte, die wir aufholen mussten. Bei Heidenheim sind es jetzt auch 4 Punkte. Es sind natürlich undankbare Spiele, die jetzt bei Heidenheim noch folgen. Nächste Woche gegen die Bayern, dann gegen Köln und gegen Mainz. Aber ich finde, all in all haben alle Vereine da ein relativ ähnliches Restprogramm.
Ja, also Petra kann dir jetzt ganz genau vorrechnen, dass es nicht reichen wird. Zumindest hast du das schon mal getan, Petra. Es ist wahrscheinlich zu spät, aber allein, dass man wieder in der Reichweite ist und dass es im Bereich des Möglichen ist, und Frank Schmidt hat im Grunde ja das sehr klar umrissen, hat gesagt, naja, wir müssten halt auch bei Bayern was mitnehmen, das ist nicht unmöglich, aber da müssen halt verschiedene Faktoren zusammenkommen und dann müssen wir halt schauen, ob die zusammenkommen. Unter anderem ist Glück da halt auch einer der Faktoren. Aber das war ja, deswegen habe ich ja auch die Frage nach den Fünkchen Hoffnung gestellt, die du so direkt gar nicht beantwortet hast. Wie viele Fünkchen sind es denn?
Also ich habe gar keinen und das meine ich ganz ehrlich. Also für mich ist das tatsächlich gelaufen. Ich rechne nicht damit, dass da noch irgendwas passiert, weil wir nicht alleine auf der Welt sind und weil die anderen ihre Spiele auch noch spielen und ich nicht davon ausgehe, dass Wolfsburg keine Punkte mehr holt. Bei St. Pauli bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Die fand ich beängstigend schwach. Also das sehe ich im Moment nicht, gegen wen die gewinnen sollen. Allerdings hat man das über uns auch mal gesagt. Also das kann sich trotzdem drehen. Das ist immer noch nicht weg. Und insofern finde ich die, ich kann mir vorstellen, am letzten Spieltag gibt es wirklich diesen Showdown St. Pauli oder Wolfsburg. Und ich glaube auch nicht, dass das unentschieden ausgehen wird. Und der Sieger wird auf dem Relegationsplatz stehen und der andere wird direkt mit uns runtergehen. Das ist zumindest meine Vermutung. Ich finde es aber tatsächlich, es ist für mich okay, wir haben ja im Schwerpunkt darüber gesprochen, dass uns die Zeit gefehlt hat und dass es irgendwann mal so läuft, wie es jetzt läuft. Das überrascht mich gar nicht tatsächlich. Und jetzt so aus der Saison zu gehen und jetzt so runterzugehen, das macht was mit einer Mannschaft, glaube ich, und mit einem Verein. Also diese Sorge, die wir mal hatten, du gehst ganz abgeschlagen und gehst quasi wirklich so als der absolute letzte Loser, der es wirklich gar nicht blickt, das tut schon weh. Aber jetzt siehst du halt, dass du eben doch nicht auf dem allerletzten Niveau daher reitest. Und deswegen finde ich das gar nicht so tragisch. Also ich weiß gar nicht, ob man mir das jetzt glaubt, aber ich tick tatsächlich so. Und ich denke aber schon, dass es Menschen gibt, die immer noch rechnen, ja. Das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass es viele Fans gibt, die sagen, nee, wir haben keine Chance. Es sei denn, wenn vielleicht dann doch könnte, ja, ne? Also, aber das ist normal. Du musst ja auch in die Spiele gehen und sie gewinnen wollen. Und vielleicht ist auch das, was im Moment Heidenheim von St. Pauli unterscheidet. Dass Heidenheim die Spiele gewinnen möchte und St. Pauli möchte oder Blessin möchte die Spiele einfach nur nicht verlieren. Und da könnte schon was dran sein. Also ich habe auch beim Spiel den Eindruck gehabt, du hast vorhin schon vorweggenommen, dass Schmidt ja relativ schnell auf die Umstellung dann reagiert hat, als Blessin nach der Halbzeit umgestellt hat von und seine nächsten Offensiven gebracht und von seinen zwei, was er hat, glaube ich, einen Sechser, er hat von zwei Zehnern auf einen Sechser im Prinzip umgestellt. Schmidt, und wir haben dann auch wirklich gute fünf bis zehn Minuten wirklich Probleme gehabt, bis er dann eben Beck rausgenommen hat, den offensiven Mittelfeldspieler, und mit für den Kauer gebracht hat. Und dann hat es nochmal 5 Minuten gedauert und dann hatte man das wieder in Griff. Aber von St. Pauli kam da nichts mehr. Also er hat nicht versucht, nochmal irgendwie zu reagieren und was zu verändern. Und es wirkte teilweise planlos. So nach dem Motto, ich habe keinen Plan B, ich habe einen Plan A. Und wenn der nicht funktioniert, dann weiß ich nicht mehr wirklich, was ich tun soll. Also ich fand es ganz schwierig tatsächlich,
das also irgendwie einzuordnen. Der letzte Schuss von St. Pauli war tatsächlich in der 75. Minute. Das war das Ding von Cissé, das Richtung Eckfahne ging. Also das ist schon nicht mehr, also der steht bei 0,04 Expected Goals, aber wenn man gesehen hat, wie er zum Beistand oder er hat ihn geköpft, dann war der nicht im Ansatz gefährlich. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das, was bei St. Pauli die Alarmglocken angehen lässt. Ich meine, wir haben jetzt schon die ganze Saison und ja auch schon der Vorsaison gesehen, Offensive ist ein Problem bei St. Pauli. Und wir haben jetzt über weite Teile dieser Saison gesehen, die Defensive ist nicht mehr so stabil wie in der Vorsaison und deswegen ist man in der Tabelle eben entsprechend abgerutscht. Und dann wurde das besser, dann hat sich das ein bisschen stabilisiert, das hatte dann auch viel mit so einzelnen Spielern zu tun. Allein, dass Jackson Irvine irgendwann zurückkam, hatte eine besondere Wirkung auf einige St. Pauli-Spiele und St. Pauli war halt immer in der Lage zu überraschen gegen im Grunde eigentlich fast jeden Gegner. Und inzwischen ist aber St. Pauli eben in einen Trott hineingeraten, der absolut berechenbar ist. Also ich finde, dass die letzten 4, 5 Spiele von St. Pauli, ich gucke nochmal kurz drauf, welche das genau waren, dass ich jetzt nicht total ungerecht hier bin. Gut, meine Maus möchte nicht mitspielen, ich kann gerade nicht drauf gucken. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind schon froh, dass mich alle hören. Das war nämlich auch nicht über alle Zeiten der Aufnahme so. Aber die letzten Spiele, die waren alle immer gleich und auch das, was da in Heidenheim gespielt wurde, war gleich. Das hätte zu einem 1-1 reichen können, vielleicht wenn Hutonchi seine Chance verwertet, aber arg viel mehr war da nicht. Es sind lange Bälle, die nicht gut vorbereitet werden, das hat Alexander Blessin auch gesagt in der Pressekonferenz danach, dass die zu früh gespielt wurden und nicht in so eine Gegenbewegung hinein. Und es ist ein Flügelspiel, wenn der Gegner tief steht, das ist auch so ein bisschen klar, weil die Gegner einen in der Regel ja durchs Zentrum nicht durchlassen und dann spielt man automatisch über den Flügel. Aber es war alles ausrechenbar, keine überraschenden oder kaum überraschende Elemente mit dabei. Und eine Sache ist mir jetzt gegen Heidenheim aufgefallen, die fand ich in der Art und Weise neu. Also es gab schon ganz am Anfang, ich glaube 5., 6., 7. Minute, gab es einen Konter für Heidenheim und Sinani ist gar nicht in höchstem Tempo mitgelaufen.
Nee.
Das kann sogar sein, dass das sogar schon in der 2. Minute war bei dem Schuss von Dingchi. Ich glaube, das nämlich Sinani.
Das war kurz vorm Tor. Der ist einfach mehr oder weniger stehen geblieben. Also der hat zugeguckt. Ja.
Genau. Aber beim 0-1. Und das kann halt einfach nicht sein. Also das kann halt wirklich einfach nicht sein. Also da komme ich auf eine ganz, da brauchst du nicht über Taktik reden. Das darf nicht sein, dass das das hat natürlich Gründe und ist begründbar und Sinani macht das nicht aus bösem Willen. Da spielt jetzt niemand absichtlich schlecht, aber irgendetwas ist blockiert oder ist nicht automatisiert. Also bei Heidenheim machst du kein Spiel mehr, wenn du diesen Weg zurück nicht mehr machst, bis Frank Schmidt im Training gesehen hat, dass du 100-mal diesen Weg gegangen bist und dann kriegst du mal wieder ein paar Minuten im Spiel, weil du dann diesen Weg machst. St. Pauli ist offenbar in einer Situation gerade, wo Spieler ihren Job nur zu 80% erfüllen können und trotzdem spielen, wie eben zum Beispiel Sinani. Der hatte ja auch tatsächlich, das muss man sagen, offensiv hatte er ein paar ganz gute Aktionen, aber defensiv und, hat das eben nicht gereicht.
Und
das
als er draußen war, ja, ne, ich glaube 64. Minute, als er das war's dann.
Dann hat's aufgehört, ja, das stimmt.
Dann hat's aufgehört, ja.
Also das ist, und das finde ich, ist wirklich bedenklich. Es war erst die 88., wo er raus ist, aber wo sie ihn dann aus dem Spiel genommen haben, das war ja letztlich mit der Umstellung von Heidenheim. Ab dann eigentlich war kaum mehr was zu sehen von St. Pauli. Aber das finde ich wirklich bedenklich und das hat, also da kann man auch ganz viel jetzt drüber diskutieren. Ich habe auch bei uns im Forum wurde auch über Alexander Blessin diskutiert. Kann man tun, ist legitim. Ob das jetzt noch hilft für 3 Spiele, weiß ich auch nicht. Aber das ist tatsächlich was, das hat mich überrascht von St. Pauli. Und da war Petra weg. Okay. Aber es läuft alles auf das 34. Spieltagsduell mit. Glaubst du denn, Maxi, dass Wolfsburg vor St. Pauli steht, wenn man am 34. Spieltag gegeneinander spielt?
Das ist jetzt eine wirklich sehr brutale Frage, die du mir stellst. Also nächste Woche gegen Freiburg und Bayern hast du natürlich 2 Mannschaften, die noch arg im Europacup vertreten sind und wo auch in den Wochen dann auch noch die Spiele sind. Grundsätzlich könnte ich es mir vorstellen, dass man in diesen Spielen punktet. Ich würde jetzt nicht von einem Sieg sprechen und an St. Pauli vorbeiziehen. Ich glaube auch immer noch, dass es darum geht, dass es wirklich an dem letzten Spieltag beim VfL um alles geht. Aber ich bin aktuell noch nicht so ganz, ich vertraue der Mannschaft noch nicht so ganz, dass ich sage, jo, die ziehen das nächste Woche gegen Freiburg, St. Pauli setzt den Negativtrend weiter fort und der VfL muss dann den 16. Platz verteidigen. Das sehe ich noch nicht so ganz.
Ja, es ist ja wirklich schade, dass Mainz 05 in der Conference League nicht weitergekommen ist, weil dann wäre es ja tatsächlich so, dass sowohl St. Pauli als auch Wolfsburg als auch Heidenheim gegen die letzten verbleibenden deutschen Halbfinalisten gespielt hätten. So sind es halt eben nur Wolfsburg in Freiburg, aber ehrlicherweise, wir werden später noch sehr viel später über das Dortmund-Freiburg-Spiel sprechen. Also da hat das mit Rotation und so weiter nicht geklappt beim SC. Ich sehe da schon Möglichkeiten für Wolfsburg beim FC Bayern, das ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Aber dann würde ich sagen, während wir schauen, ob wir das gefixt bekommen, dass Petra hier wieder mit dazu stößt, dann lass doch mal in euer Spiel reinblicken, dann können wir vielleicht dann am Schluss nochmal so ein Roundup machen. Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach in Wolfsburg. Es war ein Spiel zweier Hälften, die so ein bisschen unterschiedlich waren. In der ersten Hälfte hatte Gladbach durchaus einige Gelegenheiten. Sie waren allerdings nicht so groß, wie es sich angefühlt hat. Ich war total überrascht, wie niedrig der Expected Goals Wert letztlich von Gladbach war. Der lag also bei Understat, liegt er bei 0,47. Gefühlt war er höher in der ersten Hälfte, aber das zeigt halt auch, die großen Schusschancen kamen nicht dabei heraus. Die hatte dann eher der VfL Wolfsburg in der zweiten Hälfte, kommt deswegen auch auf einen klaren Expected Goals Wert von 1,61. Am Ende allerdings trifft keiner von beiden. Es geht 0-0 aus. Es gibt hinten raus noch eine rote Karte von Jens Kastrop. Es gibt auch noch eine Rudelbildung. Ja, die Emotionen, sie haben hochgekocht auf jeden Fall. Was war das für ein Spiel und deutet sich in den Statistiken auch tatsächlich das Kräfteverhältnis an?
Ich finde es sehr spannend, dass du es direkt mit den Chancen angesprochen hast und mit dem XG-Wert, weil das habe ich mir in mein Fazit reingeschrieben, weil ich bin all in all bei dem Spiel, ich fange jetzt mal ganz kurz damit an, daraus rausgekommen, dass es ein 0-0-Spiel war, weil keine Mannschaft so richtig dieses Tor schießen wollte. Grundsätzlich muss ich sagen, vom Eye-Test her fand ich die Chancenqualität bei Gladbach ein bisschen stärker. Amura hatte da zwar seine beiden Abschlüsse, beziehungsweise den einen hatte er ja nicht. Der ging ja dann eigentlich an Aaron Zehnter, aber
er hätte an Zehnter gehen sollen, oder? Den hätte er
hätte an Zehnter weglassen gehen müssen. Ja. Also ich bin dir ganz ehrlich, also wenn Zehnter da frei zum Schuss kommt, dann landet der nicht so zentral auf Nikolas. Also das wäre wahrscheinlich ein Tor gewesen. Aber war ein spannendes Spiel. Vorm Spiel dachte ich eigentlich in den letzten Wochen, ich habe auch schon ein bisschen abgehakt damit, dass der VfL die Klasse hält. Aber letzte Woche in Berlin, das hat alles ein bisschen abgerundet. Ich war da mit meinem Kumpel Reik im Stadion aus Berlin und allgemein super cooles Wochenende gehabt, wurde dann getoppt vom Sieg und dann merke ich so die ganze Woche über, yo, ich bin ja doch noch ein bisschen angezündet. Es lebt doch noch ein bisschen was in mir. Und ich finde so der Trend unter Hacking, bei meiner letzten Aufnahme war ja tatsächlich auch noch Daniel Bauer Trainer und Peter Christiansen war noch Sportvorstand. Ja, seitdem hat sich ja einiges schon wieder verändert und das sind ja, glaube ich, gerade mal 1,5 Monate gewesen. Und ja, also die Stimmung hat sich grundsätzlich schon ein bisschen verbessert, aber dennoch ist man ja immer noch Tabellenletzter der Rückrundentabelle. Aber der Trend zeigt Gott sei Dank ein bisschen nach oben. Ich finde, man hat so ein paar Spiele gehabt, wo man auch hätte mehr mitnehmen müssen, auch unter Daniel Bauer schon. Ich denke immer noch an das Dortmund-Spiel, wo man auf jeden Fall mindestens mit einem Punkt rausgehen muss. Dann das Frankfurt-Spiel, wo man in der zweiten Halbzeit so klar überlegen war, aber einfach nicht die Chancen genutzt hat. Und eine Sache, das war auch, glaube ich, im Nachgespräch nach der letzten Folge, da hast du gesagt, der Trainer muss endlich mal seine klare Startaufstellung finden. Und ja, genau das hat Dieter Hecking jetzt gemacht. Und ja, seitdem läuft es ein bisschen besser.
Ja, man muss ja generell so sagen, also kurz zu den Spielverläufen, da gehört aber natürlich mit dazu, dass in der letzten Woche der VfL ein Spiel gewonnen hat, bei dem,
ja, klar,
dass man eigentlich nicht gewinnt, aber so gleicht es sich dann eben aus. Aber ja, ich habe öfter an unseren Schwerpunkt zurückgedacht, wegen eben zwei Punkten. Das eine war Startelf, also das haben wir ja, glaube ich, damals besprochen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, du sagst im Nachgespräch, wahrscheinlich war es Off-Air. Die hat er gefunden, aber interessant, er hat sich verkalkuliert im Spiel gegen Gladbach. Er hat Sosa als alleinige Sechs auflaufen lassen, musste das korrigieren. Erst als Eriksen dann als zweite Sechs hinten war, lief es besser, weil, ja, also Gladbach macht es zwar häufiger, dass sie Reitz und Stöger in diesen Raum reinschieben, aber das war so, offenbar hat das Wolfsburg überrascht. Und das Zweite aber, da musste ich richtig lachen, wir arbeiten mit dir hier im Rasenfunk noch raus, also Maximilian Arnold steht gerade nicht am höchsten in deiner Gunst, um es so jetzt zu sagen. Und im Grunde seitdem spielt er nicht mehr. Ich will jetzt nicht sagen, dass du dafür verantwortlich bist, Maxi, aber du bist dafür verantwortlich und läuft jetzt auch deswegen besser beim VfL. Wenn wir jetzt mal bei dem Gladbach-Spiel bleiben, was würdest du denn sagen, was hat denn da dann letztlich gefehlt? Also klar, Amura darf Zehnter gerne den Schuss geben, ist auch ehrlicherweise so ein typisches Amura-Ding, der war schon wieder so im Ego-Shooter-Modus irgendwann drin, aber ja auch die erste Hälfte, die relativ wackelig war, plus ja auch in der Schlussphase, also es hätte schon in beide Richtungen was passieren können. Warum hat da immer noch die Stabilität gefehlt?
Ich würde sagen, dass Gladbach einfach sehr gut erkannt hat, wo man Wolfsburg noch killen kann. Die Defensive hat sich ja nach dem desaströsen 6-3 dann schon ein bisschen stabilisiert. Aber wenn man mit Joachim Mehle und Aaron Zehnter in der Defensive spielt, auf den Schienen, dann entstehen Räume dahinter. Und wenn auch immer mal jemand nach vorne schiebt von den Innenverteidigern, dann entstehen Räume dahinter. Und dadurch, dass auch immer wieder jemand wie Reitz mit Dynamik in diese Räume reingestoßen ist, es war immer mal wieder, dass er dann bis auf die Grundlinie sogar runtergelaufen ist. Da sind einfach wirklich Chancen entstanden. Und es waren jetzt nicht wirklich diese gefährlichen Aktionen. Das führt vielleicht auch dazu, dass man diesen eher geringeren Expected Goals Wert hat. Das waren aber immer diese Aktionen so am Strafraumrand, die richtig brenzlig geworden sind. Und ich glaube, Wolfsburg war da einfach in der Box ein Ticken besser. Ja, Wolfsburg war im Mittelfeldpressing eigentlich ganz gut, aber trotzdem habe ich mich dann erstmal gefragt, warum am Anfang so viel Platz zwischen den Linien war. Das war dann auch gut, dass man dann mit Eriksen dann ein bisschen nach hinten gezogen hat. Und auch Wimmer, der ja am Anfang eher so eine Halbraum-10 wiedergegeben hat, wieder ein bisschen mehr in diesen Achterraum gezogen hat. Und der konnte dann mit seiner Intensität gegen den Ball ein bisschen mehr machen. Und ja, grundsätzlich fehlt es beim VfL einfach nach bei denselben Dingen immer noch, die man im Kader einfach nicht hat. Diese Pressing-Resistenz, zu wenig Dynamik im Mittelfeld. Man hat viele, viele Aufbaufehler gehabt, wo Gladbach dann auch sich die Chancen herausspielen konnte. Und ich denke mal, wenn man die Fehler vielleicht in den nächsten Wochen dann abstellen kann, dann sind wir wieder bei dem Punkt, den wir eben hatten. Dann könnte beim VfL vielleicht auch ein Sieg gegen Freiburg oder Bayern herausspringen. Also ich gucke da eher auf das Freiburg-Spiel als auf das Bayern-Spiel. Aber ich bin aktuell wieder ein bisschen optimistischer, dass es vielleicht doch noch mit der Relegation klappen könnte.
Also es war ein absurdes Spiel, der Pfostenkopfball von Rainer in der 85. fasst das nochmal gut zusammen. Es war nicht mehr richtig ein Kopfball, aber er flog trotzdem an Pfosten. Es wäre die eine Szene gewesen, in der Camille Grabara geschlagen worden wäre, aber es sollte dann eben nicht so sein. Und also wir müssen auch gleich nochmal auf die Gladbacher Perspektive auf diese Partie blicken, aber es ist ja klar, dass quasi diese Probleme im Kader, die wir ja auch damals besprochen haben im Schwerpunkt, dass die sich jetzt nicht auflösen würden, das war ja klar. Aber glaubst du denn, dass sowas wie ein Patrick Wimmer dann eben in so einer zurückgezogenen Rolle, dass der auch so ein Pflaster sein kann? Weil ich hatte schon den Eindruck, seitdem er wieder da ist und jetzt auch gerade in diesem Spiel, der bringt halt Dynamik rein. Und dann hast du mit einem Pejcinovic noch jemanden, dem gelingt bei weitem nicht alles. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer ein Erstligastürmer sein kann, aber er probiert halt alles. Und er probiert aber alles im Sinne des Teams und nicht so wie Amura im Sinne seiner selbst. Ich will es jetzt alleine machen. Also ich sehe da schon positive Tendenzen.
Ich habe da zu deinen beiden Personalien, die habe ich mir auch neben Vinicius wirklich am positivsten angemerkt. Natürlich, also Christian Eriksen hat auch wieder ein solides Spiel gemacht. Also wenn es irgendwie um Expected Threat angeht, dann ging mal wieder alles über ihn, weil er immer wieder diesen einen Pass spielen konnte, den halt keiner auf diesem Feld spielen kann. Aber so die drei sind aktuell so ein bisschen die Persönlichkeiten für den Aufwind. Mhm. Vinicius wollte ich nur anmerken, weil er einfach jetzt endlich in seiner Rolle spielen darf. Er darf da wirklich vor der Abwehr abräumen. Mhm. Und auch sonst, ich finde ihn am Ball auch nicht so schlecht in den letzten Wochen. Also es sind immer mal wieder Verlagerungen drin gewesen, die wenige beim VfL spielen. Ja, und deine anderen beiden Personalien, Patrick Wimmer, ist grundsätzlich für mich sowieso niemand, der eigentlich auf dem Flügel sein Zuhause findet. Dafür ist er manchmal einfach ein bisschen zu überhastet in den Entscheidungen. Aber wenn er dann auch mal Raum vor sich hat, ist Patrick Wimmer wahrscheinlich einer der besten Spieler im Wolfsburger Kader. Ich habe auch immer mal drüber nachgedacht, was ist, wenn man ihn vielleicht in einer Wingback-Rolle irgendwie einsetzt, weil er ja auch jemand ist, der gegen den Ball sehr, sehr gut arbeitet. Und diese Achterrolle war auch unter Ralf Hasenhüttl schon die, in der er so seine stärkste Phase in der letzten Saison hatte. Und zu Cenan Pejcinovic, das ist jemand, wo ich wirklich immer noch relativ große Aktien drin habe. Du hast gerade so ein bisschen hinterfragt, wird das irgendwann mal ein Erstligastürmer sein? Es sind immer noch sehr, sehr viele Aktionen, wo das alles sehr, sehr schwierig aussieht. Also er hatte gestern immer mal so Kopfballduelle. Ich finde ihn für seine Größe sehr, sehr durchschnittlich in der Luft. Aber er arbeitet, er läuft an. Im Defensivverhalten musste auch auf jeden Fall noch was draufgesetzt werden, auch im Passspiel. Aber diese Komponente, dass er in der Box wirklich jemand ist, der den Ball auch wirklich mal reinschiebt, hat wirklich einen brutal linken Abschluss, auch letzte Woche das Tor gegen Union. Mhm. Also für mich eigentlich der Stürmer, mit dem ich gerne in die Zukunft gehen will beim VfL und dem ich auch wirklich die Perspektive aufzeigen möchte. Jo, du könntest vielleicht unser Mann sein, der auch nächstes Jahr in der ersten Liga, wenn man die Klasse halten sollte, oder wenn es darum geht, jo, du könntest uns vielleicht nach oben schießen. Also das sind die Personalien, auf die man in den nächsten Wochen bauen muss. Und bei Pejcinovic ist es wahrscheinlich der einzige, den man auch bei einem potenziellen Abstieg halten könnte.
Also 21 Jahre jung ist er noch, hat erst 7 Erstligaspiele gemacht. Also deswegen will ich da auch quasi alles, was ich gesagt habe, da muss man große Klammer drumherum machen. Also das kann man auch noch nicht erwarten, dass jemand in dieser Situation in ein so dann doch leider dysfunktionales Team reinkommt und es dann so viel besser aussieht. Also wer weiß, wie Pejcinovic in einer besseren Offensive aussehen würde, will ich damit sagen.
Ich habe gerade noch mal live reingeguckt bei meinem Datendienstleister des Vertrauens. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen schon gesehen. Das ist statistisch, was er so anbietet an der Chancenqualität und wie er seine Chancen verwertet, schon ganz gut. Also er steht gerade bei 5,94 erwarteten Toren bei einer wirklich nicht so sonderlich guten Wolfsburger Defensive, trifft alle 170 Minuten. Das ist jetzt auch im Vergleich zu anderen Bundesliga-Stürmern schon nicht allzu schlecht und steht bei 7 Saisontoren und ist damit, glaube ich, der zweitbeste Torschütze beim VfL. Und bei der Minutenanzahl ist das jetzt nicht allzu schlecht. Deswegen wollte ich jetzt nur noch mal meinen Punkt ein bisschen untermauern.
Ja, da hast du schon recht. Bei mir sind es auch eher so weiche Faktoren. Also im Anlaufverhalten, finde ich, macht er manchmal Fehler. Mir ist eben auch das aufgefallen, dass er trotz seiner Größe gar nicht der kopfballstärkste Spieler ist, zumindest aktuell. Und vor allem, und das könnte aber halt auch an Amura liegen. Also das Zusammenspiel mit Wimmer fand ich gut. Das hat eigentlich ganz okay funktioniert, dass er eben auch mal einen Raum freiläuft oder eben auch weiß, na gut, der kommt jetzt gleich hier, ich gehe mal lieber aus dem Weg. Aber mit Amura gab es schon auch seltsame Momente, die hätte aber vielleicht auch jeder andere, weil Mohamed Amura halt so ein bisschen so sein eigenes Spiel spielt bei Wolfsburg, aber das muss man jetzt einfach so akzeptieren. Petra, wir haben dich wieder zurückgewonnen. Wir sind sehr, sehr froh, dass du wieder da bist. Wir haben jetzt schon mal viel über Wolfsburg gesprochen. Du hast uns ja auch schon zugehört. Ich nehme mal an, dass du da auch einen Blick drauf haben wirst. Wie hat dir der VfL gefallen an diesem Wochenende?
Ich werde trotzdem immer noch nicht schlau aus dem VfL. Also ich gebe mir wirklich Mühe, weil ich schaffe es nicht. Ich fand Gladbach in dem Spiel schon schlagbar. Also mir war das immer noch zu wenig. Ich finde, man hätte gegen die Gladbacher Mannschaft durchaus noch einiges an Chancen rausholen können. Und ich verstehe es nicht. Also mir geht es bei Wolfsburg ein bisschen wie dir vielleicht vorhin bei St. Pauli. Ich weiß nicht, was die für eine Motivation haben. Also um was geht's der Mannschaft, um was geht's den Spielern noch? Spielen die gegen den Abstieg? Spielen die für ihre Zukunft? Spielen die für ihren Trainer? Ich kann die nicht greifen. Also ich kann Wolfsburg einfach nicht greifen und schon sehr lange nicht mehr, weil die einfach so, ich habe die auch anders spielen sehen und die Spieler haben, Maxi hat es ja ausgeführt, die haben ja teilweise solches Potenzial und sind ja wirklich so viel besser, individuell gesehen, als die Mannschaften, gegen die sie dann ihre Schwierigkeiten haben, dass ich immer mir, also ich komme ja immer über die weichen Faktoren, wissen wir ja, dass ich mir immer überlege, woran liegt das, ne? Bin ich als Spieler irgendwann so verkopft und so unten, dass ich mich nicht mehr auf das besinnen kann, was ich eigentlich kann? Also, dass ich vielleicht tatsächlich einen Knoten in den Beinen habe oder dass mir die Entschlusskraft fehlt, die Entschlossenheit vorm Tor, was auch immer. Und wie kriegt man das aufgelöst? Also, wir reden bei solchen Spielen ganz arg oft drüber, wie gut eigentlich jeder einzelne Spieler ist, ne? Was der eigentlich kann und was der für Statistiken hat und was er für Fähigkeiten und technisch und alles wunderbar und eigentlich auch die Geschwindigkeit und es passt ja alles. Und am Ende passt es halt doch nicht. Am Ende sind sie halt 17er mit sehr wenig Punkten. Und ich weiß gar nicht, was kommt jetzt noch? Wolfsburg muss noch gegen die Bayern
Freiburg
auch, ne?
Auswärts, die Bayern zu Hause, St. Pauli auswärts.
Ja, also, oh. Gut,
ich finde ehrlich gesagt, dass das gar nicht so schlecht klingt. Also klar, Bayern zu Hause wird schwierig, aber,
echt? Okay.
Aber Freiburg auswärts zwischen den beiden Prager Spielen und mit St. Pauli gerade das formschwächste Team der Liga. Gut.
Also sie holen noch 6 Punkte, meinst du?
Ja, nee, ich will nicht sagen, dass die beide gewinnen, aber erstmal glaube ich, reicht es in die Relegation zu kommen. Komplett rausspringen, das wird sehr schwierig. Also ich glaube, dass alle, die mit den 31 Punkten da rumkrebsen können und HSV, die können aufatmen, so wie der Spieltag gelaufen ist, aus Sicht eben, was die anderen Teams so gemacht haben, aber an St. Pauli vorbeikommen und dann, ja gut, zweite Liga ist halt gerade schon wieder zweite Liga. Es ist wahnsinnig wichtig, witzig, wenn du nicht emotional beteiligt bist, als jemand, der in der Rasenfunk Allstars WhatsApp-Gruppe mit dabei ist, kann ich euch sagen, es ist ein Privileg, da nicht emotional beteiligt zu sein, denn die drehen langsam alle durch. aber Relegation hat der Erstligist immer Vorteile. Also, aber gut, da sind wir ja schon. Ich würde aber gerne auch nochmal kurz, oder Petra, Entschuldigung.
Was mich interessieren würde, Maxi, vielleicht war ich da auch weg, ich hoffe nicht. Was hat sich geändert jetzt unter dem neuen alten, also unter dem neuen Trainer natürlich, das war jetzt nicht despektierlich gemeint.
Ich könnte mir vorstellen, dass Dieter Hecking einfach sich diese Mannschaft von oben nach unten angeguckt hat. Ganz klar gesagt hat, yo, du gehst hier nicht mehr mit diesem Weg. Du wirst vielleicht mal im Kader stehen, aber da musst du wirklich schon eine sehr gute Trainingswoche hingelegt haben, dass du vielleicht Minuten kriegst. Und er hat die Situation erkannt, spricht es auch Woche für Woche an, hat auf der Pressekonferenz nochmal gesagt, wir leben und das ist gut. Aber trotz alledem müssen auch in den nächsten Wochen wieder Punkte her. Und das mahnt er jede Woche an. Seit Wochen höre ich es jede Woche auf der Pressekonferenz. Er hat es, glaube ich, auch schon mal so gesagt, es ist wie so eine Schallplatte, die feststeht. Und eine andere Sache, die ich auch glaube, er hat es wirklich langsam in diese Mannschaft eingeimpft bekommen, dass sie auch verstehen, dass es hier wirklich gerade nicht nur um den Verein geht, sondern vielleicht auch so ein bisschen mal um die eigene Karriere. Weil ich denke, du hast da wirklich sehr, sehr viele egoistische Charaktere, denen es auch um die eigene Karriere geht. Und so ein Abstieg kann natürlich auch so ein gewisser Karrierekiller sein. Und wenn ich mir die Stimmen nach dem Spiel angucke, das sind auch Spieler, die sich, wo ich in der Saison schon immer mal stärkere Fragezeichen hätte, ob das jetzt die ganzen Spieler so juckt. Aber den Kami Grabara stellt sich dahin ins Sky-Interview und sagt, ich will einfach nicht, dass Wolfsburg absteigt. Der sagt das ganz klar. Und ich denke, es lebt wieder ein bisschen was in der Mannschaft. Und dafür ist Dieter Hecking der Richtige. Er schafft so ein bisschen die Fähigkeiten der Spieler in so einer Form irgendwie zu maximieren und arbeitet einfach noch bestmöglich mit dem, was er hat. Und ich gehe auf jeden Fall trotzdem nächste Woche in das Spiel und ich auch gegen Bayern sage ich, es müssen 3 Punkte her, weil die Situation ist halt, wie sie ist. Gestern war es leider Gottes zum Leben zu wenig und zum Sterben, nee, andersrum. Nee, doch, ist richtig. Doch, zum Leben richtig. Zu wenig und zum Sterben zu viel. Und also ich glaube, Hecking hat einfach, war, glaube ich, genau der Richtige für diese Situation. Und wenn es halt nicht klappen sollte, wurde er halt so spät geholt. Das müsste man ihm, glaube ich, noch zugestehen.
Also du denkst, die sind zwar vom Kopf, der Kopf hat sich geändert, aber das spielt bei den Ergebnissen noch keine Rolle?
Also ich finde, grundsätzlich sind die Leistungen unter Dieter Hecking schon sehr viel besser geworden. Aber man ist einfach immer mal wieder so in diese Abwärtsspirale reingefallen. Also zum Beispiel das Leverkusen-Spiel, das war, glaube ich, die erste Hälfte war die beste Hälfte, die ich in dieser Saison vom VfL sehen durfte. Und auch gegen Frankfurt hat man ja wieder drauf gedrückt, dass man, also ich gehe in jedes Spiel und sehe irgendwas Positives. Und das war in den letzten Wochen unter Daniel Bauer und auch bei dem ganz großen Fiasko gegen den HSV, ich hatte nichts Positives mehr. Ich konnte mich an erstmal nichts mehr festhalten. Und ich glaube, das hat er geschafft, in den ganzen Verein irgendwie reingeimpft zu bekommen. Und egal, mit wem du sprichst, ob das jetzt irgendwie ein Pirmin Schwegler im Interview ist, den man sich da anguckt, ich glaube, die glauben jetzt alle in diesem Verein wieder dran. Und dass das über ein paar Wochen auch dauert, diesen Haufen irgendwie wieder gegriffen zu bekommen, ich glaube, das könnte vielleicht mit den Ergebnissen zusammenhängen.
Also ich glaube, Dieter Hecking ist kommunikativ einfach sehr schlau. Also wenn man sich mal so anguckt, was er so in den großen Linien gemacht hat, dann hat er zum Beispiel nach diesem wirklich verheerenden 3:6 gegen Leverkusen. Was macht er da? Er macht eine Riesendebatte auf um den Schiedsrichter, indem er sagt, es war für mich heute nicht Bundesliga-tauglich. Und alle regen sich zu Recht darüber auf, weil das ist respektlos dem Schiedsrichter gegenüber. Und die Leute haben schon auch gesagt, auch wir hier im Rasenfunk haben gesagt, ja Moment mal, wenn die Defensive so schlecht ist, da braucht sich ein Schiedsrichter, ihr habt schon verdient verloren, aber trotzdem haben alle darüber geredet. Oder jetzt zum Beispiel nach diesem Spiel setzt er sich auch hin und sagt, also ich will nochmal eine Sache vorweg schicken, ich habe jetzt gerade im Vorbeigehen gehört, dass ihr nach diesem Spiel Spieler nach ihrer Zukunft fragt. Und das lasst ihr bitte. Das finde ich respektlos. Die Spieler sind jetzt im Kopf woanders und das sind Fragen, das gehört sich nicht, die jetzt zu stellen. Nimmt da einfach die ganzen JournalistInnen vor Ort in die Pflicht, ob die sich dran halten und so weiter und so fort und ob er da recht hat, weil rein theoretisch darf ein Journalist und eine Journalistin dürfen die Fragen stellen, auf die sie Lust haben. Da kann man jetzt trefflich drüber diskutieren, aber er hat es sofort adressiert und ich weiß auch, dass sowas dann schon eine Wirkung hat. Und das finde ich einfach interessant. Das sind so kleine Tweaks, die er macht. Ob das reicht, weiß ich nicht. Ob das auch auf Dauer reichen würde, weiß ich jetzt recht nicht. Glaube ich eher nicht. Aber es ist interessant, weil das ist eine Komponente, die fehlt ganz, ganz vielen anderen Trainern, die nicht so lange mit dabei sind, weil du dafür auch eine gewisse Distanz zum eigenen Tun haben musst. Und du musst auch, dem muss es eigentlich letztlich auch egal sein, ob jetzt irgendwie am nächsten Montag alle über dich diskutieren, weil du irgendwas gesagt hast, sondern du musst es einfach so stoisch hinnehmen und machst es dann eben der Sache wegen. Und das ist interessant, weil das nämlich auch so ein bisschen uns jetzt überleitet. Ich wollte ja zumindest kurz noch über die Gladbacher Perspektive auf dieses Spiel sprechen. Denn Gladbach ist jetzt wahrscheinlich mit 6 Punkten durch. Die haben es wahrscheinlich geschafft. Aber Gladbach steht vor einer unheimlichen schweren Entscheidung, die auch noch auf den VfL Wolfsburg zukommen könnte. Nämlich die Frage, machen wir denn mit dem weiter, der uns irgendwie gerettet hat? Eugen Polanski nämlich. Und da finde ich die Kommunikation nämlich anders. Also auch Eugen Polanski, glaube ich, versucht manchmal Narrative zu setzen, aber sie werden ihm nicht abgekauft. Also in der letzten Woche habe ich es ja auch thematisiert, dass ich es seltsam fand, wie Polanski nach dem 1:1 gegen Mainz, wie positiv er da war und wie er da alles auf diesen einen Strafstoß, den es da eben gab, kapriziert hat, obwohl man nur 2 Schüsse in der zweiten Hälfte hat und so weiter und so fort. Und jetzt würde mich mal interessieren, Maxi, wie blickst du denn auf Gladbach? Wie gesagt, sehr wahrscheinlich ist Gladbach durch. Da müsste zu viel passieren. Es ist nicht realistisch, dass die noch absteigen. Aber wie würdest du an deren Stelle denn auf der Trainerposition entscheiden?
ich fand das gestern ganz schwierig. Ich habe lange auch ein bisschen auf WhatsApp mit meinem Gladbach, hauseigenen Gladbach-Fan geschrieben. Und er meinte, es wird heute keiner dieses Spiel gewinnen. Und ich war so, ja, gehe ich mit. Weil, also, es war an sich wieder ein ganz guter Plan, mit dem Gladbach in das Spiel reingegangen ist, was ich eben auch schon angegriffen habe, wirklich auch die Flügel und auch die Halbräume zu attackieren. Das haben sie ja gemacht. Aber ich weiß nicht, was bei Gladbach in der, also, die wollten ja einfach genau das Gleiche einfach weiterspielen und in der Halbzeit ist nichts anderes passiert. Wolfsburg hat reagiert und in der zweiten Halbzeit war auf einmal Kontrolle da. Mhm. Und dann ging gar nichts mehr bei Gladbach. Mhm. Und da frage ich mich ganz ehrlich, was ist da zwischen Mannschaft und Trainer? Warum da überhaupt nichts mehr kommen kann? Also ich verstehe es nicht. Es geht ja irgendwie darum, vielleicht nochmal 3 Punkte zu holen, dass man wirklich sicher durch ist. Vielleicht möchte man dann auch nochmal die andere Mannschaft so ein bisschen Richtung zweite Liga schießen. Also ich denke mal, man geht schon als Fußballer auch ins Spiel, um den Gegner auch zu schlagen. Und da hat es wirklich an allem gefehlt in der zweiten Halbzeit. Hm. Und ich finde es ganz schwierig, weil ich gucke immer auf Gladbach und ich denke mir so, die sind an sich in einer relativ ähnlichen Lage wie der VfL, außer dass sie einfach schon gerettet sind. Ich finde, das ist und jetzt nicht, dass da jemand wie, so erfahren ist, wie Dieter Hecking in der Seitenlinie steht, weil ich glaube, der würde die ganze Sache wahrscheinlich besser moderieren. Da ist vielleicht auch die Position von ihm besser, weil ihm kann es im Endeffekt egal sein. Entweder er schafft den Klassenerhalt und er ist mal wieder der Held in Wolfsburg. Und bei Polanski geht es halt so ein bisschen um die Zukunft. Wie wird es sein? Werde ich weiter ein Bundesliga-Trainer sein? Mhm. Darf ich weiter Gladbach trainieren? Darf ich oder werde ich nächstes Jahr erstmal ohne Verein in die neue Saison gehen? Was ist die Perspektive Bundesliga oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück? Und das ist wahrscheinlich in seiner eigenen Kommunikation und in seiner Perspektive auch so ein bisschen das Hinderliche. Aber das ist schon sehr alarmierend, dass man Woche für Woche wieder mit derselben Einstellung ins Spiel geht, eigentlich ganz gute taktische Kniffe zieht, aber das Ganze vielleicht maximal eine Halbzeit durchziehen kann. Weil das Spiel gegen Mainz fand ich in der ersten Halbzeit auch all in all nicht so schlecht.
Ja, ja, total. Das ist das klassische Gladbacher Muster. Also das wird dir dein Gladbacher Hausfan auch bestätigen können. Ja. Das ist ganz, ganz häufig so, dass dann der Gegner anpasst, umstellt, und dann ist Gladbach aus dem Spiel. Also das berühmte Ingame-Coaching, das ist zumindest keine Stärke von Eugen Polanski, so kann man schon sagen. Es gab auch einzelne Spiele, wo mal Gladbach tatsächlich eine zweite, bessere Hälfte gespielt hat als in der ersten. Aber häufiger ist schon das vorgekommen wie jetzt in Wolfsburg. Und das ist halt auch interessant, weil das auch sehr für den modernen Fußball steht. Also du kannst Laptop oder sonstige Trainerdiskussionen führen, wie du willst. Aber heutzutage fällt einfach auf, wenn Trainer innerhalb eines Spiels keine Antwort mehr finden auf das, was ihnen der Gegner vorsetzt. Und das geht eben runter bis zu Platz 18, wo eben Frank Schmidt, der macht eine Umstellung. Der sieht das, der stellt um. Und wenn St. Pauli da nicht nochmal drauf reagiert, ja, dann wird nichts mehr passieren, weil die Umstellung wird die richtige gewesen sein. Und jetzt müsste quasi dann nochmal die Gegenbewegung dazukommen. Außer irgendwie ein Spieler ist individuell so überlegen, dass er sich quasi da draus befreien kann. Und das ist einfach der Standard und auf dem hält Gladbach leider nicht immer mit. Das muss man schon sagen. Und das hat man auch in diesem Spiel gesehen.
Kann das sein, dass das auch so der Trainerwechsel so eher so ein bisschen Feel-Good-Wechsel war? Die Stimmung heben, jemand, der gut mit der Mannschaft kann, der ganz, ganz weiche Faktor. Ich denke, mit Hacking ihn zu vergleichen, wäre nicht fair. Also nee. der Vergleich, der hinkt. Also das kann er nicht können, was Hacking kann. Also die Form der Kommunikation, die Ausstrahlung, die kann er gar nicht haben. Das ist unmöglich. Und ich habe das Gefühl, dass er der Feelgood-Wechsel war. Jetzt gucken wir, dass wir alles befrieden und dass sich alle wieder lieb haben und dass die Stimmung besser wird. Und gut genug sind wir ja. Und Kleindienst wird sicherlich auch zurückkommen. Und wenn erstmal Kleindienst zurückkommt, dann haben wir wieder jemanden, der die Tore macht und alles wird gut. Und dann hat das halt nicht wirklich funktioniert. Feelgood hat nicht gereicht. Kleindienst ist es dann, glaube ich, ein Jahr draußen. Und man hat gehofft, insofern hat es ja funktioniert, sie retten sich ja jetzt über die Ziellinie. Ja? Das wird funktionieren, die werden nicht absteigen, die werden die Liga halten. Und wie du vorhin sagst, dann ist halt die Frage, und ich persönlich glaube nicht, dass es für Polanski weitergeht.
Also wäre auch mein Gefühl, aber ich habe da schon, also ich bin ja schon mitten in den Royalplanungen und da überlegt man auch so ein bisschen, welche Teams kann ich denn vorziehen, weil alle, die nicht in der Relegation landen, die kann ich ja direkt abfrühstücken, da geht es direkt nach dem 34. Spieltag los. Und Gladbach ist ein Team, das steht auf der Kippe. Also, weil da haben erste Vorrecherchen vor Ort haben ergeben, das kann wenige bis einige Tage dauern, bis da eine Entscheidung bezüglich Polanski gefallen ist und erst danach okay. lohnt sich, das Segment aufzunehmen. Und mein Gefühl ist auch, das wird nicht reichen für Polanski und wo ich mir aber relativ sicher bin, ist, Gladbach wird auch in diesem Sommer aber keine Strategie haben. Die werden immer noch nicht wissen, wo sie hinwollen, kadertechnisch, auch, trainertechnisch und so weiter und so fort. Aber gut, das werde ich dann im Royal besprechen. Ich will nicht jetzt schon alle Gladbach-Fans deprimieren. Erstmal ist es ja schön aus Gladbacher Sicht, dass man diesen einen Punkt geholt hat, denn der war extrem wichtig. Dieser eine Punkt ist quasi der Unterschied zwischen Rang 15 und Rang 11, wenn man jetzt mal sowas wie die Tordifferenz rausnimmt, aber die ist nicht besonders bei Gladbach. Deswegen hat das sehr wahrscheinlich gereicht und es ist dementsprechend weniger wichtig, dass es jetzt dann gegen den BVB geht. Dann wird Gladbach noch in Augsburg und zu Hause gegen Hoffenheim spielen. Und das Restprogramm von Wolfsburg, das haben wir jetzt schon durchexerziert, das Restprogramm von Heidenheim und von St. Pauli auch. Ich würde sagen, wir warten einfach ab, was passiert. Ihr mit ein bisschen anderem Puls als ich, aber interessant wird es auf jeden Fall werden. Und interessanterweise ist damit aber eigentlich das Abstiegsthema schon fast so ein bisschen durch. Also wir werden natürlich in den HSV- und Köln-Segmenten noch drüber reden. Wenn da alles schief geht, rutschen die noch hinten rein. Aber eigentlich können wir uns jetzt schon dem oberen Rand der Tabelle widmen und eben der Frage, ja, wer kommt denn in die Champions League? Und da gibt es ein Team, das hat gerade richtig einen Lauf und der setzte sich auch am Freitagabend fort in Leipzig beim Spiel zwischen RB Leipzig und dem ersten FC Union Berlin. In der 22. Minute, da kann Frederik Rönne eine Flanke noch abwehren, aber querfeld köpft sie direkt auf Finkgräfe und der erzielt mit einem wirklich tollen Schuss das 1:0. Und wie es derzeit so manchmal passiert, gibt es direkt danach das 2:0. Querfeld köpft den Ball zu kurz auf Renault. Romelu spritzt dazwischen, legt den Ball an Renault vorbei und macht das 2:0. Das waren nicht die einzigen Chancen. Orban zum Beispiel köpft noch an die Latte. Das wurde dann noch weggepfiffen, aber es gab noch mehrere weitere Lattentreffer von Leipzig. Am Ende waren es 3 Aluminiumtreffer und insgesamt dann am Ende aber auch 3 Tore, denn in der 62. Minute da bindet Diamondé Rote und Late. Er steckt im perfekten Moment auf Baku, der durchgelaufen war auf der Halbspur, und den Ball an Felix Klaus vorbei ins Tor legt. Warum steht der im Tor? Weil Frederik Rönno sich verletzt hat und inzwischen wissen wir auch, das ist das Saisonaus für ihn gewesen. Und ich habe gerade Felix Klaus gesagt, das ist falsch. Der hat mal bei Hannover gespielt. Karl Klaus ist es. Mit C im Karl. Das hatte ich extra noch nachrecherchiert, bevor ich es mir hier aufgeschrieben habe. Also, es stand nicht der Felix Klaus im Tor, sondern Karl Klaus, der kam zu seinem Bundesliga-Debüt und wie wir jetzt wissen, zum Zeitpunkt der Aufnahme wird er auch die verbleibenden Spiele für Union machen. Es gibt hinten raus noch einen Treffer von Duki nach einer Ecke in der 78. Minute. Es gibt auch noch mal einen Abseitstreffer von Ansa in der 92. Minute. Das heißt, rein theoretisch hatte Union hier auch noch Möglichkeiten. Aber Petra, es war schon relativ eindeutig und wir müssen jetzt hier auch nicht so tun, als ob das auf Augenhöhe gewesen wäre. Auch Union hat 32 Punkte. Das heißt, auch für Union gilt das, was wir gerade bei Gladbach gesagt haben. Mutmaßlich war es das mit dem Klassenerhalt und dieses 1:3 wiegt nicht so schwer. Trotzdem stellt sich die Frage, warum war man gar so unterlegen? Würdest du sagen, Union hatte hier keine Chance, weil Leipzig so gut war, oder haben die da was liegen lassen?
Du mal mit deinen Henne-Ei-Fragen. Also ich fand, Leipzig hat zumindest am Anfang der ersten Halbzeit auf einem ganz anderen Level gespielt. Und ich und das hatten die das Öfteren in der Saison. Die haben so Phasen, da sind die so unfassbar gut, dass da jeder Probleme kriegt und nicht nur Union. Also ich glaube nicht, dass das für Union an dem Abend eine sonderlich dankbare Aufgabe war. Also ich fand die schon... Ich fand, die waren schon erdrückend dominant. Also ich glaube, um die 70% Ballbesitz, ständiger Druck, zahlreiche Großchancen. Dass es zur Pause nur 2:0 stand, war schon fast schmeichelhaft für Union. Das hätte auch locker 4:0 stehen können. Die haben diesen unfassbaren Diamant in ihren Reihen. Das ist ein so unglaublich guter Spieler. Ich finde... Also es gibt bei mir gar nicht so viele, denen ich so richtig super gerne zugucke. Und das sind Olise und Diamond zurzeit tatsächlich. Der ist so wahnsinnig schnell und wie der bei dem sieht das alles so easy aus, ne? Das ist ja alles gar kein Problem. Und der hat so eine Spielfreude und dem gucke ich einfach wahnsinnig gerne zu. Und die Union hat überhaupt keine Mittel gegen den gefunden, was ich gut verstehe. Wer findet gegen den im Moment schon Mittel? Also das war sicherlich kein Union-Problem. Querfeld, fand ich, hatte einen ganz schwarzen Tag. Ich glaube, der war so ziemlich bei 3 Toren beteiligt. Der kam gar nicht klar, aber kann ich auch ein Stück weit verstehen. Und wenn du gegen Leipzig spielst und Leipzig ist so drauf, wie Leipzig drauf ist, und dann machst du Fehler. Das kannst du dir nicht leisten, weil die jeden Fehler so gnadenlos ausnutzen. Wenn du aber gegen eine Mannschaft spielst, die auf diesem Niveau spielt und du merkst das, du merkst, du hast keine Chance, die sind so wahnsinnig gut, dann machst du noch mehr Fehler. Also dann fehlt dir natürlich auch diese Selbstsicherheit, um dagegen zu halten, ne? Weil du weißt genau, eigentlich funktioniert sowieso nicht. Und ich denke, Querfeld hat genauso staunend Diamant zugeguckt wie wir. Insofern würde ich denen jetzt nicht mal großen Vorwurf machen. Und dann ist das passiert, was bei Leipzig sehr oft passiert ist schon diese Saison. Wenn die entsprechend führen, dann werden die irgendwann, waren die lässig, dann haben die so eine gewisse Arroganz und dann wird das alles so, dann erinnern die mich immer so ein bisschen, das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber mich erinnern die immer so ein bisschen an kaufen Kinder. Na, viel Spaß gehabt und jetzt wird's langweilig und jetzt werden die Dinger schlampig und die Bälle kürzer und man guckt nicht mehr so richtig, die Konzentration lässt nach. Und dann finde ich sie defensiv erstaunlich, also schwach möchte ich jetzt nicht sagen, aber dann finde ich sie schon recht anfällig in ihrer Defensive und dann kommst du auch zu Chancen. Und das hat Union dann leider nicht wirklich ausnutzen können. Die Renault-Verletzung, da dachte ich mir, oje, das auch noch. Also jetzt wird es ganz, ganz, ganz duster, wenn der auch noch runter muss. Da habe ich mich aber getäuscht, weil ich finde, dass Klaus dafür, dass das, also da reingeschmissen werden, ne, nach so langer Zeit und dann gegen so eine Mannschaft, ne? Also da habe ich echt, da ziehe ich echt meinen Hut. Ich finde, der hat ein tolles Spiel gemacht, an dem lag es wirklich überhaupt nicht. Aber Union war einfach offensiv auch zu unsichtbar. Also selbst so ab und zu ist mal aufgeblitzt, wenn Leipzig wieder schön aufgemacht hat und das freie Feld. Und dann war doch, glaube ich, Birki hatte so dieses, eigentlich war der Ball im Tor und irgendwie war es dann doch nicht, ne? Diese eine Großchance, ich weiß nicht mehr in welcher Minute, wenn er den macht, ja, vielleicht, dass sich da noch was ändert, aber.
Das war ganz kurz vor dem Halbzeitpfiff, 45:2 war das. Da stand er allein gegen Van de Voort. Aber das muss man halt sagen, Van de Voort hat jetzt auch schon mehrfach in den letzten Wochen, also Leipzig hat jetzt ja den 5. Sieg in Folge einfahren können in der Liga und Van der Voort war ganz oft der Grund, warum sie nicht mehr Gegentreffer kassiert haben. Also in der Szene stand er einfach sehr stabil, hat pariert und das hat gereicht. Ich fand es noch interessant, welche Anpassungen Marie-Louise Ether vorgenommen hat, also unter anderem Late, der im Ballbesitz manchmal in den linken Sechserraum vorgeschoben hat. Häufiger stand er normal breit auf links, aber manchmal eben auch so, also fast so die Nathaniel Brown-Rolle gerade bei Eintracht Frankfurt nachgemacht. Es gab auch erkennbar eine Reaktion von Union auf den Rückstand. Also während es schon sehr auf den langen Ball fokussiert war in der Anfangsphase, war es ab dem 0:2, muss man letztlich sagen, weil es ja direkt quasi nacheinander gefallen ist, schon ein höheres Anlaufen, auch so Pressing-Momente, die eigentlich gut waren. Und sie hatten Leipzig immer so fast. Also Finkgräfe und Baku, die wurden schon eigentlich ganz gut reingepresst und hatten dann eine Anspielstation, aber die haben sie halt immer gefunden. Es gab eigentlich ganz selten da Ballverluste, es gab da nicht mal Einwürfe oder so. Leipzig hatte da einfach eine sehr gute Ballkontrolle und dann hast du gesehen, was eben quasi das Risiko an so einem höheren Anlaufen ist. Baumgartner und Uedraogo, vor allem aber Baumgartner. Ey, wenn der aufdreht, ja, dann alle in Deckung, weil der findet die Bahn, in die er reindribbeln kann und er findet den Passweg, den er braucht, auf den Flügel. Du hast Nusser, der dann immer breit steht. Du hast Finkgräfe, der in der Halbspur reinkommt. Auf der anderen Seite Diamonde und Baku haben es gar nicht gleich gemacht, aber ähnlich. Es war zumindest immer so, es waren immer zwei auf dem Flügel, außer es war Ballfahren. Dann war es vor allem einer, der stand extrem breit und den haben sie halt dann einfach angespielt. Und mit einfach meine ich gar nicht so einfach, sondern mit eigentlich relativ schönen Kombinationen auch immer wieder so vertikaler Pass, ich lege den Ball ab, wir spielen nochmal vertikal und dann spielen wir diagonal raus. Und dann gucken wir einfach mal zu, was die beiden Zauberer auf dem Flügel da so machen. Und das war schon, also das sind wirklich etablierte Muster, die man inzwischen bei Leipzig sieht. Es ist immer dasselbe, deswegen finde ich es ein bisschen erstaunlich, dass das jetzt wirklich so oft schon funktioniert hat in den letzten Spielen. Kann man auch im Detail nochmal reingehen, haben wir ja gemacht im Rasenfunk. In dem einen Spiel glaube ich auch, dass es bei Union vielleicht wäre ein 5-4-1 besser gewesen als ein 5-3-2, wie sie es gespielt haben, weil man dann leichter noch hätte doppeln können auf dem Flügel. Dann gibst du aber halt auch was auf, dann gibst du nämlich den zweiten auf, der auch ein Zielspieler sein kann für lange Bälle zum Ablegen oder Verlängern. Also ich verstehe schon, 5-3-2 liegt ja auch näher am Kader von Union, aber das hat ein bisschen gefehlt. Ja, und so, glaube ich, kam das dann zustande. Und letztlich habe ich jetzt aber, Maxi, du nickst die ganze Zeit so, deswegen darfst du gleich auch sagen, was du denkst. Ich glaube, ich habe gerade in ganz vielen Worten einfach nur beschrieben, warum das alles so war, wie man es gesehen hat. Weil es war halt auch dann einfach von Leipzig ein gutes Fußballspiel. War einfach schön.
Ich habe schon die ganze Zeit genickt, weil ich dir bei vielen Sachen zugestimmt habe, weil ich den Matchplan von Union echt ganz gut fand. Also du hattest eben schon einmal Late angesprochen. Man hat auch immer Maduki gesehen, der ein bisschen höher geschoben hat. Mhm. Ich denke mal, das hat vielleicht auch mal damit zu tun, dass man ein bisschen mehr Präsenz in den zweiten Bällen haben wollte. Wenn irgendwie Illich da den Ball irgendwie ablegt und Duki kann dann doch noch irgendwie durchstecken, ist für mich am Ball auch immer noch unterbewertet. Und dass du leichter doppeln kannst gegen diese Einzelkönner, das war ja eigentlich auch schon die Anpassung, dass du Ansa rausgenommen hast und Schäfer gebracht hast. Das ja, war ja schon das Muster, dass Ether da schon gesehen hat, yo, wir müssen das so machen. Aber das ist auch die Sache bei Leipzig. Ich finde das wirklich unfassbar. Die haben ja wirklich Nusa und Diomande permanent gedoppelt. Aber die juckt das gar nicht. Die gehen da einfach durch, machen ihr Ding, spielen dann ihr Ball ins Zentrum oder kombinieren dann nochmal auf engem Raum. Machen sie auch beide perfekt. Also wir reden immer sehr viel über Diomande, aber Nusa ist im Dribbling auch wirklich sehr, sehr schwer zu schlagen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, also RB, ihr macht zwar immer dasselbe, aber es funktioniert. Also es ist so ein bisschen wie Cantina Band, spielt denselben Song nochmal, aber der Song ist halt auch immer wieder gut. Und das ist wirklich, ich möchte da Ether gar keinen Vorwurf machen. Das Einzige, was ich bei Union, was mich wirklich tierisch nervt, ist, keiner in der Lage, wirklich einen technisch anspruchsvolleren Pass zu spielen. Der Einzige, der es immer nochmal kann, ist vielleicht jemand wie Kemlein oder wenn es dann mal gelingt, einen langen Ball auf Illich zu spielen, der dann irgendwie in die Tiefe weiterleitet per Kopf. Aber sonst ist da ja eigentlich nichts möglich, wie du dir irgendwie aus dem offenen Spiel irgendwas kreieren kannst. Und das war ja letzte Woche auch schon nicht anders. Ich habe das Spiel letzte Woche gegen den VfL über 90 Minuten lang gesehen. Ich habe bei jedem Standard, ich hatte einen Ruhepuls von 200, aber als ich gesehen habe, yo, die spielen sich gerade so ein bisschen am 16er fest, es könnte vielleicht eine Flanke folgen, aber da sind wir da, hatte ich nicht so viel Angst. Und das ist bei Union wahrscheinlich einfach aktuell ein Zeichen, dass man im Sommer einiges tun muss, dass man bei einer starken Bundesliga vielleicht auch noch ein bisschen tiefer reinrutschen kann. Weil egal, was Steffen Baumgart diese Saison fabriziert hat, die Rückrunde war nicht schlecht, aber dass die Hinrunde so gut war, punktetechnisch, das ist vielleicht am Ende das Zünglein an der Waage, dass man in der Klasse bleibt. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn in der Hinrunde da ein paar weniger Punkte vom Laster gefallen wären, dann würden wir jetzt nicht über die 3 da unten sprechen, sondern über die 4 da unten.
Das ist definitiv so. Union hat in der Rückrunde nur 9 Punkte geholt, Rang 17. Heidenheim ist nämlich noch vorbeigezogen in der Rückrundentabelle. Aber Petra, du hattest dich auch schon gemeldet. Ich weiß nicht, ob du auch die Rückrundentabelle reinwerfen wolltest.
Nein, die wollte ich nicht reinwerfen. Ich wollte noch was zu dem sagen, was Maxi gesagt hat. Aber dann hast du ja deine Erklärung, ne? Wenn du sagst, du dich nervt das tierisch, dass die zu dem und jenem nicht in der Lage sind, dann hast du ja deine Erklärung. Wenn du auf der einen Seite Leipzig hast, ich glaube, die können es dann einfach nicht besser. Da kann man denen auch wirklich keinen Vorwurf machen. Und ich glaube auch, dass es mittlerweile sehr viele Mannschaften in der Liga gibt, die das nicht besser können, wenn sie dann auf ein Leipzig treffen, was so spielt wie Leipzig in dieser ersten halben Stunde. Und was ich aber gerne noch sagen wollen würde, wäre, Finkgräfe, hattet ihr das auf dem Schirm? Wie gut der ist?
Nee.
Ja.
Also. Ja, natürlich.
Mhm. Ja. Er hatte seine Momente bei Köln, oder Maxi? Aber ehrlich gesagt hätte ich eigentlich gedacht, dass das Trimmel den manchmal ganz schön abkocht. Es war aber eher andersrum.
Der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Also da war ich wirklich baff, weil damit habe ich nicht gerechnet. Bei Baku war ich nicht so überrascht. der hatte ja schon mal eine relativ wirklich, wirklich gute Zeit und dann ist das ja, hat er seine Probleme. Ich glaube, er war auch mal relativ lange verletzt. Da hat mich das nicht überrascht, aber bei Finkgräfe, der ja, glaube ich, auch nur reingerutscht ist für David Raum, genau. Weil der verletzt ist, ne? Der hat ja Raum ersetzt. Und das hat er verdammt gut gemacht. Also das hat mich schon beeindruckt. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, also überhaupt nicht. Ich fand diese ganze Viererkette fand ich einfach so gut. Ich war wirklich, und ja, Xaver Schlager würde ich auch noch gerne mit reinnehmen. Also den fand ich schon auch stark. Und der ist ja auch noch nicht so lange wieder zurück, ne?
Nee,
der hat ihm ja auch eine Weile gefehlt. Ja.
Für Seiweit gespielt. Also das ist sowieso interessant, dass Leipzig jetzt zuletzt mit so Ausfällen besser umgehen konnte als noch in der Hinrunde. Da war das immer ein Riesenproblem, wenn jemand gefehlt hat. Und ich glaube, Seiweit hat bisher jede Minute gespielt, wenn ich es gerade richtig weiß. Also war auf jeden Fall zum ersten Mal nicht in der Startelf. Und du hast es letztlich nicht gemerkt, muss man so deutlich sagen.
Nee, und Schlager ist so ein bisschen dieses Bindeglied gewesen, ne? Dieser sehr erwachsene, sehr kantige, sehr durchsetzungsfähige, der sie alle so ein bisschen an der Leine gehabt hat, am Zügel gehabt hat und versucht hat, da entsprechend einen ganz erwachsenen Fußball noch mit reinzubringen. Also den fand ich auch richtig gut.
Also bei Leipzig, da entwickelt sich was und deswegen sieht es jetzt auch mit der Champions League Qualifikation sehr gut aus. 5 Punkte Vorsprung sind es aktuell sowohl auf Rang 4 als auch auf Rang 5. Die verbleibenden Gegner von Leipzig sind Leverkusen auswärts, St. Pauli zu Hause, Freiburg auswärts. Das heißt noch gegen einen direkten Konkurrenten, aber sehr wahrscheinlich reicht ja da noch, würde rein theoretisch ein Dreier schon reichen, dass man es in die Champions League schafft, was allerdings ja auch der Anspruch von Leipzig ist, also müssen wir jetzt auch nicht so tun, als ob das ein Wunder wäre, dass da uns so widerfährt. Für Union wiederum ist die Situation eben so, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. 32 Punkte bedeuten 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen Köln, dann zu Mainz 05 und abschließend ins Heimspiel gegen den FC Augsburg. 2 Heimspiele noch zu haben, das hilft sicherlich. Und am nächsten Spieltag könnte man auch rein rechnerisch alles schon klar machen. Und dann haben wir ja auch noch Hoffenheim im Rennen um die Champions League. Und Hoffenheim hatte mit dem HSV ein Auswärtsspiel vor der Brust am Samstagabend, auf dem auch schon einiges an Druck war. Denn der HSV, der ist jetzt ganz schön unten reingerutscht. Wenn wir hier über Hin- und Rückrundentabellen sprechen, dann spielt der HSV da auch eine Rolle. Wobei bei denen ist es eher, die spielt Luka Vucevic bei uns oder spielt er nicht Tabelle. Die müsste man sich mal eigentlich ausrechnen. In diesem Spiel gegen Hoffenheim war es jetzt allerdings nicht vor allem Vucevic, also der hat zwar auch gefehlt, auch so als Organisator der Abwehrkette. Ich denke, beim 1:2 hätte er wahrscheinlich das Signal gegeben, wir rücken jetzt alle mal raus, dann wäre es vielleicht abseits gewesen. Aber das eigentlich taktische Problem, das man fast durchgehend in dieser Partie hatte, das war der Ausfall von Miro Muheim und dass man auf dem linken Flügel attackierbar war. Und das traf sich insofern auch schlecht, dass damit Zofal halt auch einer der stärksten Hoffenheimer spielte, der zuletzt ein paar schwächere Spiele hatte, aber dieses hier, das war besser. Und das konnte man frühestens oder spätestens eigentlich auch schon in der 18. Minute sehen, denn da bekommt er oder erläuft er einen Ball auf dem rechten Flügel, an den einfach niemand mehr geglaubt hat. Aber Zofal, der hat sowohl an diesen Ball geglaubt, als auch daran, an seine Stärke, ihn im Spielfeld zu halten. Und das hat er hinbekommen und er schlug dann eine perfekte Flanke auf Aslani, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Alle haben abgeschaltet, bis auf 2 Hoffenheimer. Und die haben dann das 1:0 erzielt. Immerhin kommt es kurz darauf zum 1:1. In der 32. Minute geht Robert Glatzel nach einem zu kurz geratenen Pass an Oliver Baumann vorbei. Der bringt ihn zu Fall, beziehungsweise Robert Glatzel läuft so an ihm vorbei, dass es einen Kontakt gibt und man dann auch fallen kann. Ich würde nicht sagen, dass das ursächlich fürs Fallen war, aber im modernen Fußball wird so etwas gepfiffen. Es gibt einen Strafstoß und korrekterweise die gelbe Karte, weil es war ein ballbezogenes Foul. Robert Glatzel konnte es nicht fassen, übernahm dann aber den Strafstoß selbst und verwandelte zum 1:1. Aber dieser Spielstand, der hält nicht mal bis zur Halbzeit, denn unmittelbar davor gibt es nach einer Ecke mehrere Kopfballduelle und am Ende kann Haidari per Kopf auf Lemperle legen, der zum 2:1 trifft. Omari war in der Situation nicht rausgerückt, deshalb war es kein Abseits und deshalb zählt dieser Treffer. In der zweiten Hälfte gibt es anfangs einige große Chancen für Hoffenheim, dann kommt allerdings der HSV besser ins Spiel und tatsächlich kommt es noch zu einer großen Gelegenheit. Nach einer sehr, sehr schönen Eckballvariante kommt Jatta in der 74. Minute komplett frei zum Kopfball, aber den setzt er drüber. Und das bedeutet, Maxi, dass am Ende Hoffenheim dieses Spiel gewinnt, damit den VfB Stuttgart unter Druck gesetzt hat, über die werden wir gleich noch sprechen, und der HSV aber schon wieder ein Spiel verloren hat. Es, mit Ausnahme des Wolfsburg-Spiels, sorry, hat der HSV in den letzten zehn Spielen alles verloren und dreimal unentschieden gespielt. Und es liegt eben eher an den Punkten, die man vorher in der Saison geholt hat, dass man jetzt nicht komplett hinten reinrutscht. In diesem Spiel jetzt gegen Hoffenheim, hat sich da der HSV Vorwürfe zu machen, deiner Meinung nach?
Es tut mir leid, dass ich jetzt auch wieder den Namen Vuskovic reinwerfen muss, aber defensiv hängt schon sehr viel an ihm. Also sowohl das erste Tor, das hast du jetzt gerade nicht erwähnt, da stimmt die Zuordnung auch nicht. Und wenn du da wirklich deinen Abwehrchef drin hast, es ist ein bisschen vermessen, das bei einem Spieler in seinem Alter zu sagen, der ist jünger als ich, aber der ist wirklich so der klare Kommunikator und derjenige, der diese Dreierkette irgendwie steuert, der fehlt da einfach aktuell. Und das hängt wahrscheinlich auch, also das ist die Ursache für vielleicht auch so ein bisschen diese Negativspirale in der Defensive. Und ja, beim HSV merkst du einfach jetzt an einem gewissen Punkt, der Kader ist an gewissen Teilen einfach nicht Bundesliga-reif. Und dass man da auch wirklich über Jahre noch braucht, den HSV vielleicht auch darauf auszurichten, dass man problemlos Zehnter werden kann. Und ich denke, dass es auch normal ist, als Aufsteiger in so eine Spirale reinzurutschen. Wir haben ja auch gleich nochmal die Köln-Nummer, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Merlin Polzin, ich bin immer noch wirklich ein ganz, ganz großer Fan von ihm, weil er immer wieder spannende Muster drin hat, auch sich von wirklich guten Trainern inspirieren lässt. Also ich hatte mir eine Szene notiert, da ist diese Woche ein Clip relativ viral gegangen von Brighton, von Hürzeler. Und da gibt es noch eine Geschichte davor. Der hat sich nämlich so ein bisschen von Tim Walter inspirieren lassen, wie man so ein bisschen mannorientiertes Pressing aushebeln kann, dass auch nochmal ein Innenverteidiger rausrückt. Das hat Omari immer mal ab und zu gemacht. Aber dafür ist die Qualität einfach nicht auf dem Level, wie sie zum Beispiel bei Brighton ist. Also du kannst halt nicht Omari mit jemandem wie Van Hecke irgendwie gegenüberstellen. Das funktioniert einfach nicht. Und ich denke, wenn beim HSV im Sommer, da muss einiges gemacht werden, weil Luka Vuskovic, also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, der wird nächstes Jahr nicht nochmal beim HSV spielen. Da wird es ein bisschen was geben, was derjenige da im Vorstand tun muss, aber trotz alledem, ich glaube, dass es normal ist, dass du so eine Phase als Aufsteiger hast. Und Hoffenheim war auch gestern wieder ganz gut. Also es war wirklich wieder jeder in dieses Offensivspiel irgendwie integriert. Jeder hat da irgendwie beigetragen zu. Wer mir besonders gut gefallen hat, war Haidari. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch auf dem Schirm hatte, aber der ist ja wirklich brutal am Ball. Ja, der hat einen Ball wirklich linienbrechend gespielt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Und trotz alledem würde ich sagen, dass der HSV eigentlich ein ganz gutes Heimspiel gemacht hat.
Ja, also Haidari ist ehrlich gesagt der klassische, es interessiert sich einfach niemand für diesen Verein-Effekt. Also wenn der bei BVB spielt, weil der spielt manchmal exakt die Bälle, die Schlotterbeck spielt, nur flach. Ja. Also eigentlich so, dass sie noch geiler sind, weil sie schneller zu verarbeiten sind. Das ist, ja, also der ist in einer sehr, sehr guten Phase gerade und ist ja einer der Gründe, warum sie es eigentlich, warum Hoffenheim an guten Tagen ist Hoffenheim unpressbar, weil sie eine Rolle, einen Weg rausfinden und das ist eben ganz oft Haidari, der ihn findet oder auch Ranac, der auf der anderen Seite, der macht es eher so im Dribbling, dass er mal mit andribbelt. Das hat Haidari aber je länger das Spiel ging auch gerne mal gemacht. Also Hoffenheim ist stark, aber ich finde Hoffenheim auch wackelig. Also dieses Spiel wurde verdient gewonnen. Hoffenheim war auch besser. Und auch gerade diese Phase Anfang der zweiten Hälfte, da hatte das auch so ein bisschen mit Chancenverwertung zu tun und mit Heuer Fernandes, dass man dieses Spiel nicht gewonnen hat. Aber dass Hoffenheim dieses Spiel nicht zumacht, ist schon nicht so untypisch für Hoffenheim. Und denen fallen jetzt ein paar Siege gerade wieder mehr runter, als es eigentlich sein müsste. Sie hatten aber auch eine Phase, wo sie wirklich ein bisschen Pech hatten. Das heißt, aktuell würde ich sagen, die sind schon fair bewertet mit dem 5. Tabellenplatz und zwischenzeitlich war es der 4., bis eben der VfB Stuttgart gespielt hat. Aber das ist das, was ihnen noch fehlt. Und da finde ich, ist halt so jemand wie Kabak ein gutes Symbol für. Der ist nicht allein daran schuld. Aber Ozan Kabak, er hat seine Offensivmomente. Er schießt auch fast das 2:1 direkt, nachdem er das 1:1 verschuldet hat. Aber er verschuldet es eben auch. Und er hat eben diese zwei Schnitzer mit drin, die 2 zu viel sind, wenn du in die Champions League möchtest. Wenn du Europa League oder Conference League schaffen willst, dann passt das. Aber für das höchste Level der Liga darfst du diese Fehler eigentlich nicht mit dabei haben. Und interessanterweise gehören da in dem Spiel auch Abdullah und Burcher mit dazu. Die hatten keine so offensichtlichen Fehler mit drin. Aber die hatten durchaus große Probleme. Also Abdullah, ich weiß nicht, ob das so eine Formkrise ist, durch die er gerade durchgeht, aber diese Dominanz im Ballbesitz, die er wirklich in der Hinrunde hatte, da war er mit einer der besten Sechser der Liga. So auf einem Level mit Joshua Kimmich, was so die Bedeutung für das eigene Team angeht, die hat er aktuell nicht. Es fällt nicht so auf, weil, du hast es ja gesagt, alle hauen sich rein und dann trifft ein Tim Lemperle endlich mal wieder seit Ewigkeiten und sie haben immer wieder Dynamik drin, sie sind auch manchmal drüber, also warum Adamu Touré nicht die gelbe Karte gesehen hat für diesen Check, den er da gemacht hat in der 30. Minute, keine Ahnung, also manchmal sind sie wirklich drüber, aber an Vieira war das dieses Foul, aber insgesamt ist Hoffenheim einfach ein Team, was unter ein gewisses Grundlevel auch an Laufintensität zum Beispiel nie fällt. Und allein damit hatte der HSV zu tun. Und trotzdem hätte der HSV das 2:2 machen können. Und kann zwar sein, dass dann Hoffenheim nochmal anders zurückkommt, aber hätte auch ein sehr, sehr schmerzhafter Punktverlust sein können. Und diese Stabilität ist schon was, an dem sie arbeiten müssen. Ich finde, dass ihnen da manchmal die Fünferkette nicht so gut tut. Manchmal sind sie ein bisschen entblößt auf den Flügeln. Das ist ein Risiko, was sie in Kauf nehmen, ganz offensichtlich. Aber das hat man hin und wieder ja auch gesehen, denn Jatta, hätte der das Tor gemacht, hätten wir gesagt, ja, passt ja auch, hat ein gutes Spiel gemacht. Der war jetzt nicht der Schlechteste. Und im Mittelfeld hatte auch immer wieder Vieira seine Momente und Robert Glatze ist halt sowieso, also das ist ja fast schon Ironie, wie wichtig der gerade für den HSV ist, nach allem, was da in dieser Saison und in den letzten Wochen passiert ist. Und das fand ich eben schon interessant zu sehen und deswegen ist es so ein Spiel, wo du einfach hoffst, dass es nicht nochmal wichtig wird für den HSV. Also sehr wahrscheinlich ist das nicht der Fall und dann ist es nämlich auch egal und dann müssen wir da nämlich auch nicht tiefer drüber reden. Aber wenn dieses Spiel nochmal wichtig werden sollte, dann wird man auch auf dieses Hoffenheim-Spiel blicken und sich wahnsinnig ärgern, weil der HSV eigentlich ganz gut mitgehalten hat. Und du hast es ja auch schon vorhin gesagt. Und das ist eben das Komische und das ist auch manchmal das Schwierige beim Analysieren von solchen Spielen, dass man sagen muss, eigentlich haben beide ein gutes Spiel gemacht und trotzdem ist das Ergebnis gerecht. Hätte ich jetzt so zusammengefasst. Habt ihr noch was zu ergänzen zu dieser Partie oder sollen wir eins weitergehen und über Schiedsrichterentscheidungen sprechen? Habt ihr Bock? Ja, richtig. Ich sehe es doch. Okay, dann machen wir mal hier den HSV und Hoffenheim zu. Der HSV spielt jetzt dann bei Eintracht Frankfurt, dann zu Hause gegen Freiburg. Und dann in Leverkusen, das ist ein anspruchsvolles Programm, 5 Punkte Vorsprung sind es aktuell auf St. Pauli, aber je nachdem, wie St. Pauli spielt, könnte es sich vielleicht auch von selbst erledigen. Für Hoffenheim wiederum geht es jetzt hochspannend weiter, man ist punktgleich mit dem VfB Stuttgart, man hat die um 4 Tore schlechtere Tordifferenz bei 2 weniger geschossenen Toren, das heißt jetzt im direkten Duell gegen den VfB Stuttgart. Ein Sieg und das bedeutet, man ist sowohl von den Punkten als auch bei der Tordifferenz wahrscheinlich zumindest schon in die Nähe rangekommen, vorbeizuziehen. Beim Unentschieden wird es natürlich interessant werden, wie die restlichen Partien laufen. Stuttgart zu Hause, Werder zu Hause und dann Gladbach auswärts. Das sind die verbliebenen Partien für Hoffenheim. Meine persönliche Einschätzung habe ich euch da ja schon in der letzten Woche gegeben und wie ich gelesen habe, kamen sie auch bei den Hoffenheim-Fans an. Ich habe, irgendwo wurde mir die Nachricht geschrieben, du hast uns die Champions League versprochen. Jetzt halte es auch ein, beim 1:1 vom HSV. Und ich dachte mir so, jetzt sei mal ruhig. Ihr werdet das doch noch gewinnen. Und so kam es. Naja, ich sollte mit meinen Versprechungen vorsichtig sein. Das werde ich vor allem auch bei Köln-Fans sein, denn die sind gerade nahe am Explodieren sehr häufig, wenn man mit ihnen spricht. Und das hat auch mit dem Spiel gegen Leverkusen zu tun. Es war unheimlich frustrierend, sogar aus neutraler Sicht. Das muss ich wirklich so sagen. Der erste FC Köln, er macht wirklich ein tolles Spiel. Er hat herausragende Chancen. In der dritten Minute, da sprintet Elmala einen ungenauen Ball von Kwanza, geht an Andrich vorbei in den Strafraum, aber Tabsoba drängt ihn noch so ab, dass er am Tor vorbeischießt. In der vierten Minute setzt sich Kaminski nach einem Dribbling gegen Garcia durch, schießt aber ins Außennetz. In der 13. Minute trifft Patrick Schick nur den Pfosten nach einem Fehlpass von Martel, aber diese Fehlpässe, die gab es auch auf der anderen Seite. In der 35. Minute fängt nämlich Elmala einen Ball ab, geht am Blaswig vorbei. Das Tor ist leer, der Winkel relativ spitz und er trifft nur den Pfosten. Kwanza hatte den Pass zu ungenau gespielt und Andrich vielleicht mit seinem Lauf Elmala noch irgendwie abgelenkt, beziehungsweise dadurch, dass Andrich noch diesen Lauf gemacht hat, musste Elmala auch relativ nah am Tor aufs Tor schießen, aber trotzdem muss er den natürlich eigentlich machen. In der 38. Minute bekommt dann Grimaldo einen Ball zurück, da wird sein Schuss noch geblockt, der Nachschuss von Teller geht drüber und dann in der 40. Minute dann passiert es. Es gibt Strafstoß für Leverkusen. Palacios spielt den Ball in den Strafraum, Martel geht mit der Schulter hin, er hat den Arm hinter den Körper, geht in einer Bewegung zum Ball und wird exakt, man sieht noch das Trikot flattern, exakt am Trikot wird er getroffen. Wir haben natürlich alle gelernt, ja, ich habe schon meinen Feuerherd gelesen, ihr Lieben da draußen, dass die T-Shirt-Linie nicht mit dem physischen T-Shirt gemeint ist, eher Achsel. Aber trotzdem war diese Entscheidung, da auf Strafstoß zu gehen, im Nachhinein die falsche. Und im Nachhinein sagt das auch Robert Hartmann so und der DFB sagt das so. Im Spiel bleibt dieser Strafstoß dennoch stehen. Patrick Schick trifft an und tritt an und trifft zum 1:0. Und Marvin Schwäbe ist sogar noch dran. Es war wirklich zum Haare raufen für alle Köln-Fans. Und genau so ging es auch weiter. 48. Minute. Elmala kommt wieder vor Blaswig zum Schuss, aber diesmal nicht an ihm vorbei. Diesmal hat er Andrich so ungenau aus Blaswigs gespitzelt. Also wir haben jetzt die 48. Minute und jeder der Innenverteidiger von Leverkusen hat schon mal einen richtig beschissenen Pass auf Blaswig gespielt. Sorry, wenn ich es mal so direkt so sage. Und was passiert? In der 51. Minute das 2:0. Kaminski bekommt den Ball von Meiner aufgelegt, aber seinen Schuss pariert Blaswig und im Gegenzug kann Teller auf Schick flanken, der den Ball ins Tor spitzelt. Und jetzt führt Leverkusen schon mit 2 Treffern. In der 77. Minute, ich springe jetzt ein bisschen, sonst wird der Spielfilm zu lang. Da kann Waldschmidt verkürzen. Elmala zieht nach innen vorbei und verliert den Ball. Man muss sagen, zum Glück, er setzt mehrmals nach und irgendwann erlöst den Waldschmidt und nimmt ihn einfach den Ball ab und haut ihn rein. Und es war ganz knapp kein Abseits. Das wäre das Einzige noch gewesen, was irgendwie das Ganze noch mehr aufladen hätte können, wenn dieser Treffer noch wegen eines Fußnagelabsatzes nicht gezählt hätte. Aber Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, war es nicht so. Aber am Ende war es das. Kaminski hat noch einmal die Chance, die klärt Tabsoba auf der Linie und im Nachhinein kann Blaswig halten. Und dann, Maxi, gewinnt Leverkusen mit 2:1 dieses Spiel in Köln. Aber ich glaube, durch meine Schilderung ist schon klar geworden, ich habe nicht den Eindruck, dass das so ganz verdient war. Danach wurde gesprochen über Schiedsrichter, über trockene Rasen und so weiter und so fort. Warum glaubst du denn, hat sich denn Leverkusen hier so schwer getan?
Leverkusen tut sich irgendwie immer schwer, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, okay. Also, wenn man sich so die letzten Wochen mal anguckt, ich liebe ja diesen Game Control Index und ich gucke mir das immer mal so an. Es wird einfach mal angezeigt, wie dominant so eine Mannschaft in der Spielphase war. Und wirklich die zweite Halbzeit in diesem Spiel ist in meiner Grafik komplett blau. Blau steht in dem Fall für den ersten FC Köln. Und ich kann es gar nicht sagen. Also Leverkusen, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil die erste Halbzeit war in Ordnung, aber da geht in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr. Also man schafft es gar nicht mehr, sich so in diese gefährlichen Räume reinzuspielen, überhaupt auch an Chancen noch was herauszuspielen. Weil die Chancenqualität war ja in der ersten Halbzeit bei Leverkusen auch noch relativ hoch. Mhm. Der Elfmeter ist ja noch mit dabei, das muss man auch sagen. Und in der zweiten Halbzeit, obwohl ich da jetzt sehr draufgetreten habe, machen sie für mich das Tor des Spieltags. Weil der Ball von Garcia war wunderschön. Also wirklich, das ist für jemanden, der Mittelfeldspieler liebt, der linienbrechende Pässe spielt, ist das der perfekte Ball gewesen. Teller dann mit einer perfekten Flanke und Patrick Schick zeigt einfach, wie gut er als Stürmer eigentlich ist, weil er arbeitet da, also der Innenverteidiger von Köln, ich glaube Özkacar war es, genau. Der tat mir einfach nur noch leid, weil Schick ist so eine Dominanz in der Box gewesen und der macht ihn dann rein, aber ansonsten geht da ja gar nichts. Also die wollten dann irgendwie auf dieses 0-2 mitnehmen. Ja, gut, Köln war den ganzen Tag schon, hatte jetzt keinen schlechten Tag, sage ich jetzt mal. Und die haben sich immer weiter Chancen erarbeitet. Und dass die das zweite Tor nicht machen oder sogar ein drittes oder sogar ein viertes, das war zum Teil auch eigene Dummheit. Dann natürlich Pech. Für mich ist das auch niemals ein Elfmeter gewesen. Und also wenn ich gestern Köln-Fan gewesen wäre, ich glaube, ich wäre direkt ins Bett gegangen. Also das, da wäre der Tag für mich
beendet. Da kannst du nicht schlafen, weil, das kann ich dir sagen, wenn du so wütend ins Bett geht. Da war ich auch
oder,
schon.
Oder irgendwie erstmal eine Runde Fitnessstudio, erstmal alles raushauen.
Ja,
am besten
das hilft
sich noch
besser, genau.
Bild vom Schiedsrichter angucken. Weil also das ist verrückt gewesen, was Leverkusen dann in der zweiten Halbzeit anbietet. Und ich weiß nicht, wo es herkommt.
Ja, also, da hast du
lag das
aber
irgendwie
nicht
daran, dass man am Mittwoch noch gespielt hat, lag es daran, aber das ist
nein.
jede Woche dasselbe. Das frustriert einfach, wenn man da drauf guckt.
Es ist, also ich schätze deine Emotionen, ich weiß sie wirklich sehr zu schätzen, aber wenn du Leverkusen in der Zukunft noch öfter gucken willst, dann gewöhn dich dran. Das ist der ganz, und du als Wolfsburg-Fan müsstest dieses Element kennen, dass gute Spieler nicht gleich bedeutet gutes Spiel. Und aktuell kommt noch mit dazu, dass sie mit Jürmand nicht den Trainer gefunden haben, den sie brauchen. Also ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. Also Jürmand wird weg sein nach der Saison. Wundert euch nicht. Ja. Daher kommt's. Das ist, alle sägen schon an seinen Stühlen. Und die Chance liegt aber bei ungefähr 70%, dass der Nachfolger ähnliche Probleme haben wird. Denn es liegt nicht nur an Jürgen. Ich glaube auch, dass Jürgen manche Dinge nicht gut macht. Ich finde seine Außendarstellung nicht gut. Es ist nicht besonders schlau zu sagen, ah ja, euer Rasen war halt so trocken. Ja, also das sollte er eigentlich wissen, was dann passiert. Er wurde ja von René Wagner noch auf der Pressekonferenz selbst dann eingefangen. Aber die üblichen Mechanismen, die laufen schon lange in Leverkusen und die werden auch funktionieren. Und es gibt aber eine durchaus nicht so kleine Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Trainer, egal wie gut oder schlecht er ist, ähnliche Probleme haben wird. Und dann werden wir endlich irgendwann mal über den Kader sprechen und werden sagen, irgendwie ist das doch komisch, dass hier auch nicht immer alle so an einem Strang ziehen. Und bei allen Fehlern, die man auch mit Jürgen festmachen kann, habe ich ja in der letzten Woche auch schon drüber gesprochen hier im Rasenfunk, kann es nicht sein, dass, also Leverkusen hat in diesem Spiel, der letzte richtige Schuss war das 2:0. Es gab danach noch einen von Robert Andrich in der 68. Minute, aber das war dieses Ding, wo er gesehen hat, dass Marvin Schwäbe zu weit vorm Tor steht und dann halt irgendwie aus 50 Metern geschossen hat. Ich weigere mich, das zählen zu lassen. Also der letzte Schuss war das 2:0 und das kann nicht sein. Das kann vor allem auch nicht sein gegen einen FC, der ein gutes Spiel gemacht hat, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich würde mich aber an FC-Stelle auch gar nicht so sehr am Schiedsrichter aufhalten, denn der FC stand manchmal auch eben einfach wahnsinnig offen. Und die Räume, in die Leverkusen in der ersten Hälfte immer wieder reinkontern konnte, vor allem so in der zweiten Hälfte der ersten Hälfte, die waren in der zweiten Hälfte auch da. Sie haben es bloß nicht mehr gemacht. Hatte ein bisschen mit Auswechslung zu tun, weil da ein bisschen andere Spieler auf dem Feld standen. Und ich finde, dass halt Ibrahim Maser für Leverkusen elementar wichtig ist. Es macht einen Riesenunterschied, ob der auf dem Feld steht oder nicht. Will jetzt nicht gleich schon Florian Wirtz Vergleiche aufmachen, aber es geht schon so ähnlich in eine Richtung. Einfach, dass du es merkst. Und Malik Thielmann kann ganz offensichtlich diese Rolle nicht ausfüllen. Aber, und dann als Gazier runter war, das war dann für mich so eine weiße Flagge, so ein bisschen ehrlich gesagt, weil ich halt schon so viel Leverkusen gesehen habe, wusste ich, okay, jetzt wird gar nichts mehr gehen nach vorne hin. Aber eigentlich waren die Räume noch da. Und das ist das, was Leverkusen sich vorwerfen muss. Und das ist aber auch das, finde ich, was in die Kölner Perspektive auf dieses Spiel mit dazugehört. Köln muss dieses Spiel gewinnen. Köln hat wahnsinnig viele Chancen sich herausgespielt. 25-8 Schüsse waren es am Ende, auch Expected Goals. Es war, also du findest nur eigentlich Statistiken, die für Köln sprechen. Aber Köln hatte zwei Probleme. Das eine Problem war, Konterabsicherung war nicht so gut. Auch das 1:2 war an drei Stellen noch verteidigbar, so gut es herausgespielt war und so toll die Bewegung von Schick war. Das war schwierig, das kannst du eigentlich nicht mehr verteidigen. Aber vorher gab es drei Szenen, wo sie einfach nicht die richtige Entscheidung getroffen haben, einzelne Spieler. Und das Zweite ist, es ist mir fast ein bisschen zu plakativ, aber ich finde, ein zweites Problem ist auch Elmala. Der stand am Ende bei 8 Schüssen mit einem Expected Goals-Wert von 0,89. Und er macht natürlich ganz, ganz viel toll für den FC. Und ich will auch nicht sagen, nimm Elmala raus oder so. Ich will nicht diese Diskussion führen. Aber hattest du nicht auch den Eindruck, dass der sieht manchmal nur das Tor. Der Karim Bellarabi-Effekt nenne ich ihn gerne. Wenn Leverkusen Gegner ist, kann ich das gerne sagen. Da habe ich früher immer so viel drüber geschimpft im Rasenfunk. Der hatte eine Streuung wie eine Schrotflinte. Das war Wahnsinn. Oder ich übersetze es auf für dich, der Moamura-Effekt. Manchmal sieht Elmaler nur das Tor. Und das unterscheidet ihn so krass von zum Beispiel Kaminski, der immer alles um sich herum wahrnimmt und immer auch wahrnimmt, wann es vielleicht sogar besser ist, nochmal einen Pass zu spielen, anstatt zu schießen. Und in dem Spiel, es ist plakativ und ich will nicht sagen, Elmaler hätte ein schlechtes Spiel gemacht, aber wenn der ein oder zweimal ein bisschen geguckt hätte, wer noch so um ihn herum positioniert ist, ey, dann gewinnen die das. Ich schwöre. Bin ich dazu Boulevardesque unterwegs, Maxi? Fang mich ein, wenn ich drüber bin, bitte.
Ja, du hast mich gerade so ein bisschen in meinem Herzen attackiert, weil ich bin ein sehr großer Saïd-Elmaler-Fan. Ich liebe diese Spieler. Das ist auch, warum Diomande und Moussa mir so viel Spaß machen. Weil diese Zocker, die wirklich auch, die juckt das halt nicht, wenn mal 1 gegen 2, 1 gegen 3 ist. Die lösen das dann auch mal auf. Aber
Diomande beim dritten Tor, da hat er 2 gegen sich. Und er sieht aber, Baku kommt gleich. Und er wartet wie auf dem Bus. Und ausnahmsweise kommt dieser Bus auch mal pünktlich, obwohl wir in Deutschland sind. Und dann spielt er den Pass. Und Elmaler wäre doch zwischen den beiden durchgegangen, oder? Ist das nicht der Unterschied?
Ja, natürlich. Das ist ja auch der Unterschied, warum Diomande für, ich weiß nicht, was für eine Summe im Sommer wahrscheinlich irgendwie Mo Salah-Nachfolger wird und sonst was. Und seit Elmaler vielleicht noch nicht bei den ganz, ganz höchsten Clubs anklopft, obwohl da ja auch unterschiedliche Vereine dran sind. Elmaler fehlt einfach manchmal so ein bisschen, so in der Entscheidungsfindung. Also die sind natürlich nicht auf einem Niveau, es geht mir einfach nur ums Profil. Und es ist sehr oft diese letzte Aktion, die unglücklich ist. Aber auf der anderen Seite, ich will ihn jetzt nicht wieder verteidigen, aber auf der anderen Seite fällt auf der anderen Seite das Tor nicht für Köln, wenn es halt der Maler nicht auf dem Platz steht. Das ist, also, da zieht ja, der Widerspieler auf sich und Luca Waldschmidt kommt und vollstreckt im Endeffekt. Aber, also, ich saß da gestern vorm Fernseher und ich konnte es nicht glauben, dass er diesen Ball nicht macht. Das ist einfach manchmal zu überhastet und wir haben ja immer noch einen jungen Spieler und vielleicht würde es ihm auch wirklich gut tun, da hast du recht, ein bisschen mehr mit Jakub Kaminski. Hast du vielleicht ein paar Tipps, wie ich ein bisschen konstanter in der Offensive will? Also die beiden tun sich sowieso gut auf dem Feld, aber es tut mir ganz schwer, diesen Spieler einzufangen, weil er oft so viel richtig macht. Also gestern wieder die Dribblings, das war wieder ganz, ganz großes Kino, was er angeboten hat. Also der löst da wirklich auch Duelle auf, die kann keiner in diesem Kader auflösen und die können auch wenig Spieler in der Bundesliga auflösen. Aber die Abschlüsse sind manchmal noch so schlecht, das ist einfach so. Aber Petra wollte auch was sagen, ich habe das eben gesehen.
Ich versuch's mal. Er spielt beim falschen Verein. Ich glaube, wenn du so einen Spielertyp hast, auf der einen Seite musst du ihn sehr, sehr viel spielen lassen, damit er genau das irgendwann raus hat mit den Abschlüssen, damit es besser passt. Dann braucht er Vorbilder im Training, Spieler, die mit ihm spielen, die das schon können, von denen er muss was lernen können. Und wenn er mit Spielern sich umgeben kann im Training, die besser sind als er, dann lernt er auch was. Und dann kann der, glaube ich, auch einen ganz großen Sprung machen. Wenn der aber in einer Mannschaft wie Köln spielt, dann hat er da so einen Ausnahmestatus in gewisser Weise. Und da wird es schwierig, dazu zu lernen. Und dann kann sich, glaube ich, auch eine Mannschaft wie Köln, kann sich solche Spieler eigentlich nicht leisten. Du kannst dir keinen Spieler leisten, der dir ab und zu die sensationelle Geschichte gibt, aber 70 Minuten lang, wenn du ihn brauchst, gibt er dir halt nichts. Ne? Also der nimmt ja auch viel und dann wird es schwierig. Ich glaube, dass der muss zu einem anderen Verein. Ich glaube, bei Köln wird das nichts. Da wird der auch nicht besser. Und dann kann er für Köln auch ein Problem werden.
Stimme ich dir, glaube ich, sogar zu. Du hast es sogar ganz gut abgerundet. Weil ich frage mich, wie das aus Spielersicht ist, wenn man aus einer Drittligasaison zurück zu seinem Stammverein kommt und du bist sofort offensiv der wichtigste oder der zweitwichtigste Spieler. Also Kaminski würde ich da jetzt nicht rausnehmen. Zahlenmäßig spricht es, glaube ich, eher für Elmaler von den Scorern. Aber was du auch gesagt hast, ich glaube, Köln würde wahrscheinlich auch noch tiefer, das ist so ein bisschen dieser Vuskovic-Effekt, nur in der Offensive. Ich glaube, Köln würde punktetechnisch nicht so gut dastehen, wenn Zeit Elmaler nicht existieren würde.
Klar.
Und also, das sind auch wieder so Punkte, das Köln muss sich in dieser Saison wahrscheinlich einen ZM-Maler leisten.
Und von wem lernt er, was ihm noch fehlt?
Wahrscheinlich wäre ein Wechsel zu einem großen deutschen Verein der richtige Weg, wo er von den besten Flügelspielern der Liga lernen kann. Das wäre wahrscheinlich der richtige Weg. Mal gucken, was er macht. Aber es ist so frustrierend und da gebe ich dir wirklich recht. Also ich finde, du hast den Punkt eigentlich sehr gut gemacht.
Man muss natürlich auch noch sagen, Ragnar Ache fehlt jetzt. Und das hast du auch in diesem Spiel gesehen. Auch deshalb lag noch mehr Last auf Elmaler. Und man kann ja auch, also ich war jetzt auch vielleicht falsch von mir, dann gleich mit Elmaler anzufangen, weil man kann ja auch die Frage stellen, was war eigentlich zum Beispiel mit Marius Boether oder mit Linden Meiner? Die hatten zwar auch ihre Aktionen, aber es hat sich schon wirklich sehr auf Elmaler und Kaminski fokussiert und das ist natürlich dann auch eine undankbare Rolle. Also wenn ich sage, er soll den Kopf manchmal hochnehmen, bevor er schießt, dann hätte er in manchen Situationen auch gesehen, ah, ich bin alleine, ja, ich schieß. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da immer 1000 Leute freistanden. So ist es nämlich leider beim FC auch nicht. Das kommt noch mit dazu. Und dann, tja, haben wir die Defensive, wobei ich weiß gar nicht, wie hart ich das kritisieren würde, Maxi. Also zum Beispiel Özkocar, ich finde, dass der ein super Spiel gemacht hat. Und kaum hatte ich mir notiert, der gefällt mir heute echt gut, kassieren sie das 0-2. Und ich denke mir, und ich sehe es aber so wie du, das ist einfach Exzellenz von Patrick Schick und eigentlich kaum zu verteidigen von ihm, ohne dass er ihn foult. Also wie soll er ihn denn daran hindern, mit der Schuhspitze an den Ball zu kommen? Aber anfällig waren sie schon. Also Simpson Pusey hat auch eine Situation mit dabei. Da kann es auch Strafstoß geben. Das war so dieser Klassiker. Ball ist schon weg und er foult noch. Ich finde es richtig, dass es keiner war. Aber wir haben auch einen anderen Strafstoß gesehen, der keiner war und der wurde gepfiffen. Du weißt es nie. Du musst da ein bisschen vorsichtig sein. Johannesson holt sich für ein total unnötiges Foul gegen Ende der ersten Hälfte die 5. gelbe Karte. Der wird ihnen total fehlen und wahrscheinlich wird nichts passieren bei 5 Punkten Vorsprung, aber besser wäre es natürlich jetzt noch gewesen, das irgendwie fix zu machen. Also, was ich damit sagen will, ist, der FC hat schon wirklich viele Baustellen und bei aller berechtigten Emotionen gegenüber Schiedsrichtern, weil es auch nicht die erste Fehlentscheidung gegen den FC war in dieser Saison, glaube ich, muss man auch dann nochmal über die Defensive sprechen im Nachgang der Saison, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mir das zwischendurch mal notiert, dass Köln fast aus so einem 2-4-4 gespielt hat. Und wenn Leverkusen dann auch wirklich mal umschalten konnte, da war eine Menge Raum. Das ist genau wie beim zweiten Tor, wie das dann entstanden ist. Das war ja dann ein Pass in die Tiefe. Und meine Güte, also man könnte sich eventuell darauf einstellen, dass die Flügelverteidiger bzw. Flügel bei Leverkusen schon ein gewisses Tempo mitbringen. Und das ist einfach was du damit so sehr aufgibst. Du hast jetzt gerade Özkocar herausgehoben, ist mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen, nicht so positiv wie bei dir. Aber sonst, also da sitzen ja auch teilweise die Transfers nicht, die du in der Innenverteidigung machst. Also du holst einen Raff Hannenberg im Sommer für eine ordentliche Summe. Ich glaube, es war ja sogar clubintern eine Rekordsumme, die du da ausgegeben hast. Und dann wäre es einfach wahrscheinlich besser, wenn du, es ist immer leicht zu sagen, ja, hol dir einfach andere Spieler für den Preis. Aber
also, du, mein Marc, du bist aus Wolfsburg, ne?
Ja, aber wirklich.
Ja, klar.
Das mag ich ganz oft an deiner Argumentation. Also, hol dir doch mal.
Es gibt einige Spieler für einen wirklich geringen Preis, die ich bestimmt mal auf irgendeiner Liste hatte, Bundesliga-Saison. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht eine bessere Bundesliga-Saison spielen würden als Raff Hannenberg, weil der bisher einfach nicht gut aussieht. Und ich finde, bei Köln hast du einfach so ein gewisses Qualitätslevel und es geht nicht drüber. Und du brauchst in der Defensive wenigstens einen, der so ein bisschen die anderen hochziehen kann. Das war zum Beispiel, auch wenn ich ihn oft kritisiere, war damals Moritz Jens bei der einen Schalke-Saison, der so dieses ganze Grundlevel einfach ein bisschen höher gehoben hat. Mhm. Und ich denke, wenn bei Köln, das könnte ein Simpson Pusey sein oder auch einen Özkocar, wenn er noch jemanden dabei hätte, der so ein bisschen mehr Last von ihm nimmt, ich glaube, das könnte dann die ganze Köln-Defensive schon ein bisschen besser machen. Ja, und wahrscheinlich kommt noch herein, dass man einfach die Konter besser absichern muss, aber das ist dann auch ein bisschen die Aufgabe vom Trainer, dass man sich da vielleicht auch was ausdenkt, um eine bessere Restverteidigung zu haben.
Aber du hast ja mit Simpson Pusey und Özkocar hast ja schon zwei, die es eigentlich können, oder? Und die eigentlich recht stabil sind. Also bräuchtest du noch einen dritten, der auf dem Level spielt. Und Simpson Pierce haben sie doch deshalb geholt? Oder täusche ich mich da?
Ich würde sagen, dass einer von den beiden jemanden noch bräuchte. Das ist das, was ich sage. Also du musst jetzt nicht zwingend da sonst was umstellen. Also wen ich eigentlich immer auch sehr gerne mochte, waren Timo Hübers. Der war jetzt leider nicht im Kader. Ich glaube, der ist auch aktuell immer noch verletzt. Der so ein bisschen diese Abwehrchefrolle spielen kann. Aber es fehlt mir einfach was bei Köln in der Defensive. Und es ist immer leicht, das über irgendwelche Kaderentscheidungen zu machen. Ich denke, man könnte da wahrscheinlich schon als Trainer was machen, wenn man da nicht mit dem 2-4-4 teilweise manchmal dann loslegt und dann in den nächsten Konter reinrennt.
Ja, wobei ich finde, wenn du dir so viele Chancen rausspielst wie gegen Leverkusen, 25-8 Schüsse, dann hat sich das Risiko eigentlich gelohnt und Expected Goals wird irgendwo jenseits der 3. Das heißt, eigentlich gewinnen sie dieses Spiel. Plus, also wir müssen jetzt nicht den Royal-Teil schon vorgreifen, aber alle Köln-Fans da draußen schreien schon seit 3 Minuten, Verletzungen! Verletzungen! Denn Dominik Heinz, Timo Hübers, die haben wir erwähnt, Raff Vandenberg war auch zwischendurch verletzt, Simpson Pusey war ja auch zwischendurch verletzt und den hat man nämlich noch gar nicht gesehen, Luca Kilian, und den wird man auch nicht diese Saison sehen. Ich will jetzt nicht behaupten, einer von denen wirft ihn da rein und das wird der beste Innenverteidiger der Liga, aber es ist halt auch auf jeden Fall ein Fakt, dass das der Mannschaftsteil ist, in dem eigentlich nichts funktioniert hat, allein von, dass wir mal einen fitten Spieler haben, der irgendwie 10, 20 Spiele machen kann. Vielleicht würden sich zum Beispiel Özkacar und Simpson Pusey auch so aufeinander einstellen, wenn sie jetzt mal länger miteinander spielen dürfen. Jetzt haben sie jetzt ja 3 Spiele, glaube ich, in Folge miteinander gespielt, dass es dann so wäre, dass wir sagen, okay, jetzt ziehen sie sich auch gegenseitig hoch. Aber das sind dann wirklich Themen für die Zukunft. Es geht für den FC jetzt an die Alte Försterei, dann das Heimspiel gegen Heidenheim und am Schluss wird man zum FC Bayern reisen. Man hat 5 Punkte Vorsprung, man hat die beste Tordifferenz von allen, die da unten drin stehen. Das heißt, vielleicht hat man sogar, wenn man so möchte, 6 Punkte Vorsprung. Deshalb, auch wenn es rechnerisch noch nicht sicher ist, dürfte es dann doch noch gut gehen für den FC. Für Leverkusen wiederum war das Ergebnis jetzt zwar gut, aber die Situation bleibt noch eng. Man hat immer noch die Möglichkeit auf die Champions League und das soll ja die Champions League sein für Leverkusen. 2 Punkte Rückstand sind es aktuell. Das Gute ist, ich habe es ja vorhin gesagt, der VfB und Hoffenheim, die spielen auch noch gegeneinander. Das heißt, die nehmen sich beide Punkte weg oder einer dem anderen im Zweifel. Leverkusen wird es aber seinerseits zu Hause gegen Leipzig spielen als nächstes, dann beim VfB Stuttgart und anschließend zu Hause gegen den HSV. Ich prophezeie, selbst wenn sie die Champions League irgendwie schaffen in diesen 3 Spielen, das geht so nicht weiter. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Gründen für. Die hat man unter anderem in diesem Spiel gesehen. Da lobe ich es mir doch, wenn man einen Sebastian Hoeneß im Team hat, da muss man nicht so viele Trainerdiskussionen führen. Denn warum auch? Der VfB Stuttgart kommt ins Pokalfinale unter der Woche. Das habe ich noch vergessen, bei Leverkusen dazu zu sagen. Die haben verloren gegen den FC Bayern. Stuttgart hat es geschafft gegen den SC Freiburg, legen wir den Mantel des Schweigens über das Wie und bleiben einfach beim Fakt das und blicken dann unter dieser Prämisse auch auf das Sonntagsspiel gegen Werder Bremen zu Hause. Der VfB musste nachziehen, denn Hoffenheim hatte schon vorgelegt mit dem Sieg beim HSV. Der VfB hat versucht nachzuziehen mit 6 Änderungen in der Startelf. Da gab es große Fragezeichen, wer überhaupt spielen würde können. Und unter anderem dann Axel Sagadou hat es auch seit Ewigkeiten, seit 5 Monaten nämlich, wieder aufs Feld geschafft. Er stand in der Startformation, hatte aber leider einige schlechte Aktionen. Und es lag nicht allein an ihm, aber insgesamt war es keine gute erste Hälfte für den VfB. Was auch letztlich dazu führt, dass Werder Bremen in Führung geht. In der 18. Minute aus einem Einwurf heraus kann Milosevic auf die andere Seite leiten und dann spielt Stay einen Doppelpass in Slow Motion mit Sugawara. Er bekommt den Ball dann von ihm zurück und trifft mit einem schönen Schuss zum 1:0 mal wieder Jens Stay. Es ist einfach unglaublich. Das ist wirklich die Saison des Jens Stay. Aber der VfB wäre nicht der VfB, wenn er nicht reagieren könnte. Zum einen noch in der Hälfte, also die größte Chance, die hat El Canus per Kopf. Da kann Backhaus aber gerade noch die Hand hochreißen und in der zweiten Hälfte dann auch durch Wechsel. Also Ramon Hendricks kommt für Sagadou, später dann Führich und Demirovic für Asillon und Tomasch. Und tatsächlich spielt sich der VfB einige Chancen heraus und eine davon, die wird dann auch verwertet von Ermedin Demirovic. Stiller verlagert auf Elkanus, der bekommt dann auch Zeit und Platz für eine Flanke auf Demirovic und die Flanke ist perfekt, der Kopfball ist perfekt und es steht 1:1. Danach gibt es ein fröhliches Hin und Her. Beide hätten dieses Spiel noch gewinnen können. Beide hatten ihre Chancen. Maximilian Wöber gibt sein Debüt für Werder Bremen und in einer Szene fängt er nicht nur den Pass ab im eigenen Strafraum, sondern versucht auch einen Seitfallzieher im anderen Strafraum. Es war ein unterhaltsames Spielchen, aber es gab keine weiteren Tore. Es gab auch keinen Strafstoß für die letzte Aktion von Hendricks gegen Poatos in der 94. Minute. Auch darüber würde ich sagen. Mantel des Schweigens. Maxi, wie haben dir denn beide Teams gefallen letztlich?
Ja, über Bremen hat sich auch so ein bisschen das Blatt gewendet seit meinem letzten Auftritt hier. Das war, glaube ich, das St. Pauli-Spiel und da dachte ich eigentlich, ja, Bremen sieht gar nicht so gut aus und Daniel Thun hat es geschafft, das Blatt so ein bisschen zu drehen. An sich ein ganz guter Matchplan gewesen, Mann gegen Mann. Stuttgart hatte auch, finde ich, immer mal so ein, zwei Probleme. Du hattest es ja eben einmal angesprochen mit Zagadou, der jetzt nicht in jeder Aktion gut war. Da muss man aber auch sagen, der hatte auch ein, zwei Pässe, wo ich mir dachte, ja, dann Axel Zagadou kann was am Ball. Und ich finde, er hat es sehr gut hinbekommen, so die Stärken von den Achtern zu maximieren. Weil dieses Mittelfeld von Bremen gucke ich mir regelmäßig an. Denke ich mir so, ja, es ist jetzt nicht ideal gebaut, aber da steckt schon eine Menge Qualität drin. Also ein Puertas, der unter Daniel Thun ein bisschen besser in Form kommt, dann Jens Day, der wahrscheinlich einer der besten Werder-Spieler der letzten, boah, ich will jetzt nicht so in die Superlative reingehen, aber es ist auf jeden Fall schon ganz, ganz guter Werder-Transfer gewesen in den letzten Jahren.
Und die letzten Jahre waren ja auch nicht so reich an Superlativen, ehrlich gesagt.
Ja, also ich würde schon die mal letzten auf Jahre sehen dünn aus.
Ja, genau.
10 Jahre ist okay, oder?
Das, ja, das hätte ich auch so gesagt, ja.
Und ja, also Stuttgart hat halt brutal viel Kontrolle, wie es immer ist. Aber Werder spielt für mich die Konter ganz gut aus. Und das ist dann ja auch in dem einen Tor gemündet, weil das war schon ganz gut ausgespielt. Das Einzige, wo man vielleicht drüber sprechen muss, also Sebastian Hoeneß hat es danach im Interview auch gemacht. Vielleicht kann man über die Aktion im Strafraum sprechen. Da gab es einmal ein sehr langes Halten von Koulibaly gegen Krakis. Dann dürfte das Tor vielleicht auch gar nicht zählen. Aber couragierter Auftritt von Werder. Man hat es gesehen, dass Stuttgart erst am Donnerstag gespielt hat. Es wäre bestimmt mehr gegangen. Der Punkt ist okay. Aber es ist so ein bisschen wie bei Wolfsburg, nur in einer ganz anderen Tabellenregion. Also man hätte einfach noch mehr gebraucht, um wirklich nächstes Jahr dann Champions League zu spielen.
Was ja aber noch drin ist. Also noch hat es der VfB in der eigenen Hand. Also punktgleich mit Hoffenheim. Ich finde auch, also ich muss sagen, also ich bin ja großer Sebastian Hoeneß-Fan und ich mag auch, wie der VfB Stuttgart spielt. Manchmal kritisiere ich die Defensive ein bisschen, das mögen VfB-Fans gar nicht, wenn ich das mache. Deswegen sage ich einfach, dass ich das manchmal mache. Punkt, Punkt, Punkt. Ich sage jetzt einfach nichts mehr, ich rede jetzt über die Offensive, jetzt wenn wir über dieses Werder-Spiel sprechen. Aber grundsätzlich ist es halt einfach schon interessant, wie es der VfB in jedem Spiel eigentlich, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen dieser Saison, es schafft, sich eine ganze Reihe von Torchancen herauszuspielen. Du kommst immer auf einen Expected Goals-Wert, der irgendwo über 1 liegt, in dem Fall genau auf 2-0. Es sind nicht immer die Großchancen, so viel Ehrlichkeit muss bei dem Spiel jetzt schon sein. Also manchmal zocken sie sich auch so ein bisschen fest und ich fand, dass sie in der Rotationsformation am Anfang hatten sie noch einen Hang zur frühen Flanke. Also der VfB Stuttgart flankt gerne und viel, das ist alles völlig normal. Aber schon relativ planvoll in besetzte Strafräume, in Gegenbewegungen rein, selten einfach mal so, weil man halt den Ball auf dem Flügel hatte. In der ersten Hälfte habe ich wieder solche Flanken gesehen und dachte mir so, pff, ja, da sieht man halt, dass das jetzt nicht dann die erste Elf ist, die hier spielt, denn der ersten Elf hat das Sebastian Hoeneß schon raustrainiert, dass die sowas machen. Aber grundsätzlich haben die sich wieder schöne Chancen herausgespielt und der VfB hat es halt mal wieder geschafft, dass Angelo Stiller da eine wichtige Rolle spielt. Okay, geschenkt. Dass meine persönliche Lieblingsdoppel-Sechs ist mit Schema und Stiller, das habe ich auch schon im Rasenfunk gesagt. Aber das, was Elkanus da spielt, nach dem Halbfinale, was der gespielt hat, also du meine Güte, was ist denn das schon wieder für ein Spieler, der da beim VfB rumläuft? Und deswegen, das hätte, Werder hätte das auch gewinnen können. Und es gibt auch Dinge, die kann man wirklich kritisieren am VfB. Ich fand aber nach dem Spiel, ehrlicherweise, als ich dann auch nochmal an dieses Donnerstags-Halbfinale gedacht habe, über die 120 Minuten, dachte ich mir, eigentlich ist es schon aber erstaunlich, dass es der VfB, ähnlich wie so manch anderes Team am Wochenende, also wir werden ja noch bei Bayern unter anderem sprechen, geschafft hat zu reagieren auf das, was man in der ersten Hälfte gesehen hat. Und hätte der VfB nämlich gewonnen mit 2-1, hätte ja keiner von uns dreien gesagt, boah, haben die ein Glück gehabt, sondern da hätten wir gesagt, ja gut, 20-9 Schüsse, alles easy, das ist halt einfach Qualität. Und das ist schon nicht so selbstverständlich, deswegen wollte ich das hier nochmal so sagen. Siehst du es denn auch so positiv?
Ja, Qualität ist es auch, immer wieder jemanden einwechseln zu können, der dann auch trifft. Also die haben es zwischendurch dann im Spiel auch mal eingeblendet. Demirovic war ja dann der Killer, der dann auch mal die Torchance genutzt hat. Also mit 15 Joker-Toren ist der VfB, haben sie den zweitbesten Wert der Liga. Das macht Hoeneß auf jeden Fall auch ideal. Bilal Erkanus ist unglaublich und ich kann es gar nicht in Worte fassen, dass der VfB so einen Spieler hat. Ich habe den in der Hinrunde schon gegen den VfL gesehen und dachte mir, ja gut, jetzt haben sie ihren nächsten Spieler, der richtig, richtig Asche bringt. Ja, und die Doppel-6, die du angesprochen hast, ich bin der größte Chema-Fan. Ich hoffe einfach in der nächsten Saison, dass sich das Kapitel Atakan Karasor endlich mal dem Ende, also Richtung Ende geht. Und der VfB macht einfach Bock. Und das ist, ich war am Donnerstag auch das Pokal-Halbfinale gucken, diese Qualität, die der VfB teilweise im Passspiel hat, das ist egal, wer da drin steht. Also das hat Hoeneß wirklich so maximiert bekommen. Von der Positionierung stimmt alles, von der Passtemporierung stimmt alles. Und das kannst du eigentlich gar nicht höher raten, wenn die am Donnerstag erst über 120 Minuten gespielt haben. Hm.
Also sehr, sehr viel Komplimente. Und was ist zu Werder Bremen noch zu sagen? Also wir sind mit ihnen eingestiegen, aber ich glaube, wir müssen noch über mehr Leute sprechen als nur über Jens Day und indirekt ein bisschen über Daniel Thun. Hier hatten wir ja zum Beispiel auch wieder mal einen kurzfristigen Auswechsel. Also als Werder-Fan ist es ja auch so, du rechnest ja wahrscheinlich schon gar nicht mehr damit, dass die Innenverteidigung einfach mal fit bleibt, weil dann überrascht es dich nicht, dass Marco Friedl ausfällt. Also diesmal waren es Pieper und dann Niklas Stark, der gespielt hat und eben auch deshalb musste er auf jeden Fall ein Koulibaly auch durchspielen. Wie hat dir denn Werder dann so insgesamt gefallen, auch was die Defensive angeht?
Sind ja auch deutlich stabiler geworden, seitdem Daniel Thun dabei ist. Ich habe auch in der letzten Woche ein Video gesehen, da sind sie, seitdem er dabei ist, haben sie, glaube ich, den drittbesten Expected Goals Against Wert. Also deutlich stabiler als vorher noch unter Horst Steffen. Und ja, wenn man halt Amos Pieper fit hat, dann hast du schon immer einen Innenverteidiger, der das Grundniveau immer ein bisschen mehr hebt. Karim Koulibaly ist einfach der Mister Anlagen. Da ist so viel vorhanden, aber es sind immer mal wieder so ein, zwei haarsträubende Fehler. Also wenn du wirklich eine ganz sichere Defensive haben willst, ist es wahrscheinlich besser, dann, dass jemand wie Maxi Wöber spielt. Der kann vielleicht aber auch nicht diese Bälle mit dem linken Fuß spielen, die Karim Koulibaly immer mal wieder zeigt. Ja, und ich finde es krass, dass Demore wieder spielen darf unter Daniel Thun, weil den hatte ich ganz raus. Der hat mir auch immer mal wieder ganz gut gefallen und auch auf der Gegenseite in Sugawara. Ja, meine Güte, ich habe den vor der Saison gesehen und dachte mir, ja, Werder holt einen guten Spieler. Und ja, Werder ist endlich wieder an einem Punkt, wo ich relativ positiv über sie sprechen kann. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht. Ich denke mal, Daniel Thun wird dann auch in die neue Saison gehen. Das hat ja Clemens Fritz auch relativ offen kommuniziert. Solange die Klasse gehalten wird, ist Thun deren Trainer. Mal gucken, wie lange das so gehen kann, weil ich immer noch so ein bisschen Fragezeichen habe, wie lange das gehen kann. Aber ich finde, er hat in den letzten Wochen und Monaten, seitdem er im Amt ist, hat er da schon einiges bewegt bekommen. Besonders was so die Stabilität in der Defensive angeht.
Ja, ich meine, ein bisschen hat es auch mit den Gegnern zu tun, so ehrlich muss man sein. Wenn man da jetzt nochmal ins Detail reinguckt, waren es jetzt nicht nur die Hochkaräter, die waren zwar auch mit dabei, aber das kommt zu diesem Expected Goals Against Wert schon mit dazu. Also ich würde da auch zustimmen. Ich finde, natürlich hat Werder immer noch seine Themen und die Doppel-6 Poatas Linen. Du hast von Koulibaly als Anlagenmeister gesprochen, also da kannst du ja die Doppel-6 auch mit reinnehmen. Das kann, also Poatas gegen Lien, das kann ganz, ganz fantastisch sein, das kann aber auch, also da kann ich mir alles vorstellen, wenn du mir einfach nur sagst, das ist deine Doppel-6, was erwartest du? Und da kann es in beide Richtungen gehen. Und in diesem Spiel war es aber eher gut. Also Senelinen, irgendwann wird er schon noch sein Tor für Werder machen. Er hat zweimal dran geschnuppert gegen den VfB. Er kommt langsam näher. Aber auch defensiv haben sie es echt ganz gut hinbekommen, weil das ist die Schlüsselposition gegen den VfB Stuttgart, die da mit ihren 18.000 Zehnern einfach rumlaufen und Überzahlen schaffen. Das haben sie nicht geschafft. Der VfB musste ganz häufig über die Flügel kommen und dann höchstens mal über den Halbraum. Und das hatte mit den beiden zu tun. Also Werder hat seine Themen. Ich persönlich bin auch der Ansicht, das wäre auch unter Horst Steffen möglich gewesen. Aber also werden wir nie wissen, ob das eine totale Quatschthese ist oder ob das stimmen kann. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Aber insgesamt finde ich den Trend auch positiv. Und vor allem Werder hat wieder das bekommen, was jetzt wirklich über viele Monate gefehlt hat. Nämlich, dass du vor dem Spiel eigentlich gegen fast jeden Gegner, also Bayern musste rausnehmen, aber musste ja eigentlich immer, sagen, nicht so genau sagen kannst, können die jetzt mitspielen oder kommen die komplett unter die Räder? Und im Hinspiel ist ihnen das ja gegen den VfB noch passiert. Da haben sie 0-4 verloren, zu Hause. Das war richtig schmerzhaft. Und jetzt im Rückspiel, das war schon komplett anders. Und das hätte in alle Richtungen gehen können und in alle Richtungen wäre es auch okay gewesen. Auch wenn Werder hier eine seiner Chancen hinten raus noch genutzt hätte, wäre das nicht komplett unverdient gewesen. Da hätte der VfB Pech gehabt, weil man das Chancenplus hatte, aber es wäre nicht unverdient gewesen. Und dahin hat Tune sie gebracht und ich finde, das ist ein schöner Zustand und du hast halt mit Mio Backhaus auch wirklich einen guten Torhüter. Also das geht mir so fast so ein bisschen unter in der Besprechung von Werder Bremen. Deswegen wollte ich es hier nochmal erwähnen, was da für Fragezeichen waren. Und als Zetterer dann zu Frankfurt gelaufen ist, das hätte auch komplett anders werden können, diese komplette Saison. Und jetzt hast du hier auch, also er hatte wieder seine sehr guten Paraden mit dabei. Ich glaube, einmal kommt er nicht an eine Ecke und hat Glück, dass das aber zu nichts führt, weil die Ecke auch insgesamt nicht so gut getreten war. Aber ansonsten ist er super solide und er spielt noch manchmal diesen Pass auf den Sechser, den ich überhaupt nicht mag, den er auch manchmal schon richtig versemmelt hat, aber schon seit 4-5 Spielen kein einziger Fehlpass mehr mit dabei bei diesem Pass auf den Sechser. Dann darfst du ihn auch machen, Mio, meinetwegen. Ich sehe ihn trotzdem nicht gerne, aber ich verstehe schon. Auslösen über Sechser ist einfach so wahnsinnig modern gerade. Da kann ja Djantar Ramay bei Heidenheim, da kannst du ja Petra auch ein Lied von singen. Aber der macht es ja auch viel stabiler inzwischen, finde ich.
Inzwischen heute. Gestern muss ich ja, da muss ich ihn loben, tatsächlich. Nachdem ich ihn so kritisiert habe, hat er ein richtig gutes Spiel gemacht, ja.
Aber richtig. Also, für Werder Bremen geht es jetzt noch in zwei Heimspiele. Zu Hause gegen Augsburg und zu Hause gegen Dortmund am letzten Spieltag. Dazwischen noch zur TSG aus Hoffenheim. Ja, es wahrscheinlich müsste da nicht mal noch ein Punkt runterfallen und man wäre mit 32 Punkten noch immer in der ersten Liga. Da werden wir nochmal Bilanz ziehen nach dem 34. Spieltag, liebe Hörerinnen und Hörer, was das eigentlich für die Bundesliga aussagt. Aber ja, der Theorie nach müssen natürlich noch Punkte gesammelt werden. Für den VfB habe ich ja schon gesagt, dass es ins direkte Duell mit Hoffenheim geht. Und indirekt habe ich auch vorhin schon gesagt, dass es auch noch ins direkte Duell mit Leverkusen geht. Hoffenheim auswärts, Leverkusen zu Hause, das sind die 5. und 6. Platzierten direkt hinter dem VfB. Das heißt, Champions League ja oder nein, der VfB entscheidet darüber. Er hat es in der eigenen Hand. Dann geht es am letzten Spieltag noch zu Eintracht Frankfurt, bevor dann das Pokalfinale gegen den FC Bayern kommt. Und auch dieses Spiel muss erst noch gespielt werden, möchte ich allen zurufen, die hier schon so von so einem klaren Ergebnis ausgehen. Schauen wir mal, wäre ich mir nicht so sicher. Mal schauen, wie gut diese Aussage altert. Jetzt blicken wir über ein Spiel, das ist gar nicht gut gealtert, denn ich muss mich schon wieder arg konzentrieren, um mich überhaupt dran zu erinnern, was ist eigentlich zwischen Augsburg und Eintracht Frankfurt passiert. Denn es ist zwar ein bisschen was passiert, also ich muss jetzt nicht den alten Witz machen, dass es hier gar keine Schüsse gab. Insgesamt waren es sogar 36 am Schluss, 17 für Augsburg und 19 für Eintracht Frankfurt. Und so ein bisschen deutet es auch schon darauf hin, wie die Dynamik dieses Spiels war. Diese Schüsse haben sich nämlich ein bisschen ungleich verteilt. Die erste Hälfte hat eher dem FCA gehört, die zweite Hälfte eher Eintracht Frankfurt. Tore geschossen wurde in beiden und zwar einmal von Anton Kade in der 45. Minute. Da hat Claude Maurice einen Ball von auf Janulis weitergeleitet, dessen Hereingabe Kade super auf Gregoritsch gelegt. Eigentlich dachten alle, auch Anton Kade, Gregoritsch schießt den direkt ins Tor, der trifft aber nur den Pfosten und deswegen kann Kade den Abstauber reinmachen zum 1-0 und mit dem Ergebnis geht es dann auch in die Kabinen. Dann stellt Eintracht Frankfurt um, beziehungsweise es sind vor allem personelle Umstellungen. Lof Aroff, der sein Startelf-Debüt geben durfte, muss raus. Litz Doan kommt dafür rein und Ansgar Knauf kommt für Amal Mouni. Und das macht sich auch direkt bemerkbar und führt dann tatsächlich erst zu einem Abseitstreffer in der 56. Minute und in der 66. Minute dann auch zum Ausgleich. Den macht Litz Doan mit seinem schwachen Fuß nach einem Pass von Can Uzun. Danach gibt es eine ganze Reihe von Chancen, also eine Flanke, die Robeleo am zweiten Pfosten nochmal nach innen köpft, aber niemand mehr damit erreicht. Einen tiefen Pass von Uzun auf Doan. Damen spekuliert da auf den Pass nach innen und Doan versucht auch ihn zu überraschen, aber trifft das Tor nicht, trifft das Außennetz. Übrigens ganz interessant, Damen, der steht manchmal einfach, der geht zu sehr auf den Pass nach innen. Wurde ja auch schon mal mit erwischt. Es gibt einen tollen Schuss von Uzun, den Damen zur Seite pariert. In der 89., 90. und 93. Minute gibt es Chancen für Wolf, für Anton Kade und für Christensen. Aber keine davon ist drin und deswegen, Petra, bleibt's bei diesem 1:1. Ja, wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Also als erstes habe ich einen Blick auf die Frankfurter Bank geworfen. Das fand ich fast interessanter wie das ganze Spiel. Ich lese einfach mal kurz vor, wer da alles so saß, unter anderem. Ne? Knauf, Shaibi, Theat, Ebnu Talib, Götze, Christensen, Burkhardt und Doan. Und dann dachte ich mir, oh, okay, was hat er vor, der Zauberer aus Spanien? Und dann habe ich nochmal geguckt und dachte ich mir, wer spielt denn da auf der Innenverteidigung? Und es war tatsächlich Elias Kiri. Und dann dachte ich mir, hat er das jemals getan? Also ich wüsste nicht, dass er jemals Innenverteidiger gespielt hat. Und der hat es sehr, sehr gut gemacht. Also ich fange mit den positiven Dingen an. Mhm. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Und Theater hatte ja durchaus seine Probleme die letzten Monate oder schon seit längerem. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ich fand es im Prinzip toll, dass er den 17-Jährigen aufgestellt hat. Ich freue mich immer, wenn die Jugend forschen darf. Und dafür hat er es auch gut gemacht. Also die Augsburger sind ja jetzt nicht unbedingt am angenehmsten zu bespielen. Ne? Also das sind ja jetzt keine, die dir noch eine Tasse Tee reichen und dich fragen, ob es noch was sein darf. Und das hat er echt gut gemacht. Also der muss sich wirklich gar nichts vorwerfen, meiner Meinung nach. Und Uzun, fand ich, der hat auch ein super Spiel gemacht. Also wenn der da nicht auf dem Platz gestanden hätte, bei dem habe ich mich oft gefragt in den letzten Monaten, warum der eigentlich so selten spielt. Das habe ich nie so wirklich verstanden. Und ich glaube, es war aber auch bei Riera jetzt sein erster Startelf-Einsatz, wenn mich nicht alles täuscht. Aber für Statistiken seid ihr zuständig, nicht ich. Also das fand ich ganz super, also ganz positiv. Ansonsten, ja, also Augsburg fand ich sehr griffig, sehr bissig, sehr durchaus locker. Also die haben das ganz gut, die sind das gut angegangen. Und bei Frankfurt war das immer so, dass ich immer gedacht habe, und jetzt? Und jetzt? Aber jetzt? Das war immer so ein Stück Bremse drin. Ne? Du hattest immer das Gefühl, da fehlt immer, irgendwas fehlt. Also irgendwie stehen sie auf der Bremse. Und das war... Also ich glaube, dass es sehr frustrierend sein muss, wenn du Frankfurter Fan bist, wenn du solche Spieler hast in deinem Kader, wenn du auf diese Bank guckst, wenn du siehst, dass weder Doan noch Burkhardt spielen, wenn im Grunde auch deine besten Fußballer draußen sind. Also was Götze verbrochen hat, weiß ich nicht. Der mag jetzt vielleicht eine Zeit lang nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben, aber warum der so gar nicht mehr, also die haben ja auch seinen Vertrag verlängert, ne? Aber spielen tut er ja trotzdem nicht mehr, weiß ich nicht. Frankfurt hatte wahnsinnig viel Ballbesitz. Die haben auch, die Pässe sind auch alle super. Also ich glaube, die hatten eine 90-prozentige Passquote. Das war alles ganz großartig. Aber Augsburg hatte die besseren Chancen und den Zug nach vorne. Und ich kann bei Frankfurt, ich sehe es nicht. Also ich finde es ein bisschen ideenlos. Mir fehlt der Plan. Mir ist nicht ganz klar, was soll es denn eigentlich werden. Ne? Also Augsburg hat vor allem über die rechte Seite, finde ich, viel Betrieb gemacht. Also Fellhauer hat mir ganz gut gefallen. Ich glaube, das gab in der ersten Halbzeit gab es schon 18 Reingaben von Augsburger Seite her. Nach 35 Minuten habe ich schon 5 Ecken für Augsburg gezählt, was ich also auch erstaunlich fand. Claude Maurice hat mir eigentlich gut gefallen. Aber der gefällt mir schon seit geraumer Zeit eigentlich in den meisten Spielen. Ja, es war, und dann war es meiner Meinung nach folgerichtig, dass das Tor fällt. Also der Konter war wirklich gut rausgespielt und ich fand, dass ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, jetzt fällt mit Sicherheit das Tor für Augsburg. Ich habe an dem Moment an Frankfurt echt nicht geglaubt. Naja, und dann hast du halt gemerkt, was es ausmacht, wenn du einen Doan bringst, ne? Was der mit deinem Spiel macht, was der kann oder was deinem Spiel fehlt, wenn du ihn auf der Bank sitzen hast. Und das ist nach wie vor keine Kritik jetzt irgendwie an Aarov oder so. Also der hat wirklich ein gutes Debüt gegeben, der ist es sicherlich nicht. Die Wechsel haben, finde ich, unheimlich gezündet. Also sowohl Doan als auch Knauf. Die Frankfurter waren sehr viel druckvoller in der zweiten Hälfte. Ich glaube, der XG ist auch rapide. Der hat sich von 0,36 auf 0,63 oder so quasi fast verdoppelt. Rapide. Und der Ausgleich war auch für mich dann, auch folgerichtig und verdient, fand ich also völlig in Ordnung tatsächlich. Aber Augsburg hat nicht aufgegeben. Das imponiert mir. Ich finde die unter Baum wieder unheimlich griffig. Auch so ein blödes Wort, ne? Griffig. Augsburg war schon immer eine unangenehme, sehr rustikal zu bespielende Mannschaft. Die sind immer wuchtig, die sind immer fast einen Ticken drüber, viel Körperlichkeit. Also die sind eklig zu bespielen. Und unter Baum finde ich sie sehr selbstbewusst. Also da haben die irgendwie nochmal so einen richtigen Schub mitgekriegt. Das hat mir richtig gut gefallen. Mir haben die hinten drin gut gefallen. Die haben ein gutes Spiel gemacht. Schlotterbeck ist ja jetzt, glaube ich, schon einige Zeit raus, ne? Bei Augsburg, was ihnen nicht schadet tatsächlich. Der hatte ja immer wieder mal so ein bisschen so Wackler drin oder ungestüme Aktionen, nennen wir es mal so, und hat dann wieder gefehlt. Also das fand ich ganz okay. Ihr Umschaltspiel fand ich gut. Und bei Frankfurt fehlt mir halt einfach die Idee nach wie vor. Also die haben dann Ballbesitz und du hast aber nicht das Gefühl, ich weiß nicht genau, was er möchte.
Also was er möchte, ist ein sehr genaues Positionsspiel. Und als du vorhin darüber gesprochen hast, dass sie manchmal die Spieler so ein bisschen befangen wirken im Offensivspiel, da musste ich daran denken. Ich glaube, dass Riera, also wir wissen, dass es ihm sehr wichtig ist, dass du erstmal auf deiner richtigen Position stehst und er erwartet auch gewisse Pässe. Und es gibt natürlich Nathaniel Brown, der zum Sechser wird oder eben einrückt im Spielaufbau. Das war quasi das, was wir alle gesehen haben, was sich da verändert hat. Ich finde aber, dass du es auch siehst, wenn du mal immer wieder Spiele einfach nur anhältst von Eintracht Frankfurt und dann zählst du durch, stehen sie in welchen Korridoren, welche Zonen sind gerade besetzt.
Das mache ich selten.
Warum auch, ist super langweilig. Ich habe es hin und wieder gemacht. Und da siehst du eben, sie stehen jetzt eigentlich schon immer ganz gut in den Positionen. Also sie besetzen das jetzt viel, viel besser. Und manchmal kann man anhand dieser Standbilder auch sehen, ah, okay, sie wollen jetzt diesen Raum hier offenbar überladen. Aber häufiger ist es eigentlich noch fast so eine Gleichverteilung. Es gibt so Anpassungen auf die Gegner, aber es ist eigentlich relativ gleich. Und ich habe aber den Eindruck, dass Eintracht Frankfurt gerade noch in einer Situation ist, in der viele Spieler darüber noch nachdenken, während sie spielen. Weil die sind quasi immer noch im Training und die stehen nicht natürlich in diesen Räumen und die müssen immer gucken, wo sind die anderen gerade, wo muss ich jetzt gerade hin. Deswegen ist es ganz, ganz schwer für die irgendwie in eine Art Flow reinzukommen, in der sich dann Dinge mal von alleine ergeben, weil die immer noch quasi mitdenken, wie sie gerade spielen und weil ich Riera auch so als jemanden einschätze. Er ist nicht besonders laut an der Seitenlinie, er ist jetzt nicht der ausflippt, also er ist jetzt kein Christian Wück, ist jetzt nicht so, wenn du einen Fehlpass spielst, dass du es direkt angebrüllt wirst. Und er ist ja eigentlich auch nicht derjenige, der schnell wechselt. Also über die Wechsel, die in der Halbzeit waren, gut. Warum es dann aber schon wieder so lange dauert, dass er nochmal jemanden Frischen reinbringt, der vielleicht auch frische Ideen hat, das ist dann so typisch Riera, haben wir jetzt uns inzwischen schon dran gewöhnt, ist einfach nicht sein Ding. Also er wechselt halt in der 82. Christensen für Amenda und draußen sitzt halt unter anderem noch ein Götze auf der Bank. Man denkt sich so, ja, meine Güte, also okay. Aber ist halt einfach so, muss man einfach akzeptieren, diese Art von Trainer ist er. Aber das ist, glaube ich, ein Thema bei Eintracht Frankfurt. Dazu gehört auch, dass sie sich Chancen herausgespielt haben, es waren aber keine Großchancen, also du hast den Expected Goals Wert ja schon zitiert, an dem kann man das auch ganz gut ablesen und gleichzeitig muss man aber auch sagen, ey, gegen ein 5-4-1, so wie es Augsburg gespielt hat, mit der Lockerheit, die Augsburg auch gerade hat. Die haben gar nichts zu verlieren. Und das hast du in diesem ganzen Spiel gemerkt, dass es denen alles so wurscht war. Also im positiven Sinne, dass die wussten, oh ja, ich gehe jetzt aber mal hier in den Zweikampf. Oder dass sie sich auch in der zweiten Hälfte haben die sich ja gesagt, ja, also wir warten jetzt hier hinten, wir bieten euch keinen Tee an, wie ich von dir gelernt habe, Petra. Wir lassen euch jetzt kommen, aber ihr wisst falls schon, dass wir den Claude Maurice vorne drin haben und den Gregal, den wir immer auch hoch anspielen können und den Anton Kade, der ist super flink und der Massengo, also im offensiven Umschalten ist er auch ziemlich schnell. Also kommt gerne mal hierher, aber ihr wisst es alles schon, ne, dass wir da auch ziemlich gut drin sind. Und so hat Augsburg diese zweite Hälfte gespielt und das fand ich total, also aus Augsburger Sicht wahnsinnig lässig. Und was ich aber auch sagen wollte ist, das ist auch wirklich schwer. Also 5-4-1 ist super hässlich zu bespielen, macht überhaupt gar keinen Bock, macht auch normalerweise keine Lust, das anzugucken, ehrlicherweise. So muss man sein. Also die Terrorjahre von Union, die hatten auch manchmal mit 5-4-1 oder 5-3-2 zu tun, was so ganz, ganz kompakt gespielt wurde. So hat es Augsburg in Teilen schon auch gemacht. Und da hätten, glaube ich, viele schwach gegen ausgesehen. Und das hat auch Eintracht Frankfurt getroffen in diesem Spiel. Und trotzdem war es ein nettes Spiel. Ich weiß nicht, ob es am guten Wetter lag oder an der Lässigkeit. Maxi, du hast auch mehrmals genickt. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest zu den Sachen, die wir gesagt haben.
Nee, normalerweise bist du ja eigentlich der Mann für die Fragen. Aber ich habe jetzt mal eine. Die ist mir ja, gerade mal reingekommen, weil ich habe mir wieder so ein bisschen mal so die Zonen angeguckt, die Frankfurt ganz gerne bespielt hat. An euch beide gerne. Ist euch das Spiel von Eintracht Frankfurt auch noch ein bisschen zu flügellastig? Weil ich finde, das wirkt aktuell, wir hatten es bei RB schon, und Frankfurt verfügt jetzt nicht über Spieler wie Nusa und Diomande. Ich mag die gerne im 1 gegen 1, und Doan kann das auch super. Auch ein Amemouni macht das auch wirklich schon gut in seiner ersten Bundesliga-Rückrunde. Aber ich finde es immer noch sehr flügellastig und mir sind da einfach zu wenig Lösungen im Zentrum. Aber ich übergebe gerne mal zu euch.
Also in dem Spiel würde ich sagen, das lag zu 1000% an Augsburg. Augsburg hatte nicht den Ball, aber oft die Kontrolle, wo der Ball hinkommt, weil sie halt einfach das Zentrum sehr, sehr dicht gemacht haben und weil sie da auch wirklich diszipliniert waren. Deswegen war halt einfach im Zentrum war alles dicht und dann und auch deshalb ist Frankfurt auf die Außen gegangen. Sie hatten schon Spiele, wo es viel, viel besser war. Ich glaube sogar in der letzten Woche habe ich darüber geredet, dass sie oft so mit zwei Zehnern gegen einen Sechser gespielt haben. Was war denn das? War schon wieder so lange her. Das letzte Spiel, ach, das war gegen Leipzig. Ah ja, klar, genau, stimmt. Leipzig spielt sehr oft mit einem Sechser. Da konnten sie es nur nicht so umsetzen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber sie probieren schon übers Zentrum. Also ja, ich finde es auch zu flügellastig. Und es ist dann auch, also mir gefällt auch die Außenverteidigerbesetzung bei Eintracht Frankfurt nicht, weil du hast mit Brown einen, der quasi kein Außenverteidiger ist, weil er einrückt. Und du hast mit Amenda einen, der meiner Meinung nach auch kein Außenverteidiger ist, aber einfach nur, weil das nicht sein Spielerprofil ist. Das heißt, wie oft schaltet sich Amenda nach vorne mit ein? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Er war Zielspieler bei langen Abstößen. Stimmt, da ist er immer nach vorne gegangen, wenn Zetterer einen langen Abstoß gemacht hat. Aber ansonsten, das ist ja nicht derjenige, der jetzt irgendwie Amemouni oder Doan hinterläuft, wenn der nach innen zieht. Und dann wird es halt
hättest
auch schwierig.
Hättest du denn draußen einen sitzen, einen Außenverteidiger?
Ja klar, Christensen kam ja dann auch irgendwann rein.
Ups.
Ja, also man könnte jetzt natürlich auch Riera kritisieren und ich sehe auch nicht alles gut, was er macht. Allerdings versuche ich das schon zu respektieren, dass er halt durch seine Startelf und Aufstellungsentscheidungen ja Signale sendet. Und das Signal an Christensen ist, so wie du deine Rolle interpretiert hast, will ich das nicht haben. Und jetzt kann ich als Beobachter dann bewerten, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich finde Amenda schlechter als Christensen. Deswegen da würde ich sagen, weiß ich jetzt nicht, wie lange ich das durchziehen würde. Und ich finde es aber auch richtig, das Zeichen zu senden, du, dann stelle ich halt den Skiri hinten rein. Und ehrlich gesagt, der Nächste, der dieses Zeichen bräuchte, ist Robin Koch. Also Robin Koch hat nur 6 von 16 Zweikämpfen gewonnen, 1 von 7 am Boden. Robin Koch war ein Unsicherheitsfaktor in der Defensive und Elias Skiri war es komischerweise nicht. Du hast es ja schon angesprochen, Petra, deswegen muss ich es nicht nochmal wiederholen. Der hatte auch sehr gute Statistiken. Und ich glaube, dass die SGE in so einer Phase ist, wo sie diese Signale brauchen. Manche der Spieler, vielleicht auch nicht alle. Und ich finde auch nicht alles daran gut, aber ich respektiere es, dass das Rieras Weg gerade ist, auch in der Offensive. Und dafür fand ich das Spiel eigentlich ganz gut von Eintracht Frankfurt, weil ich halt auch einfach mit einpreise, dass Augsburg ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Also Augsburg hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und die spielen total locker und Manuel Baum und die, das ist ein Perfect Match. Hätte ich so in dieser Art und Weise nie erwartet. Und dann ist es schwierig. Und Augsburg spielt hinten mit Chavez hinten drin und der spielt wie ein junger Gott. Und man denkt sich, wer ist eigentlich dieser Schlotterbeck?
Das war richtig gut, ja.
Soll der jemals nochmal spielen? Cesiger auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja gut, ich will jetzt auch nicht hier einfach nur Namen nennen. Also sie haben einfach eine sehr gute Partie gemacht. Damen hatte auch wieder 6 Paraden. Ja, also da, ich glaube auch andere hätten da einfach Probleme gehabt. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen freundlich mit Eintracht Frankfurt jetzt in der Partie.
Also mit Skiri finde ich, das habe ich am Anfang schon gesagt, ich finde das schon ein richtig guter Move und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so bleibt. Und ich kann mich auch erinnern, dass der es in den letzten Monaten auch nicht so leicht hatte und auch viel Kritik einstecken musste. Und damals war es ja wirklich so, als man den geholt hat von Köln, war man ja der Meinung, das ist der Megatransfer und so wirklich seine Rolle gefunden hat er nie. Also ich hatte nie das Gefühl, dass das wirklich so, also er war in Frankfurt nicht mehr der Sechser, der in Köln war. Und gestern hat er mich wirklich richtig überzeugt. Und ich glaube, der wird da auch bleiben. Ich denke, für Theat hat sich das erstmal erledigt tatsächlich. Und bei Robin Koch, das geht schon so lange. Also es geht wirklich schon so lange, dass der diese Probleme hat. Und ich, vielleicht braucht er wirklich auch mal, er bräuchte es vielleicht tatsächlich mal, ne? Dass er mal wieder runterkommt und vielleicht nochmal einen neuen Anlauf nimmt oder so. Ich weiß es nicht, aber ich kann es bei Doan, kann ich es nicht verstehen, tatsächlich. Also ich fand, Doan hat dann den Unterschied gemacht, als er ihn eingewechselt hat. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin keine Trainerin und das ist auch gut so. Aber irgendwie muss es irgendwas geben, um Doan in Frankfurt wieder dahin zu bringen, wo er mal war, weil ich wirklich viel von ihm halte und weil er in Frankfurt nicht zur Geltung kommt. Weil es einfach nicht wirklich richtig funktioniert. Es blitzt immer wieder mal auf, wie auch gegen Augsburg mal kurz. Da siehst du mal wieder, was der kann, auch was der eigentlich für eine Freude haben kann. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich habe schon lange das Gefühl, er hat keinen Spaß mehr im Fußball. Also mir fehlt auch wieder diese Lockerheit, die er mal hatte, dieser Spaß am Fußball. Der ist ihm irgendwie abhanden gekommen. Ich habe keine Ahnung, wie man den wiederholt. Also wenn ich es wüsste, würde ich Bücher schreiben, kann ich nicht. Und Augsburg fand ich, dieses lässig würde ich gern behalten. Ich finde Augsburg mittlerweile mit Manuel Baum lässig, tatsächlich. Und das, ich bin mal gespannt, keine Ahnung, wie da jetzt die Gerüchteküche ist, ob, er hat ja mal gesagt, er möchte das auf Dauer nicht mehr machen, aber ich, das ist so ein Match, ich wüsste nicht. Ich fände es sehr schade für Augsburg, wenn die wieder anfangen würden, irgendwas auszutesten, weil ich den wirklich richtig, richtig gut da finde, wo er ist. Der passt da super hin. Er passt zu den Spielern und ja.
Also bin ich auch sehr gespannt. Ich will noch eine Einschränkung zu Elias Skiri machen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die Dauerlösung ist. Also er hatte in 2 Situationen sah er gar nicht gut aus. Einmal 10 Minuten vor Schluss gegen Ribeiro. Und einmal schon in der ersten Hälfte, ja, da holt er sich auch in der 7. Minute schon eine gelbe Karte. Aber dafür, dass er so eine frühe gelbe hatte.
Wir wollen festhalten, der macht es zum ersten Mal, wird da reingeschmissen, sagt so, jetzt mach du mal Innenverteidiger.
Er hat schon manchmal nach Einwechslung schon Innenverteidigung gespielt. Also jetzt echt? Vom Beginn an war es erstmal. Ja, der war schon so 2-3 Mal, auch unter Dino Topmöller hat er mal Innenverteidiger gespielt. Aber halt nie so für 20 Minuten mal nochmal im Spiel, wenn sie alles nach vorne geworfen haben, zum Beispiel. Aber hey, wir gucken es uns einfach an. Für Eintracht Frankfurt bedeutet ja dieser Punkt, dass man jetzt erstmal wieder Rang 7 inne hat. Das hat mit dem SC Freiburg-Spiel zu tun, über das wir gleich noch sprechen werden. Und Eintracht Frankfurt hat es in der eigenen Hand. Heimspiel gegen den HSV, dann spielt man auswärts bei Borussia Dortmund, Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Das sind die letzten 3 Partien für die Eintracht. Und da wird man sich dann mit Freiburg um Rang 7 streiten, der ja eben für die Conference League immerhin reichen würde. Der FC Augsburg wiederum, der könnte nur noch irgendwie reinrutschen, wenn verrückte Dinge in den Europapokalwettbewerben passieren. Aber sie werden in all ihrer Entspanntheit jetzt dann auch bei Werder Bremen zu Hause gegen Gladbach und an der Alten Försterei antreten. Und die Rückrunde, die Augsburg spielt, die ist absolut bemerkenswert. In der Rückrundentabelle liegt man punktgleich mit Mainz auf Rang 7. Das klingt jetzt nicht so toll, aber guckt euch nochmal die Hinrundentabelle an. Da war es nämlich Rang 15. Da seht ihr, was der Baumeffekt dann letztlich, was ihn auszeichnet beim FC Augsburg. Wir machen gleich noch mit den verbliebenen weiten zweiten zwei Spielen weiter. Es tut mir leid, es ist für mich irgendwie schon Aufnahmestunde Nummer 5 jetzt gerade. Ich sag euch nämlich aber jetzt erstmal noch, was es noch so im Rasenfunk zu hören wird geben in dieser Woche. Der Grund, warum ich in der 5. Aufnahmestunde heute bin, ist, weil ich habe schon eine Sendung aufgenommen zum Bundesligaspieltag der Frauen. Moment mal, da gibt's doch morgen noch ein Spiel zwischen Hoffenheim und Köln. Genau, das kann leider nicht abgebildet werden im Rasenfunk. Deshalb habe ich eine Sonderfolge aufgezeichnet, tatsächlich auch alleine ohne Gäste, weil ich nicht wusste, wann ich diese Aufnahme zwischen das Gucken aller Spiele reinpacken kann. Diese ist schon erschienen, unmittelbar bevor wir mit unserer Aufnahme hier gestartet haben. Ich habe über alle Bundesligaspiele gesprochen und über das Champions League Halbfinal-Hinspiel zwischen Bayern und Barca. Hört gerne rein, gebt vor allem sehr, sehr gerne Feedback, denn eine Sendung ohne Gäste, die braucht das noch viel, viel mehr, dass wir vielleicht dann danach nochmal weiter diskutieren. Es war ja dann leider ein Dialog meinerseits. Außerdem noch erscheinen in dieser Woche am Montagabend wird hoffentlich eine Ligatour zur zweiten Liga. Da schlägt uns gerade die Krankheit so ein bisschen dazwischen, aber wir hoffen, dass diese Aufnahme stattfinden kann. Den aktuellen Stand kenne ich gar nicht, aber ich sehe hier schon die entsprechenden Nachrichten. Die werde ich nach der Sendung lesen. Und es wird einen Fokus geben zum VfB Stuttgart. Ich habe ihn ja schon angekündigt. Wenn alles gut geht, dann geht der am Donnerstagnachmittag oder am frühen Abend online. Das sind die drei Folgen, die ihr in dieser Woche hören könnt. Und ansonsten möchte ich euch danken für euer Feedback zu vergangenen Sendungen. Wir hatten eine ausgiebige "Kann der FC Bayern ein Meister der Herzen sein?" Diskussion im Forum. Es tut mir ein bisschen leid. Ich wollte einfach nur einen Witz machen und fand diesen Running Gag dann lustig. Daniel fand es übrigens auch sehr lustig. Also der hat uns das nicht böse genommen, dass ich immer wieder mit dem Meister der Herzen ums Eck gekommen bin. Mir war nicht klar, dass ich damit so grundsätzliche Debatten über Wettbewerbsungleichheit und so weiter auslöse, aber ich fand es interessant zu lesen und ich finde es auch immer spannend, wann diese Debatten hochkommen. Wenn euch das grundsätzlich interessiert, hört euch sehr gerne das Tribünengespräch "Die Zukunft des Fußballs" an, ist jetzt auch schon, glaube ich, 2 Jahre alt, aber da war genau eine solche Debatte im Forum, war mit der Auslöser, diese Sendung zu machen. Und da geht es eben auch um die Frage, ja, was kann man denn eigentlich dagegen tun, dass ein Team so dominiert? Und außerdem freut es mich sehr, dass euch das Debüt von Carina auch so gefallen hat, wie uns, die wir an der Sendung beteiligt waren. Und ich wollte euch an der Stelle nur nochmal spiegeln, dass mir das von Gästen, die zum ersten Mal im Rasenfunk waren, immer schon wieder gesagt wurde, wie nett sie aufgenommen wurden durch die Rasenfunk-Community. Und ich möchte euch darum bitten, behaltet das bei, weil das ist einfach schön. Und das macht es auch einfacher, Gäste zu finden, ehrlicherweise. Denn gerade für Frauen ist es nicht so selbstverständlich, Gesicht und Stimme ins Internet zu halten. Da hat man nicht immer Bock drauf. Aber so dann vielleicht dann doch ein bisschen eher. Und es freut mich, dass es weiter Feedback gibt zu der Hebelbrüder-Folge und zum Tabea Kemme-Tribünengespräch. Aber ich glaube, inhaltlich brauche ich da jetzt nicht nochmal tiefer drauf eingehen. Ich bedanke mich bei allen, die den Rasenfunk unterstützt haben in diesem Monat. Wenn ihr jetzt noch schnell überweist, läuft es auch noch rein in den April unter rasenfunk.de und dann auf den Unterstützen-Button klicken. Da erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Und ihr finanziert damit ein Werbe-, Paywall- und sponsorenfreies Format. Und alles drei ist wichtiger denn je. Werbung in Podcasts. Ich könnte mich unglaublich aufregen. Aber mache ich jetzt nicht. Ich danke stattdessen der Tür, Olli Somoza, Dave DNB, Borkasson und Castelot. Mensch, da sind mindestens 2 richtige Supporter-Legenden mit dabei. Ich grüße euch sehr herzlich und danke für euren Support auf rasenfunk.de. Findet ihr alle Informationen, sowohl wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, als auch wofür wir das Geld eigentlich ausgegeben haben in der Vergangenheit. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so unwichtig. Jetzt aber wollen wir über die letzten beiden Spiele noch sprechen, die wir auf dem Zettel haben. Und eins davon, das fand in Dortmund statt und es war das 1000. Heimspiel für den BVB und es endet mit dem 600. Sieg und der sicheren Champions League Qualifikation gegen einen durchrotierten SC Freiburg. Ich habe ja vorhin schon beim VfB Stuttgart über dieses Halbfinale gesprochen. Der SC ist natürlich am bitteren Ende dieser Fehlentscheidungssache rausgekommen. Es gab einen aberkannten Treffer, der nicht aberkannt hätte werden dürfen. Und es gab einen Gegentreffer in der 119. Minute. Sehr, sehr schön herausgespielt, aber natürlich für den SC Freiburg alles andere als schön. Die gute Nachricht ist, dass man ja noch das Halbfinale gegen Braga hat. Und auch das ist ein Grund dafür, dass eben mit 7 Wechseln ordentlich durchrotiert wurde. Es hat sich allerdings schon sehr früh angedeutet, Das geht wahrscheinlich nicht gut, außer der SC Freiburg pullt einen FC Bayern, wie die jungen Leute sagen würden. Haben sie nicht gemacht. 8. Minute, Benzemaini schlägt einen starken langen Ball auf Bayer. Der steht vor Atobolo frei und trifft zum 1:0. Er hatte vorher so eine schöne Bewegung gemacht, um Scherhand zu natzen, wie wir früher gesagt haben, auf dem Bolzplatz. Hat gut funktioniert, war aber auch ein bisschen naiv von Scherhand. In der 14. Minute gibt es eine Ecke für den SC Freiburg und die führt zum 2:0 für den BVB über Inacio. Ja, der durfte von Beginn an spielen, kommt der Ball zu Brandt auf dem Flügel, der flankt auf Guirassy und der muss den Ball nur noch über die Linie drücken. 31. Minute, eine Ecke, köpft Benzebaini zum 3:0 ins Tor. Wer hat diese Ecke geschlagen und damit seine 15. Vorlage gegeben? Richtig, Julian Riasson. In der 55. Minute gibt es das vermeintliche 1:3. Scherhand holt einen Freistoß am rechten Strafraumeck raus, den bringt Grifo nach innen und findet Kübler, der per Kopf trifft, aber er steht mit dem Fuß im Abseits, deswegen zählt dieser Treffer nicht. Und in der 87. Minute trifft dann der gar nicht so früh davor eingewechselte Fabio Silva zum 4:0 aus der Drehung. Sehr, sehr schöner Treffer. Ganz hinten raus scheitert nochmal Irier an Kobel. Aber es war dann, Petra, eine eindeutige Nummer. Der BVB gewinnt dieses Spiel mit 4:0, macht die Champions League klar. Und hattest du auch so versöhnliche Vibes an diesem Spieltag, also jetzt aus Dortmunder Sicht?
Inacio stand auf dem Platz. Also ich musste zweimal hinschauen, als ich die Aufstellung gesehen habe, weil ich es nicht glauben konnte. Ich habe dann im Discord aus Versehen schon Ignacio geschrieben, weil ich religiöse Gefühle bekommen habe. Das war schon, dann war auch noch Brandt und Bayer und alle auf dem Platz und dann dachte ich mir, Nico, was geht? Mhm. Möchtest du einen Anschlussvertrag haben? Und vielleicht auch ein wenig offensive Freude in gelb-schwarze Herzen bringen. Hat wunderbar funktioniert. Hat sicherlich natürlich damit zu tun, wie Schuster rotieren musste. Mhm. Aber der wirkliche Matchwinner war für mich Benzebaini, der da hinten der hat ein fantastisches Spiel gemacht. Ja. Also von der ersten bis zur letzten Minute, was der alles rausgeräumt hat, was der nach vorne gebracht hat. Also ich fand den so herausragend. Also dass ich war regelrecht glücklich tatsächlich. Bayer gefällt mir immer besser, der ja auch recht lange gebraucht hat, wenn ich mir so recht überlege, habe ich, glaube ich, mindestens schon viermal gesagt, dass jemand die Freude im Spiel entweder zurückgewonnen oder verloren hat. Das ist mir in diesem Spieltag so oft aufgefallen, bei so vielen Spielern, dass ich dachte, der hat ja auch schon mal mehr Spaß oder Mensch, der hat wieder Spaß am Fußballspielen. Und bei Bayer geht es mir eigentlich genauso. Der wirkt locker, ich wiederhole mich die ganze Zeit, also der ist quirlig und locker und der scheint wirklich wieder richtig Freude am Fußballspielen zu haben, was ich echt mega fand. Ich habe die Freiburger mal ziemlich kritisiert in der Schlusskonferenz und ich würde da jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, da zurückzurudern. Ich fand das gut und richtig, dass er so rotiert hat und dass er weiß, er muss gucken, dass er seine Kräfte jetzt spart und da jetzt die Europa League vorne hat und nicht das Bundesligaspiel. Da habe ich echt Respekt vor. Ich habe auch Respekt davor, wie die mittlerweile spielen, auch mit einer Selbstverständlichkeit und dass der Kader jetzt spielt, was ich lange kritisiert hatte und jetzt spielen sie und das freut mich persönlich sehr und ich fand es furchtbar tragisch, wie sie im Pokal ausgeschieden sind und ich drücke ihnen in der Europa League alle Daumen, die ich habe, also das möchte ich hier einfach nochmal sagen. Also Freiburger, ich liebe euch, alles ist gut. Der BVB von gestern, den würde ich gerne so nehmen. Mhm. Ich frage mich, warum, also der BVB hat sich schon immer relativ leicht getan mit Freiburg. Und was die Freiburger heute gemacht haben, obwohl sie diese Wechsel drin hatten, sie haben versucht mitzuspielen. Was es dem BVB natürlich leichter gemacht hat. Da gehen dann Räume auf und dann hast du Platz zum Spielen. Und das ist aller Ehren wert. Ne? Die hätten sich auch versuchen können, hinten reinzustehen. Und wir wissen, wie schwer sich der BVB tut, wenn du hinten alles zumachst. Das haben sie nicht gemacht und das finde ich okay. Aber die haben schon gezeigt, was sie können, wenn man sie lässt. Und mich hat das sehr überrascht, dass es mit der Art und Weise versucht hat. Aber er hat wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Kritik einstecken müssen jetzt in letzter Zeit. Es scheint zu kippen. Also ich fand, dass Niko Kovac sehr lange sehr viel Medienbonus gehabt hat. Also dass er wurde überall, hat man ihn sehr gelobt für seine defensive Arbeit, für die gewonnenen Punkte. Es gab sehr wenig Kritik. Und jetzt scheint das etwas gekippt zu sein. Also jetzt wird immer mehr Kritik laut. Jetzt werden sie beim BVB, sind sie auf einmal auch nicht mehr. Da wird dann auch so ein bisschen, ja, wir sollten schon. Und plötzlich bringt er doch relativ viel Offensive auf den Platz. Das ist mir echt aufgefallen. Aber so richtig traue ich dem Braten noch nicht. Also ich kann mir, mal gucken, wie es nächstes Wochenende wird. Und wie es mit einem deutlich, gegen wen spielen sie nächstes Wochenende? Du weißt das, Max?
In Gladbach.
Ach so.
So, das geht.
Ach so.
Out. Alle Gladbacher okay. Gerade Unfall gebaut.
Entschuldigung. Es war schön zum Angucken. Es war, und das habe ich schon lange, glaube ich, nicht mehr gesagt. Mir hat das Spiel wirklich Spaß gemacht, so zu schauen. Und ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen Grinsen im Gesicht. Natürlich von der Dortmunder Warte aus und nicht von der Freiburger, die haben mir schon ein bisschen leid getan. Aber es war mal wieder es hat so was klingeln lassen in mir. So BVB, ne? Was könnte, wie könnte man und wie könnte die Zukunft aussehen? Und schön wäre es, wenn das irgendwie wieder in diese Richtung ginge. Ich habe das Spiel sehr genossen. Mich hat auch wenig gestört, muss ich sagen.
Also ich muss sagen, ich verstehe alles, was du sagst, und ich fand auch, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel vom BVB war. Ich komme aber nicht um den Fakt drumherum, dass halt Freiburg wirklich über weite Teile nicht gespielt hat, wie Freiburg in der Saison spielt. Und ich hätte das halt schon gerne gesehen. Also ich habe vorhin gesagt, wie unangenehm es ist, gegen ein 5-4-1 zu spielen. Und der SC Freiburg hat aber sehr gut gezeigt, dass halt eine gewisse Grundaktivität trotz der tiefen Positionierung dann noch dazugehört, damit es unangenehm wird, gegen das 5-4-1 zu spielen. Das hatten die nämlich gar nicht gut drauf. Also sie hatten natürlich die Momente, wo sie höher gepresst haben, vor allem dann, als sie schon hinten lagen. Aber schon sehr früh im Spiel standen sie sehr tief in diesem Block, aber waren eben nicht aktiv genug, wenn es eben darum geht, wann bin ich an meinem Gegenspieler dran, wann rücke ich drauf, und auch deshalb konnte sich da der BVB gut durchzocken, und das hat er dann auch gemacht, und ich fand, das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen, und da kannst du eigentlich alle mit reinnehmen, also jeder hatte irgendwie seine guten Momente mit in diesem Spiel, egal ob Sabitzer, den haben wir noch nicht genannt, Bellingham hatte auch seine einzelnen guten Momente, auch Gyrassi und auch Waldemar Anton zum Beispiel, neben Benzibaini, den du ja schon völlig zu Recht gelobt hast. Und über allen ragen natürlich Maximilian Bayer. Dann Inacio, der hat noch so ein bisschen den junge Spieler-Bonus. Also wenn man sich seine Aktionen genau angeguckt hat und auch nochmal seine Statistiken, dann siehst du schon auch, also er hat nicht jede Entscheidung richtig getroffen, und in einem anderen Spiel wäre das vielleicht auch schwierig geworden. Und umso mehr muss man aber sagen, halt Kudos Niko Kovac. Also auch aus welchen Gründen auch immer er Inacio aufgestellt hat. Aber das war das richtige Spiel für die Startelf gegen einen durchrotierten SC Freiburg in einem Heimspiel, das vor allem für die Laune da war. Klar, ging auch noch um Champions League und so weiter, ist mir schon klar. Aber war das 1000. Heimspiel, war gutes Wetter, war natürlich wie immer voll. Die Freiburger, obwohl sie immer traditionell in Dortmund eine Klatsche kriegen in den letzten Jahren, waren auch da, hatten eine Choreo mit dabei. Ey, es war ein super Nachmittag. Das hast du auch dem ganzen Kommentar angesprochen. Mario Rika konnte ja nicht aufhören. Ganz herzliche Grüße, Mario. Konnte nicht davon aufhören zu beschreiben, wie schön es ist, mal in der Sonne zu sitzen. Mario Rika war Deutschland. Aber ich fühle es so sehr, weil mir ging es ganz genauso an diesem Wochenende. Schade nur, dass ich so viel Fußball gucken musste. Aber immer, wenn ich in der Sonne war, war es schön. Das kann ich wirklich sagen. Vielleicht, ja, nee, das ist ein anderes Thema. Freiburg
war
hat
auch der dann gesagt hat, ihm fallen so wenig Tore, ne? Also, ja, er ist der Meinung, jetzt müssten sie dann doch nochmal zulegen, weil andere Mannschaften, und er wisse ganz genau, und jetzt müsse man doch noch mindestens 3 oder 4 Tore schießen. Also, da war er schon auch sehr euphorisch.
Ja, aber in der zweiten Hälfte waren es halt auch 5 Schüsse vom BVB und 4 vom SC Freiburg. Also, das war dann quasi neben dem allen, dass es sich gut anfühlt, war es dann auch ein bisschen zahm. Das war es dann schon. Aber auch auf Freiburger Seite kam Tanuzza dann zu seinem Debüt. Also die haben das auch genutzt. Und ehrlicherweise, wenn dieses 1:3 zählt, ich will jetzt nicht sagen, der SC gleicht hier noch aus oder so. Das kann man natürlich nicht wissen. Aber eine gewisse Dynamik hätte dieses Spiel schon bekommen. Eigentlich war das schon genau der Start in die zweite Hälfte, den Freiburg gebraucht hätte. Und jetzt hat er eben ganz knapp nicht gezählt. Und auch alle Szenen, die es danach noch gab, aber es waren nicht besonders viele, die haben auch nicht geklappt. Also Höhler schießt nochmal knapp vorbei und Höfler köpft einmal auch aufs Tor, aber da ist Kobel dann zur Stelle. Das waren aber dann schon mit so die größten Aktionen, vielleicht noch die Scherhan-Chance direkt nach dem 2:0. Aber ja, du hast auch dem SC Freiburg angemerkt, ich meine, das ist schon ein Risiko, was da Julian Schuster geht, das muss man schon sagen. Also es gibt halt das gar nicht so unrealistische Szenario, dass halt Freiburg ohne Europapokalteilnahme im nächsten Jahr rausgeht aus dieser Saison und dann könnte man auch über dieses 0:4 beim BVB sprechen, weil damit haben sie jetzt zwischenzeitlich erstmal den 7. Tabellenplatz verloren und vor allem sich auch die Tordifferenz versaut. Also Frankfurt hat -2, Freiburg hat -8. Das heißt, sie sind eigentlich einen Punkt hinter, wenn man so möchte. Und das Restprogramm, das wird jetzt halt haarig. Also erstmal geht's nach Braga, dann kommt eben Wolfsburg. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen in dem Breisgau. Dann das Rückspiel gegen Braga zu Hause. Dann geht's zum HSV und am letzten Spieltag zu Hause noch gegen Rasenballsport Leipzig. Da müssen sie eigentlich hoffen, dass Leipzig sich schon für die Champions League qualifiziert hat. Also das ist vor allem verglichen mit dem SGE-Restprogramm, das ich ja gerade erst genannt habe. Das ist schon eine Herausforderung und ja, bin mal gespannt, wie wir im Nachhinein dann blicken werden auf dieses Halbfinalausscheiden, so unglücklich es auch war, jetzt auf ein Spiel wie dieses hier, das den 7. Tabellenplatz kostet. Ist schon nicht so uninteressant, wie es gerade bei Freiburg läuft. Wird es auch irgendwann
Fokus. Wie du es machst, ist falsch.
Ich mache es falsch.
Nein, wie du es machst. Also wenn du in so einer, ich glaube, wenn du in so einer Situation steckst wie Schuster gerade und die waren platt nach dem Pokal, also die waren wirklich platt und wenn du dich dann entscheiden musst.
Das stimmt. Also er hatte keine Wahl und letztlich, das Stuttgart-Spiel hat ihn auch bestätigt. Also weil du hast da auch den Stuttgart dann angesehen, wie durch die einfach waren. Und man muss halt sagen, es war ein DFB-Pokalfinale am Donnerstag. Das hatte natürlich mit dem Europapokal und so weiter zu tun, aber also das war jetzt auch nicht irgendwie Mittwoch und dann spielen wir am Sonntag, sondern Donnerstag und wir spielen am Sonntag. Also ja, du hast recht, vielleicht kam es auch kritischer rüber, als ich meinte, aber es gibt halt schon einfach die Möglichkeit, dass diese sehr gute Saison dem SC Freiburg so entgleitet, dass man in der nächsten Saison in Anführungszeichen nur Bundesliga und DFB-Pokal spielen darf. Und das wäre eigentlich so, wie man jetzt gerade spielt oder gespielt hat, wäre das eine totale Enttäuschung, weil dieses Team, so wie es die letzten Wochen gespielt hat, gehört in einen Europapokal. Ist mir dann wurscht welchen, aber da sollen sie auf jeden Fall antreten. Aber gut, vielleicht regeln sie es ja über Braga. Für den BVB geht es, wie schon gesagt, nach Gladbach, dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann zu Werder Bremen. Also vielleicht gewinnt ja der BVB auch gegen Eintracht Frankfurt mit 4:0, dann wäre das mit der Tordifferenz zum Beispiel schon wieder nicht mehr so schlimm. Die Tordifferenz ist für den FC Bayern völlig egal, aber es geht noch, ja, um was geht's eigentlich? Ich glaube, es geht um den Spaß und so ein bisschen ums Prinzip. Also ich glaube, die wollen einfach aus Prinzip, wollen sie nicht verlieren, haben sie keinen Bock drauf. Auch der FC Bayern hat nach dem 2:0 im Halbfinale gegen Leverkusen ordentlich rotiert gegen Mainz 05 und wie hat das so funktioniert? Gar nicht gut. Also Mainz spielt eine der besten ersten Hälften, die man in dieser Saison von ihnen sehen könnte. Es klappt eigentlich alles. Sogar Dominik Kohr darf Tore schießen. 15. Minute, Urbik faustet eine Ecke weg, die Sano einsammelt, auch mit einer schönen Bewegung, und auf Kohr flankt und der trifft dann aus dem Rückraum heraus mit dem rechten Fuß. 29. Minute, Sano erobert den Ball und schickt Amiri, dessen Schuss pariert Urbik noch, aber den Nachschuss, den macht Paul Nebel rein. Vorher hatte Rafael Guerreiro den Ball verloren. Und noch unmittelbar vor der Halbzeit rutscht Sapoko, der beginnen durfte, nach einem langen Ball auf Amiri weg. Der sieht das, der alte Fuchs, schießt, trifft nur die Latte, aber der Ball prallt so ins Feld zurück, dass ihn Geraldo Becker nur noch über die Linie drücken muss. Wieder hatte Sano den Pass hatte von Tietz den Ball bekommen und dann den langen Pass geschlagen. Also geht's mit einer 3:0-Führung für Mainz 05 in die Kabine. In absoluter Euphorie der Stadionsprecher, naja, wir kennen ihn ja inzwischen, ordentlich am Ausrasten, danke, danke, bitte, bitte, bitte und so weiter und so fort. Und der FC Bayern denkt sich, ja gut, dann wechseln wir sie jetzt halt ein. Zur zweiten Hälfte kommen Kane und Ulisse für Pavlovic und Diaz und in der 56. dann Musiala für Guerreiro, später noch Stanisic für Davis. Ja, und dann passiert etwas, was es in der Bundesliga-Historie, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, vorher erst zweimal gab, nämlich dass der FC Bayern mit mehr mit 3 Toren oder mehr zurückliegt zur Halbzeit und dann noch mindestens punktet oder sogar gewinnt. 53. Minute, Leimer flankt von der rechten Seite nach innen und findet Jackson, der das 1:3 erzielt. Er ist viel zu frei im Rückraum, muss man sagen. 73. Minute, Olise schlenzt den Ball zum 2:3 ins Tor vom rechten Strafraumeck. Hinterher sagt Vincent Kompany dazu, ja, das Ungerechte ist eigentlich, dass man inzwischen schon erwartet, dass er diesen Schuss so trifft, weil er ihn schon so oft getroffen hat. Dabei ist es ja eigentlich total irre. Der Schuss war perfekt. 81. Minute, nach einem Freistoß gibt es mehrere Kopfballduelle, von denen Bayern dann das letzte gewinnt. Leimer legt auf Jackson, der legt auf Musiala, der auf Olise steckt und dessen Pass von der Grundlinie im zweiten Versuch dann ins Tor drückt. Hinten hatten noch Cassie und ich glaube, da Costa das Abseits von Olise aufgehoben. Jetzt steht es 3:3 und nur 2 Minuten später in der 83. Minute legt Stanisic auf Musiala, dessen Flanke pariert Batz aber nur so, dass Harry Kane zum 4:3 einschieben kann. In der 96. Minute gibt es noch eine Ecke, bei der kommt dann Daniel Batz auch mit nach vorne. Der erste Schuss wird noch geblockt, der Nachschuss von Sano verfehlt das Tor und damit ist tatsächlich das Comeback geglückt und wir haben eben, Petra, ein 4:3, an das man sich wahrscheinlich wirklich noch eine Weile erinnern wird, weil es halt so besonders war und irgendwie aber auch nicht. Da du ja so wie ich auch im inoffiziellen Rasenfunk-Discord aktiv bist, hast du es ja auch gelesen, die zahlreichen Kommentare, die gesagt haben, na, gegen Bayern ist ein 3:0 auch nicht sicher. Und es sollte sich als wahr herausstellen. Und trotzdem muss man doch, glaube ich, einfach sagen, was für ein tolles Fußballspiel. Also ich verstehe einen Frust. Ich verstehe einen Frust von Leuten, die Bayern nicht mögen und sich eine Niederlage gewünscht hätten. Und ich verstehe vor allem natürlich, dass die Mainzer sich ärgern. Aber wenn ich einfach nur das jetzt mal abgleiche mit vielen anderen Spielen, die ich an diesem Spieltag gesehen habe, dann ist es doch einfach schön, 7 Tore zu sehen. Und die sind ja auch nicht irgendwie reingestolpert worden, sondern die hatten alle eine Geschichte und zwar auch die 3 von Mainz 05. Wie hat dir das Spiel gefallen?
Das war ein tolles Spiel, wie du sagst. Ich glaube, als Mainzer musst du es trennen. Du musst einfach einen Cut machen. Du musst einen Cut machen, musst ja sagen, okay, wir hatten 45 wirklich tolle Minuten. Wir haben vielleicht die beste Halbzeit der Saison gespielt. Das hat alles funktioniert. Das war ein absoluter Genuss. Die Freude an Sano, denke ich, ist sehr, sehr groß. Der gefällt mir bei jedem Spiel noch besser. Der hat es echt drauf. Also ich würde mir wünschen, die können den halten. Und dann musst du einen Cut machen und musst ja sagen, okay, du hast alles gegeben, was du konntest und du hast gezeigt, wie gut du bist und so gehst du jetzt durch die Saison. Also mir schlottern jetzt schon die Knie, dass die am letzten Spieltag nach Heidenheim kommen. Das wird kein Spaß. Und du musst dir, glaube ich, und das ist das Traurige, aber du musst dir nicht vorwerfen und du musst dir auch nicht vornehmen, die Bayern zu schlagen, weil du es nicht kannst. Es ist einfach so. Und wenn du dann siehst, dass quasi Fischer seine besten Spieler auswechselt und Kompany wechselt seine besten Spieler ein, das muss ein Mismatch sein. Ne? Also bei Mainz sind rausgegangen, lass mich gucken, Becker ist rausgegangen.
Amiri ist rausgegangen.
Sano ist rausgegangen und Amiri ist rausgegangen. So, das waren deine 3 besten Spieler im Prinzip der ersten Hälfte. Und das kann ja, wie soll denn das funktionieren? Das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Und da hoffst du einfach, dass das mit den Spielern nichts macht. Also, dass du das irgendwie wegstecken kannst, ne? Dass du so am Ende vorgeführt wirst. Denn so muss man es ja sagen, in der zweiten Hälfte waren sie ja eigentlich schon chancenlos. Muss ich mich jetzt über die Bayern freuen? Dann muss ich sagen, das sieht toll aus, wenn die spielen. Das schaffe ich nicht tatsächlich. Also für mich ist diese Ungleichheit, die schmerzt mich zu sehr. Also dass eine Mannschaft in der Liga mit einer solchen Überlegenheit durch die Liga fegt, dem kann ich persönlich nicht allzu viel Positives abgewinnen. Also ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, boah ja, die Bayern sind so geil und die spielen so toll Fußball. Also ich kann die einzelnen Spieler schätzen. Keine Frage. Ich finde, für mich ist Olise im Moment der beste Spieler aktuell. Ich finde ihn wirklich fantastisch. Ich mag die Musiala-Geschichte. Ich mag Kompany. Ich glaube, das ist der erste Bayern-Trainer seit Menschengedenken, den ich echt sympathisch finde. Und der es mir auch leicht macht, international Bayern-Spiele zu gucken, weil ich mit ihm irgendwie, also ihm gönne ich irgendwie alles. Ich finde den Typ einfach so cool. Und das ist, glaube ich, auch das große Glück der Bayern. Jetzt stellt euch mal vor, die hätten jetzt irgendeinen Arroganzling an der Seitenlinie und würden durch die Liga fegen. Da wäre es mit dem Meister der Herzen nicht arg weit her. Ne? Also da wäre das auch kein guter Joke mehr. Insofern tue ich mich schwer. Es war ein schöner Sommerkick, es waren viele Tore, es war toll. Die Bayern kommen nach, haben uns nächste Woche. Ich freue mich riesig drauf. Also mal gucken, wie wir wechseln. Ja, was soll ich sagen? Die haben eine solche, hatte ich heute schon mal gesagt, dass es jemand gibt, der Freude am Spielen hat? Habe ich das mal erwähnt? Also,
interessanter Ansatz.
Ich sag's mal so, ne?
Waren sie lässig auch noch?
Ja, lässig fand ich sie auch. Also,
ja.
Das ist schon toll, das zu sehen, ne? Wenn die Mannschaft so einen Bock hat zu spielen und zu gewinnen und das also leicht von der Hand geht und alle freuen sich und das ist wunderbar, wenn es nur nicht die Bayern wären, aber so ist es halt. Was soll ich sagen? Was ich mich frage ist, das ist jetzt ganz ketzerisch und vermutlich werde ich fürchterliche, bitterböse Nachrichten kriegen. Kann das sein, dass dieser Mannschaft der Abgang von Thomas Müller gut getan hat? In gewisser Weise? Wäre das möglich?
Ich weiß nicht, ob ich es daran festmachen würde, er fehlt halt nicht, aber ja. Ehrlicherweise ist Thomas Müller ein solches Chamäleon, dass ich mir auch vorstellen könnte, also der hätte doch in so einem Spiel auch von Beginn an gespielt, der wäre auch rein rotiert worden, weil er hätte nicht in der Champions League von Beginn an gespielt, sondern wir kannten ja, wir haben ja seine Rolle gesehen, in dem Spiel hätte er von Beginn an gespielt. Und der hätte es jetzt auch nicht schlechter gemacht, als die 0-3 hinten lagen in der ersten Hälfte. Oh Gott, jetzt habe ich mir auch hier auch ein paar Mails geöffnet. Nee, ich glaube eigentlich, Thomas Müller würde da auch reinpassen, aber man vermisst ihn nicht, weil sie auch so viele neue Gesichter haben. Also sehr gutes Beispiel ist ja Sapoko und Diaye. Er will Sapoko genannt werden, deswegen habe ich ihn auch vorhin in der Einführung so genannt. Ich finde, der hatte auch seine Probleme. Also der hatte wirklich Probleme gegen Becker und er hat fast einen Strafstoß gegen Amiri verursacht. Das wollen Bayern-Fans aber gar nicht hören. Die wollen immer nur seine Passquote hören. Die war nämlich schon bei seinem letzten Spiel super und die ist bei diesem Spiel auch wieder super. 93%. Er hat auch schon die Frage geschickt bekommen. Ich glaube, über Instagram kam die rein. Also Fragen am besten immer unter mitmachen.rasen.de. Das ist Zufall, wenn ich andere noch einsammle an so einem arbeitsreichen Wochenende. Aber da kam schon die Frage, ist das der neue Pavlovic? Ist mir persönlich ein bisschen früh, ehrlich gesagt. Aber Passquote ist super. Und ich verstehe das auch, dass du da als Bayern-Fan drauf stehst. Und ich finde auch, dass es dann auch was Besonderes ist, wenn Leon Goretzka als Kapitän auf das Spielfeld gehen darf. Eben genau der Leon Goretzka, der eigentlich schon mal aussortiert wurde, der auch jetzt schon gesagt hat, er hört nach der Saison auf, dass er dann Champagner und Blumen bekommt von Mainz 05. Naja, eine nette Geste, aber ein bisschen irritierend. Das nächste Mal tut es wieder der einfache Wimpel. Aber ich verstehe schon, dass man sich auch daran erfreuen kann als Bayern-Fan. Ich verstehe aber auch alle, die sagen, ja komm, hör mir damit auf, endlich mal ein 3-0 reicht, dass die verlieren. Das ist schon wirklich frustrierend. Ich will da aber noch einen kurzen Punkt machen und dann, Maxi, Entschuldigung, du hast schon zweimal Luft geholt, dann darfst du auch auf jeden Fall mit rein. Ich will aber noch einmal den Punkt gemacht haben, es ist nicht als Vorwurf gegen Mainz 05 gemeint, weil es war schwierig und andere Teams hätten hier auch verloren. Aber das Abwehrverhalten war auch leider nicht gut in der zweiten Hälfte. Deswegen habe ich das vorhin genannt mit dem aufgehobenen Abseits. Sie haben da Fehler gemacht, die ich auch gegen Racing Straßburg so von Mainz 05 gesehen habe, die sehr untypisch für Urs Fischer Teams sind. Deswegen gehe ich auch davon aus, das wird er aus ihnen rausbekommen und dann passiert ihnen das nicht mehr so oft. Aber es waren nicht nur die Bayern waren so toll, sondern die Bayern hatten insgesamt 11 Torschüsse, irgendwie Expected Goals wert 2,8 oder so. Die haben eigentlich gar nicht so viele Chancen gehabt. Die haben halt dann jede Chance reingemacht, aber auch, weil sich Mainz in 2-3 Situationen wirklich nicht gut angestellt hat. Das gehört schon auch noch bei allem Lob für die Bayern mit dazu, zu dieser zweiten Hälfte. Ist ein bisschen Pech mit dabei, wenn Batz direkt auf Harry Kane klärt, aber da hätte ja auch jemand am ersten Pfosten stehen können, dass Batz gar nicht rausgehen muss, um diesen Pass abzufangen. Nur als Beispiel. Jetzt mal genannt. Aber gut, Maxi, bevor ich jetzt wieder in den nächsten Monolog reingleite, was magst du denn zu diesem Spiel sagen?
Ja, ich habe so drei Sachen, die mir so eingefallen sind. Die erste Sache ist, dass ich festgestellt habe, dass Petra und ich eine relativ ähnliche Meinung zum FC Bayern haben. Also Company macht mir das auch diese Saison wirklich unfassbar einfach, dass ich mich selbst bei so einem Spiel noch irgendwie halbwegs dran erfreuen kann, dass er irgendwie die besten Spieler der Welt einwechselt und Erfolg hat. Und danach sitzt er im Interview und freut sich drüber. Da freue ich mich auch schon immer ein bisschen mit. Dann noch eine kleine Geschichtsstunde, weil ich diese Woche darüber ein Video gemacht habe. Also die Bayern können noch auf den All-Time-Torrekord gehen. Also ihnen fehlen noch ein paar Tore. 126 an der Zahl, dann hätten sie den Rekord von Torino eingestellt aus den 40er Jahren.
Oh.
Nur mal ein bisschen Fun-Facts.
War das die Torino-Mannschaft, die dann das Flugzeug bestiegen hat.
Ja, genau. Ja, okay. Genau. Oh, das war dann dieser Flugunfall von Superga.
Das war ein so tolles Team. Leute, wenn ihr Zeit habt, geiles Rabbit Hole. Da mal und dann in die Biografien der Spieler reinklicken. Ich habe das irgendwann mal vor 3 Jahren gemacht. Fantastisch. Sorry, mach weiter.
Ja. Und als dritten Punkt, der ist jetzt ein bisschen wieder fußballtaktischerer Natur. Ich fand es ganz schön, in der zweiten Halbzeit mal wieder diese Kombi Olise-Leimer zu sehen. das war schon mal wieder ganz cool, weil in den letzten Wochen haben wir es ja sehr, sehr verstärkt gesehen, dass Stanisic und Olise diese Kombi gespielt haben. Und das war schon immer ganz in Ordnung. Konnte man sich auch ganz gut angucken. Aber es ist, funktioniert wirklich wie am Fließband mit den beiden, dass Olise dann wirklich isoliert auf dem Flügel steht und dann geht Leimer dann tief und dann entsteht wieder was. Das war ja wirklich in der zweiten Halbzeit wieder konstant dieser Gefahrenherd. Und mich persönlich hat es einfach wieder gefreut, weil mir das in der wirklich ersten Saisonhälfte so gut gefallen hat, wie die da die komplette rechte Seite wirklich terrorisiert haben. Und ja, trotz alledem will ich aber auch Mainz loben. Philipp Tietz ist ein Stürmer, der immer wieder von mir auf den Deckel bekommt, weil er mir persönlich nicht so viel gibt. Aber ich finde, man hat in diesem Spiel genau gesehen, was ein Philipp Tietz auch leisten kann. Gerade, ich glaube, es war vor dem dritten Tor, erstmal wirklich ein genialer Pass von Posch, dann Linienbrechen, Tietz behauptet den und dann machen sie es einfach richtig gut.
Ja.
Und ich denke mal, Urs Fischer hat jetzt wahrscheinlich bei Mainz wirklich eine ganz gute Adresse gefunden, wo er jetzt erstmal wieder die nächste Zeit dann so ein bisschen in der Liga bleiben kann.
Ich mache mich jetzt unbeliebt bei Union-Fans, aber ich glaube, dass wir auch einen viel offensiveren Urs Fischer Fußball sehen werden, weil er hier bessere Offensivspieler hat bei Mainz 05. Und das siehst du an Amiri, du siehst es an Sano. Du siehst, also er hat ja eigentlich quasi seinen Union-Sturm kopiert, nachgestellt mit Geraldo Becker, der ja auch unter ihm bei Union gespielt hat, und eben Philipp Tietz. Und trotzdem spielen sie anders und haben nochmal andere Muster. Und du hast eben, also Sano, Nebel und Amiri, denen kannst du einfach sehr gut beim Fußballspielen zugucken, weil die alle unterschiedliche Ideen haben, aber immer miteinander spielen. Gerade Paul Nebel ist so total gut darin, so wie es sein Name auch sagt, eigentlich so in jede Ritze des Spielfelds reinzukriechen, wenn da irgendwie ein interessanter Raum frei werden könnte. Der ist ganz oft schon da, wenn der Ball dann scheinbar zufällig zu ihm kommt. Ist eigentlich recht passend, dass er den Abstauber auch reinmacht. Also ja, ich finde auch Mainz 05 hat wirklich jetzt eine interessante Perspektive. Sie müssen halt das mit dem Verteidigen ein bisschen besser hinbekommen. Also das ist in der ersten Hälfte natürlich super. Da haben sie nur 2 Schüsse zugelassen. Auch da gab es so einzelne Momente, aber es waren nicht wirklich viele von Bayern Seite. Aber in der zweiten Hälfte, also es ist natürlich hart. Also Mwene lässt genau einmal Olise zu viel Platz. Einmal. Und dann macht er halt dieses Tor. Ich weiß, dass es super bitter ist und dass es auch total ungerecht ist, wenn sich dann so ein Fußballdepp, so ein Sofadepp wie ich hinsetzt und das kritisiert. Aber dennoch waren halt einfach, der Rückraum war frei beim 1:3. Olise hatte einmal zu viel Platz beim 2:3. Beim 3:3 war es das Abseits, was eigentlich gestellt hätte werden müssen, weil alle wussten, wo Olise hingeht. Du hast es gesehen mit Ansage. Und das 3:4 war halt ein bisschen Pech, aber da hätte jemand am ersten Pfosten stehen müssen, dass Batz gar nicht so hingehen muss. Das ist schon leider, gehört leider mit dazu. Und ich finde, Dominico hätte gelb-rot sehen müssen, entweder für seinen Check von Musiala in die Bande oder danach hat er ohne Chance auf den Ball. Wen hat er da nochmal gefoult? Musiala, genau, total ohne Chance auf den Ball. Hat beides mal nicht die zweite Gelbe gesehen. Na gut, aber das ist jetzt auch nicht die Neuigkeit. Müssen wir jetzt nicht ein eigenes Thema mit aufmachen. Aber lustig, dass er es wieder geschafft hat, ohne Platzverweis hier durchzukommen. Urs Fischer hat es gecheckt, der hat ihn dann ausgewechselt. Gut, für Mainz 05 bedeutet diese Niederlage, dass man auf Rang 10 verbleibt. 34 Punkte bedeuten aber 8 Punkte Vorsprung. Rechnerisch braucht man noch einen, beziehungsweise eigentlich muss nur der nächste Spieltag zu Ende gespielt werden. Es geht jetzt dann zu St. Pauli, dann spielt man zu Hause gegen Union und dann eben, Petra hat es ja schon gesagt, beim ersten FC Heidenheim. Für den FC Bayern geht es auch gegen Heidenheim, aber vorher und nachher gegen Paris Saint-Germain, erst am Dienstagabend auswärts, dann Heidenheim zu Hause, dann PSG zu Hause und dann gucken wir doch mal, ob das geklappt hat, auch gegen eine andere sehr gute Mannschaft auf diesem Planeten. Vielleicht haben sie ja dann das Finale erreicht. Wir haben auf jeden Fall das Finale dieser Sendung erreicht, wollen jetzt noch unsere Spieltags-Awards vergeben, MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags und dann haben wir wirklich auch alle Feierabend. Petra, wenn du magst, dann darfst du loslegen. Wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Also ich war ja nahe dran, Ramay zu nehmen, weil er mich wirklich seit langem mal so richtig überzeugt hat und wirklich ein tolles Spiel gemacht hat. Das mache ich aber nicht, das wäre zu einfach. Und deshalb nehme ich den genauso einfachen Tick und nehme Benze Baini.
Ja, mhm. Der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Tja, wir haben es vorhin gar nicht so wirklich... Wir haben es nicht so wirklich rausgearbeitet, aber ja, da braucht man nur die Highlights sehen und dann sieht man viele, viele gute Aktionen von Benze Baini. Sehr schöne Wahl. Streiche ich bei mir durch? Wen streiche ich jetzt, nachdem du gewählt hast, Maxi?
Hast du Patrick Schick auf deiner Liste stehen? Oder,
nee, tatsächlich nicht, oder aber es ist eine sehr gute Wahl.
Ja, war für mich, ich habe es ja schon gesagt, das war für mich das Tor des Spieltags. Er war jetzt im Endeffekt derjenige, der das dann nur vollstreckt hat, aber wir hatten es ja schon, wie er das gemacht hat, war für mich in Weltklasse-Manier. Und auch sonst, er hat ja Leverkusen auch mit den zwei Treffern irgendwie noch in diesem Champions-League-Rennen drin behalten. Man hat ja da auch immer noch eine Chance drin. Es sind nur 2 Punkte auf Hoffenheim, es sind nur 2 Punkte auf Stuttgart. Und deswegen, Patrick Schick ist für mich mein MVP.
Stark. Oh je, ich habe so viele noch auf dem Zettel. Also vielleicht kann ich noch jemanden downgraden zum Unsung Hero. Aber jetzt muss ich auswählen. Also Honorable Mention bekommt von mir Budo Tsivtsivadze, weil es hat nicht ganz für den MVP gereicht, weil er jetzt nicht über 90 Minuten dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat, aber wer in einer solchen Partie das wichtige 1:0 macht, also der muss ein Value haben und wahrscheinlich ist er nah dran am Most Valuable Player und den zweiten, den man da unbedingt nennen müsste, den spare ich mir noch auf, weil der kommt irgendwo noch vor, bin ich mir ganz sicher. Deswegen nehme ich dann den zweiten, der bei einem Team gespielt hat, der nicht wegzudenken ist, und das ist Jens Day. Es ist zwar ein bisschen langweilig, aber meine Güte, was hat Werder Bremen für ein Glück, dass Jens Day nicht nur da noch spielt, sondern auch noch in dieser Form da spielt und immer noch fit wird. Das war wieder so, dass er nicht trainieren konnte und sie quasi bis zum Abschlusstraining gewartet haben, dann gesagt haben, fühlst du dich fit genug? Okay, alles klar, du stehst in der Startelf. Hoffentlich geht das gesundheitlich auch gut. Hoffentlich bereut er das nicht irgendwann, dass er jetzt immer noch diese Spiele macht. Aber wenn, dann war es ganz fantastisch. Mein MVP dieses Spieltags. Petra, wer ist dein Unsung Hero?
Jonas Firnbach. Mhm. Und das werde ich erklären müssen, denke ich. Wobei, Max könnte es wissen. Jonas Firnbach wurde ja durch Henning Behrings musste seinen Platz hergeben und war eigentlich völlig außen vor, bis Frank Schmidt vor ein paar Spielen auf die Idee kam, aus der Not eine Tugend zu machen und ihn zum Innenverteidiger umzufunktionieren. Und das war der Beginn einer deutlich stabileren Heidenheimer Defensive. Also er macht wirklich sehr, sehr gute Spiele und mit seiner Dynamik und seiner Geschwindigkeit schließt er da eine Lücke, die wir lange hatten. Und deshalb muss es für mich Jonas Firnbach sein, über den niemand spricht.
Sehr schön. Ach schade, ich habe es schon zugemacht. Ich habe mir noch seine Statistiken rausgeschrieben, weil ich wollte über ihn sprechen, aber ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht.
Ja, da ist mein Rechner abgestürzt, deswegen ist er Unsung.
okay, sehr gut. Ja, gut,
das ist die Erklärung.
Dass wir es noch nachholen können an dieser Stelle. Ich glaube, er hatte in der eigenen Hälfte gar keinen Fehlpass über alles, was in die gegnerische Hälfte geht. Will ich nicht reden in diesem Kontext, aber eigene Hälfte sehr, sehr sicher. Ja, schöne Wahl. Maxi, wer ist dein Unsung Hero?
Mein Unsung Hero ist Nicholas Jackson. Dass der in dieser Kategorie nochmal irgendwie einen Platz findet, fand ich relativ unerwartet, aber ich bin auf die Idee gekommen, ihm den Award zu geben, weil jetzt bekannt gegeben wurde, also es war relativ klar, dass das nicht der Fall sein wird, aber Eberl hat nochmal offiziell bekannt gegeben, dass die Kaufoption nicht gezogen wird. Und wenn in dieser Offensive über jemanden nicht gesprochen wird, dann ist es Nicholas Jackson. Und mit seinem Treffer hat er in diesem Spiel auch einen erheblichen Anteil daran gehabt, dass Bayern dieses Spiel noch drehen konnte. Und deswegen finde ich das nicht mehr wie fair, wenigstens nochmal zu sagen, yo, Nicholas, ich habe das gesehen und hast du gut gemacht.
Ja, also 10. Pflichtspieltreffer, 14. Torbeteiligung im 29. Pflichtspiel für die Bayern. Das ist halt, wenn du neben Harry Kane spielst, sieht das ganz fürchterlich schlecht aus. Aber das ist halt, weil du neben Harry Kane spielst oder ihn auch manchmal ersetzt. Nicholas Jackson, ja, interessante, aber schöne Wahl. Dann nehme ich, also Unsung ist Kai Schossano nicht geblieben und wir müssen die zweite Hälfte mit reinnehmen, aber Ich nehme jemanden, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Jannis Blaswig ist mein Unsung Hero. Denn ich würde sagen, Leverkusen hat seinetwegen 3 Punkte mitgenommen und vielleicht sogar hätte man nicht mal 1 Punkt mitgenommen, wenn er nicht gespielt hätte. Und auch das Torhüter-Thema ist eines bei Leverkusen, das heiß diskutiert wird. Er wollte sich dazu nicht äußern. Das macht ihn noch sympathischer eigentlich. Marc Flecken nicht unumstritten, auch das wird natürlich Kasper Jürgen auch angelastet, aber in dem Spiel hat Jannis Blaswig wirklich das, was er halten konnte, hat er gehalten und hat damit Leverkusen mindestens 1 Punkt, eher die kompletten 3 Punkte dann ermöglicht. Bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Petra, war es der PC-Absturz von dir vorhin in der laufenden Sendung? Nee, das war das Comeback nicht. Des Spieltags, dass du das auf einmal Comeback wieder da warst.
Ich bin jetzt eingequetscht in meiner Rumpelkammer, sitze quasi in voller Verzweiflung. Mein Moment des Spieltags kann nur nach dem Abpfiff in Heidenheim gewesen sein. Erin Lindschi, der gefeiert wurde vor der Osttribüne. Also man feierte nicht den Sieg über St. Pauli zuerst und die 3 Punkte, sondern mit Sprechchören und einer Kapo-Ansprache Erin Lindschi, der dann auch später meinte, er hoffte, er hätte sich die Tränen verdrückt, das hat er nicht und das ist auch gut so. Ich bin auch froh, dass er, und das tut mir furchtbar leid für ihn, dass er das Gefühl hatte, er müsse seine Tränen verstecken, weil das hätte er wirklich nicht müssen und das hat er Gott sei Dank auch nicht geschafft. Also er hat geweint und es gab niemanden in diesem Stadion, der nicht hinter ihm stand und du hast einfach gemerkt, dass er zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Platz zurückkam, weil er einfach in dieser Mannschaft immer noch zu Hause hat, eine ganz starke Verbindung zum Trainerteam, zum Verein, zu seinen Mitspielern und die ihn sehr, sehr gut auffangen. Und das war mein Moment des Spieltags.
Damit streichen wir den auch von der Liste. Deswegen habe ich Erin Dingschi nicht als Unsung Hero noch genommen, weil ich wusste, also irgendjemand von uns dreien wird das nehmen. Und ich kann es auch wirklich nur nochmal wiederholen, was ich in der letzten Sendung gesagt habe, liebe Hörerinnen und Hörer. Sich bei der DKMS zu registrieren, dauert buchstäblich 30 Sekunden. Ihr kriegt einen Umschlag, da ist ein Wattestäbchen drin und so ein kleines Tüterl. Und dann macht er das Wattestäbchen in den Mund. Linke Backe, rechte Backe, rein ins Tütchen. Es ist schon fertig adressiert. Ihr könnt, wenn ihr wollt, die 50 Euro, die das eigentlich kostet, auch noch spenden. Dann hat die DKMS keine Kosten damit. Ihr könnt das aber auch einfach so machen und müsst euch nicht dafür schämen. Ihr habt trotzdem was Gutes getan. Und deswegen einfach auf dkms.de gehen. Da könnt ihr binnen weniger Sekunden so ein Testkit bestellen. Und dann seid ihr in der Datenbank und dann melden sie sich vielleicht bei euch, so wie es ja bei 1 bis 2 RasenfunkhörerInnen auch passiert ist, die sich aufgrund der Rasenfunkaktion damals typisieren haben lassen. Also macht es tut wirklich gar nicht weh und im Zweifel habt ihr die Möglichkeit, jemandem das Leben zu retten und was sollte es bitte krasseres geben? Also wüsste ich jetzt auch nicht. Und geht Blut spenden. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber wenn wir schon dabei sind, macht das auch noch. Maxi, was ist dein Moment dieses Spieltags?
Ja, ich musste jetzt gerade meinen zweiten Kandidaten für den Unsung Hero runterschieben, weil ich wollte eigentlich auch Erin Dingchi nehmen und ich hatte mir auch keinen anderen aufgeschrieben. Aber dass wenigstens noch ein bisschen andere Sachen hier nochmal mit reinkommen. Ich habe noch Kai Klaus genommen,
ja,
dass der mit über 30 Jahren noch sein Debüt da geben kann. Und ein expliziter Moment ist auch noch den ersten Ball, den er direkt hält, weil das macht er schon ganz gut, muss man ihm schon lassen. Mhm. Und dass er jetzt auch in den nächsten Wochen dann auch nochmal ein bisschen Spielzeit bekommt, das hat mich wirklich sehr für ihn gefreut.
Ja, sehr, sehr schöne. Sehr schöne Wahl. Boah, jetzt weiß ich gar nicht, was ich als Moment noch nehmen soll. Man soll ja immer mit dem gehen, was einem auch wirklich im Kopf geblieben ist. Es tut mir leid, weil es super langweilig ist. Aber die Art und Weise, wie die Bayern das 4:3 gefeiert haben, das war schon, also da hat ja auch Kompany später drüber gesprochen, wie sehr ihn das einfach freut, dass die sich so freuen. Und Leon Goretzka hat ja später recht trocken gesagt, ja, also ist im Nachhinein das schon geiler als einfach so ein 3:0-Sieg. Auch eigentlich ein furchtbar arroganter Satz, aber man weiß ja genau, was er meint. Die Bayern, sie brauchen halt, die armen Bayern, sie spüren sich sonst nicht mehr, wenn sie nicht vorher 0:3 zurückgelegen haben. Bitte habt Mitleid mit ihnen. Können sie nicht doch Meister der Herzen sein. Aber ja, ich glaube, es ist schon ein Spiel, es war schon ein interessanter Moment an diesem Spieltag und dann nehme ich es eben als den Moment des Spieltags. Der Jubel des kompletten Teams beim 4:3 gegen Mainz 05 vom FC Bayern. Petra trinkt aus Höflichkeit. Das gibt mir aber die Möglichkeit, finde ich gut, musst auch nichts dazu sagen. Mir ist jetzt auf die Schnelle auch nichts mehr anderes eingefallen. Ich hatte natürlich auch Erin Dingschi mir noch aufgeschrieben. Was für ein schönes 2:0. Aber das alles ist ja auch schon besprochen und die Hörerinnen und Hörer kennen ja auch, welche Momente es sonst noch so gab an diesem Spieltag. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Das war wieder mal eine sehr späte Aufnahme, aber es hat große Freude gemacht, mit euch zu sprechen. Ich wollte gerade sagen, umso größere Freude gemacht, aber das wäre dann doch Quatsch gewesen. Petra, vielen, vielen Dank, dass du dich durch die Untiefen der Technik von gleich zwei Endgeräten durchgegraben hast. Danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
Ja, wir müssen gleich noch drüber sprechen, ob wir deine Videodatei vom ersten Gerät gerade noch retten können. Aber das machen wir gleich, nachdem wir aufgelegt haben. Und herzlichen Dank an Maximilian Müller vom MVP Club. Ich werde natürlich verlinken, wo man euch folgen kann. Maxi, es war wie immer sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke dir.
Ja, vielen Dank auch meinerseits. Es war wirklich eine sehr tolle Aufnahme. Jetzt hier gerade 3 Stunden über Fußball geredet und so kann man eigentlich auch in die neue Woche dann starten.
Ja. Ja, das ist wohl wahr. Für mich fühlt es sich immer so ein bisschen an wie jetzt sollte eigentlich mein Wochenende beginnen, wenn die Sendungen online sind zu Männer und Frauen. Und was soll ich sagen? Diesmal ist es dann tatsächlich auch so, wenn alles erst online ist. Also ich danke euch beiden und ich danke natürlich auch euch da draußen, denn ihr macht den Rasenfunk möglich. Auf rasenfunk.de einfach auf den Unterstützen-Button klicken. Ihr kennt das alles. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder zu anderen, sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr auch die anderen Feeds abonniert des Rasenfunks. Es sind derer 5. Auch dazu gibt's alle Informationen auf rasenfunk.de. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, werdet oder bleibt gesund und dann hören wir uns ja schon bald wieder, spätestens nach dem 32. Spieltag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.